Mahlzeit? Tax?
Was geht denn? Tax?
Ja, ich muss mir jetzt ein Getränk holen und...
wenn du mit deinen Chips auseinander raschelst, dann macht halt vielleicht der scheiß Mikrofon
das,
aus.
Das du Zipfelsbeuger,
sag mal, was ist denn das? Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei der Philipp.
Überraschung, hallo.
Und der Tax.
Ja, hi, heute schon wieder, oder? Ist noch gar kein Monat her, gefühlt ein paar Tage.
Und der Christian?
Ja, wie immer auch hier, hallo.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Ja, es ist wirklich nur ein paar Tage her. Wir hatten ja letzte Woche einen Speedrun und ich fühle mich gerade schon so, als wären wir so ein Podcast, der jede Woche eine Sendung macht. Nee, so inflationär sind wir nicht. Also das war
da müssten wir auch echt an unserer Dauer arbeiten. Ne? Jede Woche 4 Stunden oder so. Ich glaube, dann steigen uns alle aufs Dach.
Ja, eben im Chat kam auch gerade, ein Podcast soll doch so lang sein wie ein Inlandsflug. Punkt 1, in welchem Land? Ne? Also ja. Gibt auch große Länder. Punkt 2, wir kreiseln halt noch ein bisschen über Berlin, bis wir dann landen.
Genau, man halt darf nur mit negativen Selbsttest landen. Das heißt, wir warten noch auf die Antwort.
Ja, nee, wir sind total positiv gestimmt, also.
Ja, immer.
Also, ne? Aber hallo.
Und ja, und total on fire. Wir haben trotzdem Themen, obwohl wir letzte Woche über WandaVision, kann ich übrigens empfehlen, wir haben einen Cast draußen. WandaVision könnt ihr runterladen, super Speedrun. Und ihr Falcon and the Winter Soldier haben wir auch den Pilot besprochen.
Dürfen wir ganz kurz, Peter, ganz kurz, entschuldige, wenn ich dich da jetzt gleich unterbreche, ich vergesse es nur sonst. Wir müssen noch Abbitte leisten zu dem WandaVision-Thema. Wir haben 2 Sachen, für die uns unser Fuel am liebsten kastriert hätte oder so. Also das hat er fast ein bisschen persönlich genommen. Also zum einen
dann machen wir das direkt jetzt sogar vor den Getränken. Also das kriegt
ja, das ist uns sehr wichtig. Das liegt mir auch sehr am Herzen.
Dann haut mal raus. Erratung.
Genau, aber die. Erratum Nummer 1, die Bombe, die in Wanda und ihres Bruders Wohnzimmer steckte, war natürlich nicht von Tony Starks Vater. Das geht sich zeitlich überhaupt nicht aus, sondern die war einfach von Stark Industries, also von aus der Zeit als.
Wobei,
nee, das geht sich zeitlich nicht aus.
Ich habe mir das nicht, nein, aber ich habe mir das nicht getan, nochmal anzuhören, weil ich habe gesagt, das war von Stark Industries, der Waffenfirma, die Tony Starks Vater gegründet hat. Und aber ich habe da jetzt auch nicht so drauf geachtet, dass das jetzt nicht von Tony Stark als
man könnte das falsch verstehen.
Deswegen lasse ich das mal dem Ludi, der hat ja sonst nichts.
Den Punkt kriegt er. Das zweite ist natürlich, Wanda kommt aus Sarkovia. Habe ich jetzt richtig gesagt,
Ludwig? Was habt ihr gesagt? Ihr wusstet es nicht, oder?
Wir wussten nicht mehr, ob es Markovia oder
so. Irgendwie so Markovia. Wir haben mit Nastrovia irgendwas dann.
Genau, also ich muss sagen, ich tue mir teilweise schon so bei den echten osteuropäischen Staaten mit den Namen schwer. Und wenn du dann noch fiktive dazu packst, wird es echt ganz eng. Ja? Aber man möge uns das verzeihen, das waren 2 kapitale Fehler, die niemals hätten passieren, bla bla bla.
Genau, die anderen hat er uns zumindest nicht vorgeworfen.
Genau, also, die behalten wir auch deswegen für uns.
Genau, der eine wurde ja schon im Podcast aufgeklärt, dass ich dummerweise behauptet hätte, das wäre eine von den Olsen-Twins, die bei Full House mitgespielt hat. Aber also, es ist zumindest, glaube ich, irgendwie mit denen.
Es ist eine andere Olsen.
Ja, sie heißt Olsen. Zumindest auch Olsen.
Also es gibt, glaube ich, noch mehrere kleine Fehlerchen, die sich da eingeschlichen haben, oder machen wir lieber
jetzt. Aber wie ihr hört, es lohnt sich auch immer wegen den Fakten zuzuhören bei uns, weil immer alles astrein recherchiert und wenn mal nichts, dann stellen wir das richtig.
Sehr gut. Ja, vielleicht war auch der Punkt einfach, vielleicht hatten wir auch beim Speedrun die falschen Twinks. Also ich war ja zum Beispiel nur mit Wasser da unterwegs und vielleicht wart ihr da auch nicht richtig ausgestattet. Deswegen die Frage heute, besonders gleich mal an den Tax, was hast denn du heute so getränkt?
Tatsächlich Münchner Leitungswasser. Und ich hatte noch so ein Tragerl Flirt Spicy Ginger vom Discounter meiner Wahl.
Und jetzt, was heißt das, du trinkst also jetzt?
Also relativ unkreativ, würde ich mal sagen.
Ich finde, was machst du in das Wasser rein dann?
Das Flirt. Ist nur Leitungswasser.
Achso. Ich dachte schon, der Tax trinkt einen gespritzten
Energy. Ich wechsle immer durch heute. Auch kein Ingwer-Tee.
Ich finde es übrigens total schön, wenn unser Live-Chat hier nebenher mit Animated GIFs begleitet wird, die dann auch noch passen.
Ja, die das ist wirklich passen. Sehr gut.
Also wenn zwischendrin mal jemand kichert.
Wundert euch nicht. Ja, Tax, schön. Dann ist es bei dir nicht so spektakulär und du machst vielleicht den Fehler, den ich ja dann letzte Woche gemacht habe. Ich hatte nur
Wasser. Nüchtern bleiben.
Deswegen schau mal, was der Christian so dabei hat heute.
Ja, also ich habe letztes Mal ja auch den Fehler mit Kaffee und Wasser, aber das war beim Fips, der hat mich ja berauscht durch das Gespräch. Heute habe ich wieder mein übliches Haderner Hell zum Einstieg am Start, was mir sehr genossen habe. Und danach, weil ich mir gedacht habe, ich habe so richtig Bock auf Podcast heute, habe ich nämlich einen Haderner Bock. Bockbier hier passend zur Jahreszeit. Das ich dann nachher aufmachen werde.
Weiß ich nicht. Aber Haderner ist ja wirklich, haben die bei dir jetzt schon direkt so eine Lieferrampe oder so eine Pipeline rübergelegt?
Ich arbeite noch dran.
Dein Ding, ne? Ja, gut. Und der Philipp, was hast dann du so?
Ja, der Philipp, der ist diesmal total unique drauf. Also ich bin total begeistert von mir selbst. Ich habe tatsächlich ein Poinger Bergfeldbräu. Hell, das ist eine ganz kleine Brauerei hier, 1 Kilometer Luftlinie in Poingen. Die hat Öffnungszeiten Donnerstag von 16 bis 19, Freitag von 13 bis 19 und Samstag von 8 bis 13 Uhr. Und da kannst du dein Bier abholen, sonst nirgends.
Geil.
Und das ist tatsächlich ein ziemlich leckeres Bier in einer wahnsinnig unspektakulären Flasche. Ich lade das mal kurz hoch. ja, danke für den Flirt. Und dann schmeckt übrigens auch wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Ich bin ja dazu übergegangen, auch Helles aus dem Glas zu trinken, weil mir ein Möchtegern-Biersommelier mal gesagt hat, wer Bier aus der Flasche trinkt, ist ein totaler Banause, weil da entwickeln sich die Aromen gar nicht richtig. Du schmeckst die Hälfte mit der Nase.
Gib dir gleich deine Aromen.
Deswegen trinke ich jetzt... Tulpe, ne? Ja, eigentlich, für Hell ist nicht. Also
es gibt dann ja hast du auch so einen Korken für die Flasche, wenn dir eine Flasche zu viel
nein,
ist.
Nein, genau, eine Flasche ist zu viel. Verstehe ich nicht. Nein, also es gibt ja für jede Biersorte gibt es ja Gläser und so. Helles, die Gläserformen haben schon ihren Sinn, frag mich aber nicht. Also ich trinke es jetzt auf jeden Fall mal aus dem Glas. Ne? Und nachdem, also das Glas ist nicht mehr so voll wie auf dem Foto, weil wir haben ja schon ein bisschen Pre-Show gemacht. Das Boot. Und dann danach gibt es etwas, was mich total geflasht hat, als ich es entdeckt habe im Getränkemarkt. Es gibt nämlich ein Rattlesnake Red. Das sieht so aus. Wir sind ja 4 Münchner hier im Cast, noch der eine oder andere unter den Zuhörern. War denn einer von euch schon mal im Rattlesnake Saloon in München?
Nein.
Gut, dann wissen
wir da über 18 sein.
Dann wissen wir 4 Podcast-Jungs zumindest, wo wir uns, wenn wir wieder aus den Quarantänebunkern dürfen, mal zusammensetzen werden. Der Rattlesnake Saloon ist nämlich eine Country-, Western- und Rock-Kneipe-Bar-Subkultur-Veranstaltung am anderen Ende von München hier von mir aus. Und nachdem die im Moment nicht
offen haben, ist er dann bei mir oder wie?
Er ist nicht so weit weg von dir. Verkaufen sie im Moment ihr heimgebrautes, in Augsburg in Auftrag gebrautes Rattlesnake Saloon Bier. Das ist total unterirdisch schlecht normalerweise. Ich probiere das jetzt nochmal zu Hause, vielleicht schmeckt es da besser.
Was sind da für Leute? Country und Western?
Ist der Hammer da. Das ist wahnsinnig geil. Du flippst voll aus da drin. Wir gehen da mal hin. Wir machen da mal ein Podcast-Live-Treffen.
Servus. Komm, der Weißbier-Sigi ist da nicht da, gell? Nee.
Da triffst du nur Leute wie den Weißbier-Sigi, versprochen.
Auch Leute aus dem Bistro. Nein,
aber es schaut irgendwie gefährlich aus, dein Bier.
Ach so, ja, na, ist nicht ganz meine Ecke, Hasenbergl, also bitte.
Was, da sind die umgezogen? Früher waren die woanders.
Also hier steht Feldmoching, Hasenbergl.
Die waren früher irgendwo Richtung Aubing.
Hipsterzone.
Ja, es ist zwischen Allach und der Menzing und Hasenbergl.
Wir alle, die jetzt zuhören, das sind, glaube ich, für euch spanische Dörfer.
Egal, ist auch tatsächlich gar nicht so extrem wichtig.
Wir werden das auf jeden Fall eine sehr gute Idee, das machen wir.
Wir probieren das auf jeden Fall aus, damit zumindest der Tax, bei dem bin ich mir sicher, den schlimmsten Kulturschock seines Lebens erleiden wird. Den habe ich nämlich schon bekommen, wo ich da rein bin.
Das können wir gar nicht vorstellen.
Wird geil. Aber auf jeden Fall wird heute getrunken.
Sehr gut. Ja. Ich trinke heute auch. Ich schicke es mal gleich in den Chat hier. Ich habe ein Craft-Bier, das hatte ich, glaube ich, schon mal, Wolf's Craft aus München, ein helles Craft-Bier, sehr gut, mag ich sehr gern. Und dann habe ich mir hier noch was anderes, das kannte ich noch gar nicht, gut, Forsting, das ist auch so zwischen dem Ort, in dem ich lebe, und München, die ist eine ganz kleine Brauerei auch. Und das ist einfach so ein Hopfenpilz, Bio-Hopfenpilz. Ja, habe ich noch nicht probiert. Probier mal, eine komische Flasche. Das ist so eine kleine, also die hat die Form einer 0,5er, ist aber eine 0,33er. Seltsam. Probiere ich aus. Aber das Wolfscraft kann ich empfehlen. Das ist ein gutes Craftbier. Ja. Kennt ihr das? Nee. Ja. Ist auch, glaube ich, Bio. Ist auch, glaube ich, Bio. Deswegen, weil ich habe die aus dem Biomarkt. Oh, so schaut's aus. Also wir trinken heute doch auch Bier. Bis auf den Tax. Tax, du musst heute ein bisschen
für Tax und Vollmilch.
Aber alles entspannt.
Der Tax ist ja sowieso die Ruhe in Person. Der Tax hat nämlich, wir kommen jetzt zum wichtigsten weiteren Programmpunkt, der Tax hat ja bis heute einfach die Füße noch stillgehalten, hat sich gedacht, nee, ich muss nicht immer vorne mit dabei sein, ich brauche nicht immer die neueste Technik. Tax, du hast noch immer keine PS5 bestellt, oder? Dein PS5-Drama geht weiter.
Nee, die ist doch im Lieferschiff. Also das Lieferschiff, ich habe eh nicht mitbekommen, warum das Lieferschiff Evergreen dann oft getauft wurde.
Lieferschiff ist ungefähr so, ganz kurz. Lieferschiff ist ungefähr genauso, wie als ich das letzte Mal den Flugzeugkapitän, den Piloten. Ein Lieferschiff. Bleiben wir beim Lieferschiff oder sprechen wir vom Frachter?
Ja, ich dachte, das ist schon die Nostromo unter den Containerfrachtschiffen.
Das 400 Meter Teil, ja.
Ja, genau. Also ich wollte es ja irgendwo bestellen, aber ich wollte auch keine Beiprodukte bestellen. Ich brauche keinen neuen Winterreifen, ich brauche keinen neuen DSL-Vertrag, ich weiß nicht, was man alles abonnieren kann.
Du kennst auch niemanden, der einen Vertrag bräuchte, dass du da irgendeinen Deal machen kannst.
Nee, überhaupt nicht. Wobei mir ein paar Kollegen das positiv vorgerechnet haben, dass sich das echt sogar in fairen Sphären abspielt, aber ich gucke tatsächlich jeden Tag sporadisch, entweder in der Früh oder am Nachmittag oder sogar öfters. Und dann merke ich richtig, dass sich eine ganze Szene entwickelt hat, so, ich will es nicht Clickbait nennen, aber Beratungsportale, die die brandheiße Lage nicht von Corona oder dergleichen berichten, sondern die aktuelle Lage zum Thema Lieferbarkeit, Chipknappheit der Playstations, und hast du nicht gesehen. Und also meinst, da gibt's ja, jetzt letzte Woche gab es 5 Paletten in China und wir schließen daraus. Nein, können wir noch nicht versprechen. Und ich frage mich, wer betreibt eigentlich diese Portale und was machen die Leute? Na gut, eine PlayStation 5 Pro oder Xbox Pro kommt ja auch irgendwann. Also es scheint sich ja zu rechnen, ja. Also es sind ja dann
Affiliate-Links drauf. Natürlich. Das rechnet sich. Also die haben wahrscheinlich sehr schöne Suchmaschinenoptimierung. Die werden ganz schnell gefunden, wenn du eine PS5 suchst, dann kommst du auf diese Seiten. Und dann verdienen sie halt mit den Anzeigen links, rechts, oben, unten.
Ja. Und was sehr gut funktioniert bei mir, also Freund Google im Moment, ich klicke natürlich auch die Seiten an, wo dann ganz prominent dasteht, es geht mir gar nicht ums Ranking, sondern wenn da steht, aktualisiert vor einer Stunde, ja, weil ich dann psychologisch das Gefühl habe, die haben die noch relevanteren, neuesten Informationen für mich. Also jetzt ist gar nicht mehr der, wahrscheinlich korreliert ist auch der Search-Slot, sozusagen in welchem Ranking das da ist, sondern wann das letzte Mal aktualisiert wurde. Und wenn es schon 20 Stunden alt ist, denke ich mir, na, da kriegst du ja gar nicht mehr dein Gerät.
Die schieben auch so Aktualisierungen raus, wo sich eigentlich nichts ändert. Also damit sie auch im Ranking oben stehen.
Aber ich habe, glaube ich, echt hier so schon so eine gefühlte Depression. Seitdem ich ja den Mac Mini angeschlossen habe mit dem HDMI-Kabel, werde ich daheim immer angeraunzt, was denn das nackte HDMI-Kabel da soll. Und es erinnert mich immer daran, dass ich eigentlich die PS4 Pro platt machen muss. Aber ich habe mich nicht aufraffen können.
Du kannst doch nicht einfach platt machen, ja, um eine neue zu haben.
Genau, so ein bisschen Restethos oder so oder Respekt vor der modernen Hardware sollte man ja haben.
Und du spielst auch nicht mehr mit der PS4, oder? Wie es richtig?
Ja, ich nehme es mir mal vor. Ich dachte, ich spiele jetzt mal das Plus-Game von Last of Us. Ja, und dann kommen wieder andere Sachen dazu, wie zum Beispiel Disney Plus oder die Mandoline, über die wir später mal reden können. Ja? Also manche Sachen sind dann doch noch unterhaltsamer. Ja.
Also das heißt, du hast noch keine PS5, du bist aber dran, jetzt schon. Oder nicht mehr so dran?
Doch, tatsächlich. Also ich gucke wirklich täglich, aber ich habe keinen Bot einrichten wollen, weil es mir einfach zu blöd ist. Aber ich gehe davon aus, dass ich nicht vor September eine Kiste habe, oder?
Also ich habe meine zweite ja letzte Woche gut für 800 € verkauft. Ne? War ein Witz, tags, alles gut.
Ich habe es nicht kapiert, als unser geschätzter Kollege M.H. geschrieben hat, dass ein Paket überliefert wurde. Ich dachte irgendwie neues Getriebe oder Verteilerödeldichtung, irgendwas. Nein, jetzt hat er auch schon eine PlayStation 5. Also das war einer der größten Denkzettel, die ich in der letzten Zeit habe bekommen können.
Ja, also ja, ein bisschen nachdenken kann ich dir schon, weil hätte ich damals kein Glück gehabt hier bei diesem Mini-zweiten Charge bei Mediamarkt, dann wüsste ich ja jetzt, hätte ich ja jetzt sicherlich auch keine, weil...
Dann hättest du wahrscheinlich noch keine,
gell? Ah, woher denn? Also, weil ich habe ja auch mal wieder geschaut, wenn es jetzt da mal eine lieferbar, wenn mal die Nachricht mich erreicht hat, es gibt wieder welche. Ja, okay, bei Auronix habe ich es nicht probiert, aber wenn es mal da irgendwo welche sonst wo gab...
Ich habe die Nachricht bekommen,
dann waren die Dinger schon wieder weg. Also,
ja, ich glaube, bei so Shops wie Auronix oder Red Zack und was es da alles gibt oder was es noch gibt, weiß ich gar nicht, hast du wahrscheinlich eher eine Chance als bei Saturn, Mediamarkt und Amazon, weil sich da nicht alle drauf stürzen.
Aber es beruhigt mich immer, wenn ich den Chat verfolge, ist noch immer keine Next Generation Patch angekündigt. Also ich merke wirklich, je länger ich warte, die Software wird einfach besser.
Nee, ich persönlich glaube auch, nachdem sie ja wieder gesagt haben, durch diese ganze Chip-Knappheit, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie verfolgt habt, da gab es ja noch irgendwo dann, gab es noch einen Brand irgendwo anders in der Chip-Fabrik und was weiß ich was und Corinna und was weiß ich was alles. Mhm. Ich glaube mal, dass der Lebenszyklus dieser Konsolengeneration tatsächlich erst 2022 richtig anfängt. Weil für alles andere haben die im Moment noch viel zu wenig Marktdurchdringung.
Ja, und das hat natürlich dann Auswirkungen auf die Software. Die hauen die Software halt dann auch nicht raus. Und
richtig.
Dann hat natürlich auch Corinna Einfluss auf die Entwicklung der Software und geht alles ein bisschen schleppend. Aber das ist alles kein.
Nee, ich finde es.
Die neue Konsole macht richtig viel Spaß.
Auch das halt ganz bestimmt, aber ich sag mal, der ist jetzt nicht so, dass der Tax jetzt befürchten muss oder irgendjemand, der sie erst 2022 kauft, dass der Konsolenzyklus dann in 2 Jahren schon wieder vorbei ist, weil das wird für meine Begriffe nicht passieren.
Also ich möchte diese FOMO-Angst schon ein bisschen schüren.
Wer jetzt nicht dabei ist, der ist nicht dabei.
Einfach.
Aber Tax, einen Tipp würde ich dir schon geben, dass du jetzt momentan machst. Du hast mitbekommen, du hast ja noch weiterhin PS Plus, oder?
Ja.
Dass du dir die monatlichen Spiele auf jeden Fall mal klickst auch, weil da ist jetzt immer ein PS5-Titel dabei.
Oh,
jetzt
ist ja auch mal was dabei, was dir gefällt. Browser machen, du musst die PS4 nicht mal einschalten dazu.
Nee, das machst du aber hoffentlich, das oder?
Ist gut. Nee, habe ich noch nicht gemacht.
Okay, du hast gar nicht so viel verpasst, aber ein bisschen was dann doch. Also da waren schon ganz coole Titel dabei, auch PS4-Titel, die ganz
cool sind. Control war allein schon dabei, Ultimate.
Eben, es ist immer ein PS5-Titel auch jetzt dabei.
Ich habe mich ja sogar bei Gedanken erwischt, dass ich mir dachte, oder ob ich mir zwischenzeitlich doch mal so einen Spiele-PC allein für den Flugsimulator hole.
Weißt du, wie lange das bei dir dauert? Bis dahin gibt es die PS7.
Ja, genau. Konflikt gibt es nicht. Spiele-PC mit 200 Watt Verbrauch, keinen Ton, bleibt kalt und Full-HD-Auflösung. Nee, nicht Full-HD, 4K darf
Full-HD kriegt er hin, ja. Okay, aber dann können wir mal jetzt auf jeden Fall vermerken, der Tax hat noch keine PS5, ist aber dran und wir werden das nächste Mal vom PS5-Drama erneut berichten. Ne?
Aber ich habe nur 2 Fragen sozusagen, nicht an die PlayStation 5-Kollegen, aber spielt von euch jemand Cyberpunk in voller Ausbaustufe? Weil ich, mir laufen keiner, immer mal wieder,
gesprochen,
ich weiß schon, aber mir laufen immer wieder...
Keiner von uns spielt es. Ich habe es ja angespielt. Ich habe ja Day One geschossen, habe es angespielt und warte auf den Next-Gen-Patch, ganz einfach. Weil ich nicht glaube, dass das Spiel, also weil ich glaube, mit dem Next-Gen-Patch wird es ein ganz anderes Level erreichen, als es aktuell
auf. Ja, aber halt drittes oder viertes Quartal, ne?
Ja, Mai, dann. Da warte ich einfach drauf. Ich habe genug anderes zu zocken.
Ich kann es auch abwarten, deswegen, ich habe es ja noch nicht mal gekauft. Also.
Ja, nicht.
Ich habe es ja zurückgegeben. Da gab es ja dieses tolle, ich kann es ganz einfach mit einem Klick zurückgeben. Ich habe bis heute noch kein Geld. Also ich sollte aber da vielleicht mal nachfragen.
Aber zurückgegeben hast du es erstmal.
Genau, ich kann es aber immer noch installieren. Ich habe nämlich extra mal geprüft, ob ich es installieren könnte. Nee, das ist geil. Ich könnte es immer noch installieren. Also ich habe auf den Knopf gedrückt, habe mich dann gut gefühlt. Ich habe es zurückgegeben, aber eigentlich habe ich es immer noch. Ja, keine Ahnung, in welches Nirvana dieser Knopfdruck ging.
Funktionierte gut.
Tax, du hast noch eine zweite Frage gehabt, oder? 2 Fragen hast du
gesagt. Nee, passt schon. Also ob jemand noch den Flight Simulator getestet hat, aber... Ich glaube...
Nein, nee, kein PC dafür und auf Xbox gibt es ja noch nicht, kommt ja erst noch. Ne?
Richtig, und auch keine Lust.
Aber das wäre, glaube ich, schon deins, einfach nur, weil halt Realismus und so, ne?
Ja, voll. Walking Flight Simulator, genau.
Sehr schön. So, ja. Wir sind ja eh schon jetzt im Game-Sektor und wir haben gar nicht so viel Game-Content heute. Wir haben dann doch relativ viel im Bereich Filme und Serien. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir Games vielleicht zuerst.
Machen wir schnell, ja.
Und da schaue ich doch immer gerne in die Richtung Christian. Du hast nämlich, glaube ich, auch die meisten Games dieses Mal am Start. Obwohl es gar nicht so viele sind und trotzdem die meisten.
Ja, ich habe auch einiges davon relativ lang gespielt. Also bei dem einen, das teile ich mir natürlich jetzt gleich mit dem Fips, dann den Redebedarf, wie so gerne es oft. Da schließen wir jetzt gleich an WandaVision, weil sowohl der Fips als auch ich haben den Next-Gen-Patch für Avengers ausprobiert. Und ich hatte ja Avengers noch nicht ohne Next-Gen-Patch gespielt, sondern ich hatte es mir nur geschossen, weil es mal günstig war, weil ich mir gedacht habe, naja, so schlecht soll ja die Singleplayer-Kampagne nicht sein. Und dann Next-Gen-Patch haben sie auch versprochen, dann kommt das halt mal. Und dann gab es ja diese tolle hier Square Enix-Pressekonferenz, wo sie ja einiges Nettes gezeigt haben, auch unter anderem dann halt eben auch gedroppt, jetzt kommt der Next-Gen-Patch. Und dann habe ich es mal halt dann jetzt installiert und gespielt. Und also ich gebe mal ganz schnell, weil ich brauche, glaube ich, nicht lang. Ich bin ernüchtert. Also es haben wir alle gesagt, es ist sehr repetitiv und es ist nicht so besonders und Multiplayer-Grind und so. Multiplayer interessiert mich gar nicht, nur Singleplayer. Und der sollte ja ganz gut sein und ich habe den auch gespielt.
Wie weit hast du denn gespielt?
Ich habe gespielt, bis man die erste Mission, wo man dann mit dem Quinjet die ersten Missionen in Sibirien da machen kann und dann hat es mich total verloren. Also bis dahin war es ganz okay, weil es war schön schlauchig, aber halt dementsprechend gut geführt und viel Bombast und ganz geil gemachte Story, gerade speziell am Anfang, wenn man dann mal jeden von den Avenger mal Probe spielen darf und gegen den Taskmaster kämpft, das hat mich wirklich begeistert. Danach ist man ja dann Kamala Khan, die mag ich eigentlich auch sehr gern, auch den Charakter Miss Marvel mag ich eigentlich ziemlich gern und das ist auch fetzig gemacht und hat mich auch nicht gelangweilt an sich, so wie die Story ist, aber es hat mich, das ganze Spiel hat mich so nicht so richtig, also überhaupt nicht gepackt.
Aber ich sag mal, es wird de facto besser, wenn du ein bisschen weiter spielst und mehr Charaktere spielen kannst. Nichts gegen Miss Marvel, die Kamala Khan ist ja hier wirklich ganz witzig, auch so ihre Kräfte sind ganz cool, aber auch wenn es vielleicht böse klingt, ich halte sie für zu irrelevant, um so eine zentrale Rolle als spielbaren Charakter einzunehmen.
Ja, also ich habe mir das auch gedacht, weil ich habe bei dieser Mission hätte ich ja auch Halt nehmen können dann.
Ja, aber auch Halt ist nicht.
Und ich habe ja auch am Anfang mal allen ausprobieren können, aber ich habe mir gedacht, hey, selbst wenn ich mit Iron Man und mit Captain America, der ja erstmal nicht zur Auswahl steht, aber egal, mit irgendjemand anderem da spielt, man dachte, nö, trotzdem nicht. Also weil mit welchem Charakter ich da Viereck, Dreieck drücke und mal jetzt L2, jetzt ist der Supermove da und jetzt noch R2 und
es hat überhaupt keinen Tiefgang. Ich mag allerdings die Brawler-Mechanik tatsächlich recht gerne. Das Ganze ist, da gebe ich dir völlig recht, ist tierisch repetitiv. Ja. Also das ist echt auch so vom Gameplay, es ist nicht so wirklich anspruchsvoll. Du kriegst nachher noch ein bisschen mehr Moves dazu, die kannst du dir dann üblich über den Fertigkeitenbaum freischalten. Mein Problem ist tatsächlich auch ein bisschen, dass sie mit Miss Marvel und Hulk die eigentlich am unwitzigsten zu spielenden Charaktere dir zu Anfang an die Hand geben. Sie zerstören mir damit so ein bisschen. Also ich hatte hier bei dieser Anfangssequenz, die man gespielt hat, hatte ich tatsächlich auch am meisten Spaß mit Black Widow.
Ja.
Einfach weil das ein tierisch schneller Charakter ist und Captain America. Ja. Und das waren die zwei, wo ich gesagt habe, ja, mit denen würde ich gerne weiterspielen. Thor und sowas, auch alles cool. Iron Man ist halt Iron Man, ist mit Fliegen und sowas, macht auch Bock. Aber ich finde es dramaturgisch nicht so geil, dir die Charaktere, die im Prinzip am unspektakulärsten zu spielen sind, gerade Miss Marvel ist zum Spielen bocken langweilig.
Ja. Ja, aber es hätte mich trotzdem, also auch wenn du das jetzt behauptest, reizt es mich immer noch nicht, dass ich wieder zurückkehre dazu, und weil das ist einfach, die Kampfmechanik ist zu langweilig und es wird mir auch nichts bringen, wenn ich jetzt hier mit Black Widow. Ja, weil ob ich jetzt die immer gleichen Robotergegner, also das ist so langweilig.
Es ist definitiv bis jetzt, ich bin ja auch noch nicht super weit, aber es ist bis jetzt kein bombastisch gutes Spiel geworden, auf gar keinen Fall. Mir macht es trotzdem Spaß, einfach weil ich das Setting mag, weil ich die Characters mag, weil sie die Geschichte wirklich schön erzählen, wenn du so ein bisschen exploren gehst, abseits der Missionen, auch in dem Helicarrier und so. das ist schon nett. Also da kommt dann wieder dieser Fanservice-Faktor rein. Ja, der mir ja, sagt, genau. Spiel's noch ein bisschen. Spiel's ja, ein also bisschen.
Ja, ja, mal schauen. Aus dem Chat genau. Kommt auch gerade noch, dass es wohl dann im Koop auch Laune machen kann.
Also im Koop soll es gerade ziemlich schlecht sein, habe ich eigentlich gehört.
Das hat der Ludi hier gerade angemerkt. Mit dem habe ich da schon mal geredet. Der macht das mit diesem Beifahrermodus. Also sein Sohn spielt und er greift nur ein, wenn die Situation zu schwierig ist. Die machen da, glaube ich, gar kein echtes Koop.
Oder andersrum. Eigentlich haben wir immer gesagt, der Ludi spielt.
Ja, das ist ein Flugzeugkapitän, Flugzeugführer.
Der Ludi spielt und wenn er nicht weiterkommt, dann hilft ihm sein Sohn. Also so rum war es eigentlich.
So rum genau. Ja, der Co-Pilot, ja. Der Sohn macht dann die schwierigen Stellen. Und genau, das war ansonsten Multiplayer hätte mich ja schon mal gereizt, weil man ja diese Vier-Player-Kampagnen ja machen kann. Aber ich spiele es halt allein und es ist
weniger. Soll angeblich auch tatsächlich nicht gut sein, die Multiplayer-Kampagne. Also da wird es dann wohl anscheinend so ein reiner Grind.
Ja, wirklich
eine krasse Grind-Veranstaltung, die dann einfach auch nicht wirklich viel Spaß macht. Deswegen, ich habe gesehen, ich kriege anscheinend die Hawkeye-DLC und sowas kriege ich umsonst anscheinend. Okay, nehme ich mit. Will es eigentlich schon noch mal weiterspielen, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich mit so viel Nachdruck dran wäre, wie es jetzt an Control war oder sowas, wo ich echt so, boah, wann kann ich weiterspielen und so. Das ist eher so, boah, spiele ich jetzt noch ein bisschen oder nicht? Nö, ich gehe ins Bett.
Ja, also wie gesagt, der Fanservice hat mich jetzt nicht gereizt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so irgendwie, hey, das würde ich als nächsten Avengers-Film sehen wollen, sowas. Und nicht spielen wollen. Weiß ich nicht. Ich bin da gar nicht, war da jetzt nicht so scharf drauf. Also jeder sollte sich, es ist ja auch günstig und sollte man sich selber ein Bild machen. Wie gesagt, der Fips findet es ja gut. Der ist der deutlich größere Fan von Marvel, als wie ich es bin. Und ich wäre halt ein Fan von einem guten Brawler und das ist es halt nicht. Es ist ein okayer Brawler mit halt viel, viel Fanservice. Aber der Fanservice langt mir nicht aus. Langt mir für mich nicht.
Ja, wie gesagt, wenn dir der in dem Fall nicht langt, dann hast du da echt ein Problem. Also ich halte es jetzt auch nicht für eine Offenbarung von Spiel. Das muss ich auch dazu sagen. Ich finde es so an der Schwelle zwischen gut und befriedigend. Ja. Es macht mir teilweise durchaus Spaß. Teilweise hast du dann so Kombos, wo du denkst, boah, das war jetzt richtig cool, das war jetzt so ein Movie-Moment. Ja? Aber die meiste Zeit ist es eine solide Brawler-Mechanik mit einem mittelmäßigen Spiel und einer eigentlich ganz coolen Story, die ich auch definitiv weiterverfolgen werde.
Ja, genau, die Story, ich habe, wie gesagt, ich hätte es gern als Film.
Ja.
Okay, also dahingehend Haken dran, ich werde es dann eher nicht spielen. Also es ist kein Spider-Man Miles Morales, so für Nein. so einen Superhelden-Noob wie mich.
Hm. Wie du gesehen hast, Spider-Man habe ich ja auch gesuchtet, also gesuchtet in Anführungsstrichen, nicht so wie der Fips jetzt hier alles komplettiert, aber schon mehr so, dass mir das viel mehr Spaß gemacht hat, weil es ein deutlich besseres Spiel ist.
Ja, Spider-Man hat, glaube ich, jedem gut getaugt. Das war halt einfach, war einfach auch geradliniger. Sie haben diesen ganzen Pseudo-Multiplayer, Open-World-Grind-Loot-Mechanik-Scheiß sich gespart, den ich ja eh nicht leiden kann eigentlich.
Ja, auch mit Craft-Scheiß und Dauer.
Ja, total nervig. Also das ist der Teil, ich ignoriere den auch komplett. Ich benutze meine Fähigkeiten, Punkte, alles andere ignoriere ich. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich so komme, muss ich mal gucken, aber es interessiert mich einfach null, ob ich jetzt aus 45.000 gesammelten Uru-Materialien noch irgendwas craften kann. Was soll denn der Scheiß? Das will ich doch da. Das passt auch zu dem Thema, finde ich nicht. Nein, ich finde, das passt auch zu dem Avengers-Thema nicht. Ja, manche Leute lassen sich auch gerne die Genitalien mit Fingerfarben bemalen und glühende Kohlen drauflegen. Ich nicht.
Mit Fingerfarben? Ja, kommt drauf an, von wem, aber ansonsten. Mundgemalt. Würde ich jetzt mal sagen.
Weiter im Text.
Bevor wir abschweifen. Text, Christian.
Bevor wir abschweifen.
Siehst du, du löst schon Schock aus.
Ja. Christian, was hast du noch gespielt, außer hier Marvel, was dich jetzt nicht so lang wahrscheinlich gefesselt hat?
Es hat mich nicht so lange gefesselt. Nee, ein paar Stunden habe ich halt, wie gesagt, da reingestellt. Also was ich, wozu ich unbedingt was sagen muss, weil, glaube ich, weiß nicht, der Ludwig darauf wartet. Es gibt ja das nächste große Roguelike als, es wurde nicht als Hades Killer angekündigt, aber man sieht, es ist ein Hades Klon, Curse of the Dead Gods. Hades Rip-Off, genau, Shameless Rip-Off. Curse of the Dead Gods, ich glaube, für jede gängige Plattform ist es auch erschienen. Ich habe es auf der Switch gespielt, was da halt ja, sehr, 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 sehr gut passt auf der Switch. Und Also es ist kein simpler Hades Ripoff. Es ist nicht zu verschweigen, dass es sich sehr stark von Hades inspiriert, gerade mit diesen so Bonis, die man sich halt einsammeln kann. Es gibt dann so Relikte, die man findet, oder eben auch so besondere Waffen, die halt dann was, wo man dann halt was auflevelt oder sonst irgendwie. Das ist davon inspiriert. Aber ansonsten ist es echt, also es hat mit Hades fast nichts gemeinsam. Das Kampfsystem ist komplett anders. Es ist sehr viel langsameres und vorsichtigeres. Hades ist ein kompletter Arcade-Prügler, wo man halt reingeht und slasht und ausweicht und schnell. Und das gibt's bei Curse of the Dead Gods nicht. Da muss man sehr überlegt. Also es ist auch so gut, dass dann die Gegner kommen, wenn die in der Überzahl sind. Da sollte man schon gucken, dass man die langsam pullt, einer nach dem anderen. Es spielt sehr stark eben auch mit Licht, weil normalerweise machst du im Licht weniger, also erleidest du weniger Schaden und machst mehr Schaden bei den Gegnern, deswegen, und es ist aber alles dunkel, weil du in so einem Tempel immer unterwegs bist, und da kannst du so Säulen anstecken, na? Und die Gegner versuchen das aber wieder auszumachen, das Licht, und wenn es halt dunkel ist, kriegst du halt mehr Schaden. Und alles so Geschichten, es ist sehr viel Taktik, auch ein vorsichtiges Vorgehen dabei, und auch bei den Gegnern. Man kann halt zwar auch ausweichen, und hat aber da Stamina-Points, also das heißt, das Ausweichen kostet halt eben Ausdauer, und wenn die weg ist, dann kannst du halt auch nicht mehr ausweichen. Du kannst aber zum Beispiel mit einem perfekten Block, einem perfekten Parry, kannst du die Ausdauer wieder aufladen und dann hast du sie halt wieder. Und auch schwere Schläge kosten Ausdauer und so Geschichten. Da muss man wirklich, also ich habe auch mal, der Vergleich hinkt auch, es wurde auch schon mal mit Dark Souls verglichen, weil es halt ein bisschen vorsichtigeres und taktischeres und halt auch Gegner einzeln ranpullen das Spielprinzip ist, und das passt schon. Weitere Inspirationen, und das ist das, was mich nämlich auch gereizt hat, ist sehr, sehr, sehr stark hier Darkest Dungeon. Auch so ein Roguelike Roleplaying Game aus, weiß ich, schon ein paar Jahre alt, aber auch sehr zu empfehlen, was sehr, sehr düster ist. Also mir hat es halt auch gefallen, weil so ein Lovecraftian Einschlag halt hat. Und das Spiel ist immer so, und das merkt man, da ist der Einfluss am größten, nicht nur vom Grafikstil, der Grafikstil ist sehr stark davon inspiriert, aber eben bei Darkest Dungeon war es immer so, du wirst in eine Situation geworfen, die ist scheiße, und du kriegst irgendwie zwei Gegenstände zur Auswahl, der eine ist beschissen und der andere ist noch beschissener, und du musst halt gucken, mit welchem kommst du denn jetzt aus dieser beschissensten Situation am wenigsten beschissen raus.
Klingt wie ein total beschissenes Spiel.
Und danach, also jeder Dungeon Crawl ist eine extreme Nervenaufreibung, und alle
MacGyver-Modus wahrscheinlich.
Deine Mitstreiter, die erleiden auch immer dann psychische Schäden und alles. Das ist einfach nur ein dermaßen pessimistisches Spiel. Und daraus zieht es seine Freude. Also so pervers, wie es klingt. Aber das habe ich sehr gemocht. Ich habe das wirklich sehr gemocht. Und hier ist es auch so, weil es gibt eine entscheidende Spielmechanik, die nennt sich eben diese Flüche, also diese namensgebende Curse, dass wenn du halt von Raum zu Raum gehst und weiterkommst, dann erleidest du Fluchschaden. Und je mehr Fluchschaden du hast, dann kommt irgendwann mal so ein richtiger Mali auf dich drauf. Das heißt dann, also es ist kein echter Malus, sondern es kann auch ein Bonus dabei sein. Wie zum Beispiel, für jeden Schlag, den du erleidest, kriegst du doppelt so viel Schaden, aber dafür kriegst du auch dieselbe Summe Schaden in Geld dazu. Und mit diesem Geld kannst du dich wieder von diesen Flüchen freikaufen, so halb. Zumindest kannst du Geld opfern, anstatt Blut zu opfern, um dann weiter verflucht zu werden. Und dann musst du aushalten, also weil diese Flüche, das sind eigentlich ganz gut, und auch wenn du weiterkommst und die Gegenstände so bekommst, da kriegst du eigentlich ganz gute Sachen. Aber du musst nur aufpassen, weil wenn du zum höchsten Level verflucht wirst, dann verlierst du kontinuierlich Lebensenergie. Und zwar halt, bis du stirbst. Und zwar recht flott. Und das ist klassischerweise genau dann in dem Level, wenn der Boss kommt von dem Tempel. Mhm. Und dann hast du eigentlich keine Chance. Also es ist ich fand es wirklich hartes Spiel.
Du blutest sozusagen aus, oder?
Also, genau. Und eine weitere Inspiration habe ich auch gesehen, das war Slay the Spire. Weiß nicht, ob das einer kennt. Das ist so ein kartenbasiertes Roguelike-Spiel, das ich auch sehr empfehlen kann. Gibt es zum Beispiel auch für die Switch, aber das ist fürs iPad und so ist das halt wie gemacht. Das ist richtig geil. Und da gehst du nämlich so einen Pfad, also kannst du dir so einen Baum durch deinen Dungeon aussuchen, und dann siehst du auch schon, wo du, an welchen Stellen sind dann Minibosse, wo es sind Level-Ups, wo es sind Heilungsbrunnen und so weiter. Und da kannst du dir deinen Pfad das durchlegen, der auch echt, das auch echt nützlich ist. Da kannst du dir deine Spielweise so ein bisschen entscheiden, weil es ist doch alles sehr, sehr, sehr zufallsbasiert. Und kein Run ist wie der gleiche und auch mit den Waffen ist immer alles anders und so weiter. Und wie man schon merkt, es ist unglaublich was zum Reinladen, wenn man Roguelikes mag. Jetzt war das für mich der Test, mag ich wirklich Roguelikes oder mochte ich nur Hades? Es ist leider so, ich mochte nur Hades. Also Hades habe ich geliebt, aber mit Roguelikes an sich ist jetzt nicht was, wo ich sage, das ist das Spielprinzip, das mich permanent rausholt und glücklich macht, sondern nein. Ich habe es schlongenlang gespielt, ich habe glaube ich 10, 15 Stunden oder sowas und ein paar Tempel gemacht, aber es ist alles so monoton, schaut alles gleich aus, die Gegner sind alle auf der Switch, auf dem Bildschirm ist es fast zu klein, man erkennt die Gegner gar nicht richtig. Das Timing fürs Parieren ist teilweise echt schwer, bis ich gemerkt habe, man kann dann den Block-Button einfach spammen. Also wenn du den dauernd drückst, dann schaffst du es fast immer dann perfekt zu parieren. Das ist auch ziemlich eine Schwäche, finde ich, im Kampfsystem dann. Und ja, und halt wie gesagt, du stirbst und dann bist du halt einfach wieder am Anfang. Und es ist niemand da, der dich verhöhnt und sagt, hey, dem Gegner hättest du doch ausweichen können, anstatt dich treffen zu lassen. Und hier Hades, der dann sagt, na, mein Sohn, das war scheiße und du bleibst jetzt hier und gehst mal ins Archiv und arbeitest wieder. Also diese ganze Story-Aspekte von Hades, dass das, wenn es fehlt, das geht mir so ab, dass...
Wenn dir das hat bei dir viel ausgemacht bei Hades, oder? Diese ganze Stimmung und diese ganze Story dazu und diese Dialoge, ja. Das hat bei dir schon viel ausgemacht dann. Okay.
Unglaublich viel ausgemacht. Eben genau.
Ansonsten kann ich mir vorstellen, zum Beispiel... Der Fuel ist ja jemand, der nerdet sich schon gern auch dann in solche Themen rein. Also wenn man eher jemand ist, der dann sich richtig ins System rein nerden möchte und so weiter, dann könnte das schon was sein, oder?
Genau. Es gibt auch dauerhafte Upgrades eben, die man dann finden kann. Das heißt, das ist dann schon so die Motivation dadurch, also dass du dir dann auch bessere Waffen von Anfang an auch gleich dann auf so einem Altar werden die dir geopfert, dann kannst du dir eigentlich aussuchen. Und wenn jemand sowas taugt, also wie gesagt, vom Kampfsystem ist es schon sehr gut, bis auf dieses, dass ich mit den Blocken so Probleme hatte. Aber ansonsten vom Kampfsystem ist es sehr geil. Nicht so geil wie Hades. Hades ist halt das Schnellere, aber es ist sehr gut. Hat mir schon sehr getaugt. Und die Waffen sind alle sehr, sehr, sehr unterschiedlich und auch toll. Aber auch hier wieder, die Waffen bei Hades sind noch viel unterschiedlicher und noch viel besser. Und diese Varianten der Waffen bei Hades ist noch viel geiler und es kommt da nicht ran, aber wie gesagt, es ist auch unfair, das jetzt mit Hades zu vergleichen. Deswegen muss es ja kein schlechtes Spiel sein, wenn es nicht an Hades rankommt. Ja. Für mich kommt das nicht. Und ich glaube, was ich so von dem vernommen habe, eigentlich bei niemandem kommt so richtig da dran. Aber so die Roguelike-Community findet es schon sehr gut. Und das kann ich verstehen. Dafür ist es echt ein geiles Spiel. Aber ich bin da nicht so. Also,
aber du wirst es nicht unbedingt weiterspielen?
Oder doch. Mal also ich habe es jetzt mal zur Seite gelegt, wegen einem anderen Spiel, zu dem ich gerne noch was sagen würde. Vielleicht später dann. Aber weil das passt auch ganz gut. Man hat eben diese unterschiedlichen Tempel und so ein Run durch einen Tempel dauert so zwischen 10 und 20 Minuten. Und das ist ganz gut. Und wenn man den dann durch hat, dann ist, wenn der Boss erlegt ist, dann ist auch vorbei. Also es ist nicht so, dass du dann zum nächsten Tempel kommst, sondern den wählst du wieder extra aus und kommst wieder zurück zum Startpunkt und so weiter. Und also ja, das ist schon, ja.
Ja, cool. Aber dann erzähl doch gleich von dem anderen Titel, den du gerade auch noch in der Mache hast. Weil dann
was soll ich
so
gleich?
Sprechen. Da haben wir nicht so viele Sprecherwechsel. So viel angenehmer beim Zuhören, denke ich, wenn du jetzt einfach direkt weitermachst. Und danach habe ich nämlich gleich ein Thema, das ich gerne platzieren will. Ich habe nämlich ein PS5-Spiel gespielt. Das war wirklich ein reines PS5-Spiel. Aber vorher kannst du gerne nochmal.
Okay, Themen ja, dann erzähl mal. Ich habe nämlich für die Switch mir schon seit, also das ist, ich habe die schon, die Entwickler verfolgt, wie sie es noch nicht draußen hatten. Das Spiel heißt Forgone. Ist ein pixelbasierter Metroidvania, wobei Metroidvania stimmt nicht ganz. Es ist ein sehr linearer Side-Scrolling-Plattform-Actioner, wo du eine Hüterin spielst, die den Planeten retten soll. Also die Story ist total bläh, also vollkommen egal. Aber du läufst halt dadurch über diesen Planeten von Level zu Level und kämpfst dich durch Gegnerhorden, machst Sprungpassagen, kämpft auch mal gegen Bosse und Rätsel nicht, Neo löst eigentlich nicht, aber du musst halt ab und zu mal Türen öffnen, wo du halt den richtigen Weg finden musst, aber es ist sehr linear und das Spiel besticht und damit haben sie mich eben gehuckt mit unglaublich schöner Pixelgrafik mal wieder. Also so ein richtiger Pixelporn, wie es auch Blasphemous schon war. So hübsch, so gute Hintergrundgrafiken, so liebevolle Animationen, aber alles pixelbasiert und das ist so wunderschön. Ja. Und nicht irgendwie abstrakt oder so comic-mäßig gemacht, sondern sehr einfach schön gemacht. Das muss man sich mal anschauen unbedingt. Und mir taugt es unglaublich. Es hat ein paar technische Schwächen auf der Switch, weil es ruckelt manchmal. Es stört nicht sehr. Also es ruckelt mal hauptsächlich, wenn man mal den Boss oder sowas gelegt hat und dann spratzen die Bonusgegenstände aus dem raus. Ansonsten läufst du halt rum, das hat so eine bisschen Roleplaying-Mechanik, dass du halt Geld findest und Erfahrungspunkte. Mit den Erfahrungspunkten kannst du ein paar Skills aufleveln und ein paar Skillbäume betanken und hast unterschiedliche Waffen von einem Schwert, Speer, großes Schwert und eine Sense und solche Geschichten gibt's. Nunchakus gibt's und so alles. Also echt, die spielen sich auch alle schön unterschiedlich. Die kann man auch aufleveln und hat man genug Spaß daran, einfach durchzulaufen. Da findet man immer wieder neue Gegenstände und alles. Und das ist echt, echt, echt stark.
Aber ist mehr ein Jump and Run jetzt eher? Oder
nein, kein Roguelike? Es ist schon mehr ein Actionspiel. Also mehr Slasher. Okay. Also ein Action Beat'em-up mäßig mehr als wie ein Jump'n'Run. Also es gibt zwar auch ein paar Jump'n'Runs, weil du halt von Plattform zu Plattform hüpfst, aber es ist jetzt nicht so, dass die so maßgeblich schwer werden oder so.
Okay, gibt's auch auf den üblichen Plattformen. Du hast es wieder auf der Switch gespielt.
Ich habe es auf der Switch gespielt, genau. Bereue es auch nicht. Habe es in einem Sale gekauft. Sehr günstig, glaube ich. Also es kostet normal 20, 25, wenn mich nicht alles täuscht.
Das ist und voll vorbeigegangen. War jetzt nicht so der große Titel oder der große
überhaupt Launch? Nicht. Nee, der war sehr unterm Radar. Und kann mir auch vorstellen, dass der bei vielen auch so, naja, weil der ist halt nichts Besonderes. Die Story ist halt nicht besonders und die vom Gameplay her macht es halt auch nichts wirklich revolutionär. Aber es hat allein durch diese schöne Pixelgrafik bin ich da schon gefangen. Und auf der Switch.
Ja, die Optik ist wirklich schön. Ich sehe auch gerade 9 von 10 bei Steam und so. Also das ist ja doch, und $20 steht hier. Also es ist auch gar nicht so ein kostspieliges.
Nee, auch auf der Switch für ein 20 geht es bestimmt her.
Ja. Cool, cooler Tipp. Ich glaube, das haben einige noch gar nicht auf der Liste gehabt bisher. Das zockst du gerade. Das ist dein Switch-Game to go.
Genau, das spiele ich gerade hauptsächlich auf der Switch. Ja.
Cool.
Ansonsten habe ich nur Immortal Phoenix Rising angefangen auf der PS5, weil da jetzt auch die PS5-Fassung da ist. Aber dazu sage ich jetzt noch nichts, da ist es noch zu frisch. Oh ja. Jetzt 2 Stunden.
Da bin ich dann nächstes Mal, da bin ich mega gespannt, weil ich schleich da schon drum herum. Aber da ich ja gerade, da komme ich später auch noch zu, gerade das ein oder andere Zelda Spiel, weiß ich gerade nicht, ob ich auch noch Bock habe, jetzt auf der PS5 was in die Richtung zu spielen.
Genau, das solltest du dir überlegen. Mein aktueller Ersteindruck ist nicht rumschleichen, zuschlagen. Aber vielleicht ändert sich das noch. Bei Ubisoft-Spielen ändert sich das ja bei mir mal ganz
gerne. Ändert sich das gern mal, ja. Ist die Open World schon eröffnet?
Ja.
Okay, weil das ist immer wichtig. Dann erkenne ich oft, ob das Spiel wirklich taugt oder ob es mich dann nervt. Ja.
Ganz genau.
Cool, dann komme ich mal zu dem Titel, den ich gerade spiele. Ich habe vorhin gelogen übrigens, aber es war einfach nur, um das Ding zu promoten. Nee, es ist gar nicht nur rein PS5. Es ist das Spiel, über das ich gleich berichte, auch PS4 und PC. Und zwar möchte ich über Marquette sprechen. Marquette ist geschrieben M-A-Q-U-E-T-T-E. Heißt, glaube ich, Marktplatz oder so. Ist wohl französisch, wenn ich nicht irre. Das ist gerade im PS Plus. Hast du das schon gezogen, Christian? Oder
gezogen habe ich es. Also ich klicke mir die Spiele trotzdem, auch wenn ich sie nicht gleich spiele.
Ja, klicken muss man sie unbedingt. Dann hat man sie auf jeden Fall in der Library. Ja, es ist halt ein Puzzle-Adventure-Videogame, also halt wirklich ein Puzzle-Game. Da muss man halt auch Bock drauf haben. Und ich mag sowas eigentlich ziemlich gern. Also
ein klassisches Adventure oder wie?
Ich komme gleich zur Mechanik, weil die Mechanik in dem Spiel ist sozusagen das Wichtigste neben der Story. Also der Punkt ist folgender, das Spiel ist eigentlich, du bist aus der Ego-Perspektive in der Welt, wachst da auf oder tauchst da auf, Und stellt euch so vor, ich darf nicht zu viel erzählen, aber ich kann die Grundmechanik erzählen, weil wenn man zu viel von der Mechanik erklärt, dann hat man auch schon die ersten Rätsel direkt gelöst. Aber grundsätzlich stellt euch so vor, ihr wacht auf, Ego-Perspektive, um euch herum seht ihr lauter Häuser, ihr seid auf so einem Platz sozusagen, über euch, über den ganzen Häusern und über euch ist eine riesengroße Kuppel. Und dann in der Mitte des Platzes, auf dem ihr seid, ist diese Kuppel nochmal zu sehen. Und da sind auch die Häuser drin. Und wenn ihr in den Horizont schaut, seht ihr, dass sozusagen die Kuppel, in der ihr gerade seid, die über euch ist, auch wiederum auf einem großen Marktplatz steht und da draußen sind auch Häuser und nochmal eine Kuppel. Das geht sozusagen ins Endlose. In die eine Richtung und auch in die andere Richtung. So, und jetzt heißt es, jetzt, da zusätzlich zu dem, dass ihr in dieser Welt seid, könnt ihr euch vorstellen, oder? Wie die ungefähr aufgebaut ist. Oder, Tax? Habe ich dich schon verloren? Nein.
Nein. Ist vorstellbar, kann man, glaube ich.
Schau es mir gerade an. Es hat eine Firewatch-Optik gerade auf den ersten Blick. Aber,
ja, über die Optik habe ich ja noch gar nichts gesagt.
Vielleicht, ja, ich recherchiere schon gerade.
Aber die Optik ist auch dann vielleicht gar nicht das Besondere dran. Also auf jeden Fall bin ich da halt in der Ego-Perspektive und dann habe ich um mich herum, höre ich so eine Stimme. Das ist übrigens die Schauspielerin. Man kennt den Namen. Jetzt muss ich ihn leider ganz kurz.
Außer dir, du kennst ihn nicht.
Ja, ich vergesse den immer, weil der nicht so leicht ist. Nachname ist Howard und das ist die Bryce Dallas Howard.
Carpendale,
achso, Entschuldigung. Die mag ich als Schauspielerin eigentlich ganz gern. Das ist die Tochter von dem Howard, der Regisseur ist.
Howard Met Your Mother.
Okay, ihr habt keine Ahnung, von wem ich spreche.
Howard the Duck.
Die hat übrigens auch in Mandalorian Season. Ja. Die hat auch übrigens in Mandalorian Season 2 Regie geführt von einer Folge.
Sorry für den unqualifizierten Zwischenruf, aber es kommt eine Howard the Duck Serie, Fips.
Nein, wie geil. Oh. Entschuldige. Wie geil. Disney Plus, oder was?
Bryce Dallas Howard hat...
Entschuldige, sorry. Peter.
Wenn ich einmal von einem Spiel mit Mehrwert berichte, einmal mal nicht Marvel, ne?
Ja, einmal denken, ey, das ist ein falscher Anspruch hier in dem Podcast.
Naja, auf jeden Fall. Es wird ja noch schlimmer, es wird noch schlimmer. Es wird noch weniger wahrscheinlich was der Philipp mit der Kneifzange anfassen wird.
Aber es ist so repetitiv, dieses Spiel, gell? Also so diese, wie heißen diese, Mamuschkas oder so?
Peter kriegt keinen Satz fertig heute, der arme Kerl.
Das ist die Eigendynamik von dem Spiel.
Aber genau. Es ist dieser Effekt, wenn du einen Fernseher filmst, dieser Endlos-Effekt halt. Ja. Weiß nicht, ja.
Oder in zwei Spiegel schaust, musst nicht im Fernseher
filmen. Genau, und dann geht es ins Endlose und so ist das auch. Und natürlich könnt ihr euch schon vorstellen, wenn es da eine kleine Welt und eine größere und noch eine größere Welt gibt, dann kann man da bestimmte Physikrätsel natürlich zwischen den Welten möglicherweise lösen und dadurch dann auch die Story vorantreiben. Die Story wird nämlich genau von dieser Bryce Dallas Howard eben erzählt. Und es ist eine Love-Story, die allerdings, vielleicht nicht ganz so, genau, jetzt habe ich den Philipp verloren. In dem Moment habe ich den Philipp verloren.
Entschuldigung, ich bin da reingeschlafen,
oder was? Die haben wirklich, aber dann WandaVision schauen, da ist auch eine Love-Story drin.
Das war nur ein Witz.
Also, die Love-Story wird dann erzählt und du hörst immer so Stimmen und dann musst du wieder ein Rätsel lösen. Und du musst halt Physikrätsel lösen. Und es erinnert von der ganzen Art ein bisschen an Myst. Aber die Physikrätsel wiederum sind so The Witness-Style. Habt ihr The Witness gespielt? Einer von euch? Irgendjemand mal probiert?
Ich denke schon, oder?
The Witness? Ich glaube, dass der Christian mal probiert hat, wenn ich nicht irre.
Ich verwechsel
auf das jeden jetzt Fall wahrscheinlich ist mit es auf jeden Fall, Krater, also in einer 3D-Welt musst Physikrätsel lösen, musst dich durch diese Welt so durchtanken. Und das Geile ist wirklich, dass die sich komplett verändert. Also jedes Level sieht komplett anders aus. Es ist auch so, du lernst in den ersten Levels natürlich bestimmte Moves und bestimmte Mechaniken. Die kannst du dann im nächsten Level nicht unbedingt wieder einsetzen, aber vielleicht in einem späteren kannst du sie dann kombinieren. Ist recht schön gemacht. Gleichzeitig sag ich auch, es ist halt total schwierig teilweise. Also bei manchen Rätseln muss ich wirklich sagen, habe ich lange gebraucht, um die zu lösen. Ich habe mich extra gezwungen, nicht irgendwo nachzuschauen. Was ganz cool ist auf der PS5, da ist auch diese Hilfe integriert, die ihr vielleicht schon mal in den Videos gesehen habt. Diese interaktive Hilfe, wenn du an irgendeiner Stelle bist, gehst du einfach auf den PlayStation-Button und dann weiß das Spiel gerade, wo du bist und bietet dir dann einen Video-Hint an für die Stelle, an der du bist. Das habe ich mal bei einem Rätsel gemacht, wo ich dann wusste, okay, ich werde das so und so lösen können und dann bin ich eben runter und habe mir das Video angeschaut und dann sieht man wirklich in so einem 15-Sekunden-Video, wie man die Stelle lösen kann. Beziehungsweise teilweise an der Stelle war es sogar so, man wird hingeführt, aber der letzte Schritt wird dann nicht gezeigt, sondern dann muss man nochmal selber denken. eigentlich ganz schön gemacht, also auch die Integration auch, das könnten dann gern mehr Spiele wieder machen, gerade die in so Richtung Denk- oder Rätselrichtung gehen, für die bietet sich das natürlich an.
Genau. Und wie viel und ich Zeit hast du da investiert? Also Stunde oder 10 Stunden oder könntest du eigentlich nachschauen?
Nee, das war so ein 4-5-Stunden-Ding. Mehr ist es nicht, würde ich jetzt ganz grob mal sagen. Ich habe gar nicht.
Du hast es durchgespielt dann auch?
Ich habe es durchgespielt. Ich bin da dann wirklich hängen geblieben, weil ich es recht schön finde. Und wenn ich mal so einen Rätsel anfange, dann höre ich da auch nicht auf, bis ich ihn durch habe.
Okay.
Da bin ich relativ, ja, relativ autistisch, hat man vorhin schon das Thema. Also ich muss dann den einfach fertig machen. Obwohl er mich teilweise wirklich bei den Rätseln hin und wieder ein bisschen angekotzt hat, weil die Rätsel sehr schwer sind und dann auch nicht so ganz logisch. Ich habe auch 2 Rätsel gelöst, ohne dass ich es eigentlich wollte. Die zwei Physikrätsel. Also wenn ihr selber spielt, werdet ihr vielleicht sehen, das kann mal passieren, dass man aus Versehen ein Rätsel löst und sagt, ach cool, so geht's, da geht's weiter. Aber es war jetzt nicht so frustrierend, dass ich es weggelegt habe. Also ich habe mich dann schon reingebissen und habe es dann aber doch, ich glaube in 3-4 Stunden, denke ich, habe ich es durchgehabt. Ist im PS Plus, ist also gerade für jetzt, heute und morgen kann man sich noch ziehen. Ich glaube auch vielleicht sogar noch länger, aber auf jeden Fall jetzt noch im März kann man sich's runterladen. Auf jeden Fall mal klicken. Und wenn ihr Lust habt auf ein Rätsel, spielt's. Das ist wirklich eine Empfehlung. Es ist eine schöne Story, die da erzählt wird. Und zur Optik, Tax, die Optik ist jetzt nicht Next-Gen-Niveau. Also das Ding läuft schon auch noch gut auf der PS4.
Und ja, aber die Welt sah relativ komplex groß aus, also als sich das rausgezoomt hat.
Ja, aber man merkt schon.
Es wird halt nicht anspruchsvoller wahrscheinlich. Ja. Also ich meine, es sieht schon schön aus, aber es passiert, ist halt wahrscheinlich relativ statisch, oder?
Ja, die Texturen sind relativ plump. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, fotorealistisch, obwohl es das eigentlich schon sein möchte. Es ist jetzt nicht so, dass es absichtlich comicartig oder cartoonig sein will, sondern es möchte, glaube ich, schon realistisch sein. Kriegt da den Spagat aber nicht perfekt hin. Also rein von der Optik und so nicht so geil. Vom Sound ist es wahnsinnig gut, weil du zum einen diese Sprecherin im Hintergrund hast. Also unbedingt auf Englisch spielen, empfehle ich da. Mhm. Ich habe deutsche Vertonung mir nicht angehört, aber die haben natürlich dann gute Sprecher für die englischen Vertonungen. Und Musik, also sie arbeiten auch mit Musik, immer wieder Musikstücke zwischendrin, die das ganz gut einfangen und echt gut, also auch ein bisschen künstlerisch angehaucht. Ist ja auch von Annapurna, glaube ich, produziert. Die schauen ja da immer ein bisschen drauf bei so Games, die sie produzieren, dass die oft ein bisschen so einen Anspruch mitbringen. Aber für ein Puzzle-Game, das man gerade in Anführungszeichen umsonst bekommt, auf PlayStation auf jeden Fall spielen und am PC, ich weiß gar nicht, was es kostet, ich glaube, das ist so ein 20-Euro-Titel auch. Kommt in den Reviews insgesamt eher so mittelmäßig weg. Aber es gibt gerade im Bereich Rätseln, wenn man den Rest so ein bisschen schon gespielt hat, gar nicht so viel Auswahl. Deswegen auf jeden Fall mal testen.
Aber eine ganz nette Geschichte für Rätselfreunde.
Auf jeden Fall, genau. Und so Physikzeug. Also wenn man so Physikrätsel mag, weil die ist ganz gut, die Physik. Also die funktioniert ganz, ganz spannend. Und der Sound und so, der funktioniert auch mit der Physik zusammen ganz schön.
Ey, so schlecht genau kommt es ja auch gar nicht weg, glaube ich, bei den Fans. Es gibt halt gerade nicht viel. Vielleicht gibt es beim PC mehr, halt so auf Steam oder sowas in der Regel, ja, aber auf Konsolen, sowas wie Turing Test und wie die alle hießen da, die sind...
Ja, und ich hatte auch The Witness, ich habe The Witness gerade erwähnt.
Genau, und dann halt auch immer gern genommen eigentlich, gell, für jemanden.
Und The Witness ist halt wirklich so, The Witness kannst du nur durchspielen, wenn du ein Blatt Papier daneben legst und wirklich das richtig durchnördest und mitschreibst und mitnotierst, weil die Rätsel da einfach nochmal eine ganz andere Ebene sind. Also hier kannst du dich locker auf die Couch legen und wirst die Rätsel schon lösen über die Zeit. Echt nett. Spielt sowas.
Also Intellektuelle spielen dann eher The Witness, oder?
Das spielen eher Intellektuelle und Nerds spielen eher The Witness, also die sich da richtig reinnerden wollen. Ich habe The Witness sogar angefangen und weil ich vorhin gesagt habe, ich spiele Rätselspiel immer fertig, bei The Witness bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich das jetzt nicht richtig spiele, sondern nur so ein bisschen als Rätsler, dann werde ich es nicht schaffen. Also das funktioniert dann einfach nicht. Da bin ich dann vielleicht auch zu dumm für. Also da muss ich dann wirklich mir einen Block hinlegen und mir irgendwelche Mechaniken aufmalen. Und
das ist nichts von Feierabend, das merke ich schon. Das ist mehr so ein Vollzeitjob, oder?
Ja, The Witness auf jeden Fall. The Witness ist gleichzeitig halt, glaube ich, auf einem anderen Niveau, wenn man es dann mal durchstiegen hat, als Marquette natürlich. Marquette ist das einfache, lockere, nette Spiel, das auch in so einem PS Plus schön reinpasst. Mahlzeit.
Was geht denn? Tax?
Ja, ich muss mir jetzt ein Getränk holen und...
wenn du mit deinen Chips auseinander raschelst, dann machst du halt vielleicht dein scheiß Mikrofon
das,
aus.
Das ist
du Zipfelsorger, sag mal, was ist denn das?
Ja, du, ich bin mit der Gesamt...
Dann gehen wir vom Anspruch, glaube ich, langsam wieder weg. Ich werde nie mehr so ein Spiel in dieser Geekzone
wollen. Doch, bitte, nie. Bitte.
Ich habe mir schon das Popcorn
Peters, rausgeholt. Peters Arthouse-Ecke und dann,
genau. Azifazi-Loch.
Nee, so Azifazi ist dann gar nicht. Zockt es ruhig.
Nee, also Peter, ganz ehrlich, ich beneide dich, dass du die Energie hast. Ich schaffe das jetzt gerade nicht, obwohl ich Urlaub habe, mich so runterzukommen, dass ich mich auf so eine Art von Spiel gerade einlassen kann. Also wenn ich es vielleicht mal eine Stunde so casual-mäßig anspiele, ja. Aber das durchzuziehen...
Mal, wenn du in der Arbeit unterfordert bist, dann spielst du ja sowas, ne?
Ach so, genau. Ach so, Dual Monitor und Third Monitor, ja, stimmt.
Nee, wenn es einfach, dann brauchst du es als Ausgleich, dass du auch mal dein Hirn wieder einschaltest. Ach, verstehe. Manche brauchen eher was anderes, um ihr Hirn halt auszuschalten. Und ich brauche es halt, auch mal wieder zu nutzen. Ne? Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht.
Also ich schaue es mir mal definitiv an. Was mir gefällt, ich sehe ja gerade, es gibt auch so geile Nachtszenen, die schauen echt gut aus.
Ja, es ist wirklich, die Level sind mega unterschiedlich dann.
Also die Optik entspannt. Dass man es
gesehen hat. Sagen wir mal so, Tax. Tax, ich würde mir wirklich wünschen, ich würde mir echt wünschen, dass du das spielst.
Oh, und Challenge, Tax.
Dein Feedback würde mich interessieren und du könntest es dir jetzt kostenlos klicken und auf der PS4 sogar noch spielen.
Das läuft auch auf der PS4. Ich schaue, ob ich noch einen PlayStation-Account habe, Jungs. Das ist ja bei mir so, ich glaube, mein PlayStation-Account ist so alt wie wie das Original Jumanji-Spiel, was gerade so im Keller verstaubt rumliegt.
Tax, du meinst
dein PS Plus? Das ist meine Cartridge.
Also wenn du noch PS Plus hast, dann klick dir das und spiel das. Mich würde es einfach tierisch interessieren, wie es dir taugt. Du kannst es auf der PS4 spielen, dann hättest du auch mal wieder einen Titel, den du auf der PS4 spielen kannst.
PS Plus-Abo mit der PlayStation 3 schon abgelaufen. Mann.
Da muss ich echt mal gucken.
Ja.
Schau mal nach. Aber in diesem Sinne übergebe ich das Mic jetzt einfach mal an den Philipp, weil der hat was anderes noch gespielt, was anders ist als das, was ich gespielt habe, glaube ich.
Ich habe es nur kurz angespielt tatsächlich. Ich wollte noch nicht nur ein Spiel reinschreiben. Ich habe Streets of Rage 4 habe ich mal kurz angespielt. Das ist ja hier auch im
Game Pass kurz angespielt.
Es reißt mich nicht mehr. Also es ist ganz lustig, zumal so ein bisschen Beat 'em up und so, ne? Aber so dieses Spielprinzip, also es ist für mich nicht gut gealtert, sagen wir so.
Christian, deine Meinung ist eine andere?
Meine Meinung ist eine komplett andere.
Nein, das hat nichts mit dem Spiel
Rage. Dann hau mal raus. Also ich meine, ich will nicht sagen, dass es in irgendeiner Form schlecht wäre. Ich glaube, es ist so gut als zeitgemäße Fortsetzung im Originalgeist von dem Originalspiel, wie es sein kann. Es ist nur einfach nichts mehr, was mich noch irgendwie groß begeistert. Also
ja, okay, mich begeistern halt Beat'em'ups heute immer noch. Also das, wenn du sagst, es ist nicht gut gealtert, ja, es ist halt dasselbe Spiel wie in Streets of Rage 2. Und da steckt halt viel Streets of Rage 2 drin. Die haben ja sogar, glaube ich, den Originalkomponisten von Streets of Rage 2 wieder geholt, um
der total viel.
Viel gemacht hat. Und du kannst ja auch Charaktere aus Streets of Rage 1 und 2 als Pixel-Look freischalten und so. Riesengroßer Fanservice. Und da bin ich natürlich total gefangen. Und wenn man halt keine Beat'em'ups mag oder nicht mehr mag, dann reißt einen das natürlich nicht vom Hocker. Aber wenn man das mag, dann ist es, glaube ich, aktuell der beste Beat'em-up-Sidescrolling-Prügler, den es überhaupt noch gibt, speziell im Koop.
Ja, im Koop habe ich es tatsächlich noch nicht probiert und ich glaube dir das tatsächlich aufs Wort. Da kommt so ein bisschen, also ich glaube, man braucht für das Spiel ein bisschen mehr Retro-Liebe, als ich in der Regel aufbringen kann. Also da für diese.
Gleich zur Überleitung, super.
Ja, gell, habe ich gut gemacht. Also. Wie gesagt, ich glaube, wer da so tickt wie du, Christian, der wird mit dem Spiel garantiert nichts falsch machen. Ja? Also ich bin mir auch fast sicher, dass ich das vor, vor 100 Jahren, als ich Streets of Rage oder sowas gerne mochte, hätte ich das gefeiert. In jeder Hinsicht.
Ja, aber also wenn man es heute nicht mehr mag, dann...
Irgendwie, ich muss ja nicht in Peters Arthouse-Ecke abdriften, aber so ist mir das einfach, also zu flach. Und wenn man gerade vorher gesagt hat, das Gameplay und die Steuerung und sowas ist in Avengers zu monoton, dann darf man sowas eigentlich auch nicht mögen.
Naja, da habe ich aber andere Ansprüche dran. Also bei einem Beat'em'up, da weiß ich, was ich brauche, ne? Da laufe ich von links nach rechts, habe Schlag, einen dritten Sprung und Special Move. Und das war es dann. Und dann ist noch abhängig von da, wo ich stehe und in welche Richtung ich drücke, gibt es nochmal einen Wurf oder sonst irgendwas. Aber
ja, ich weiß halt schon, was du meinst.
Bei einem 3D-Brawler, der sich hier ungefähr verpackt mit einer Kampfvielfalt, wie es ein God of War hat oder sowas, da lache ich ja. Also das ist, ein bisschen blöd, ja. Du kannst mir das schon vorwerfen.
Nein, ich weiß schon, was du meinst. Das ist einfach eine ganz andere Erwartungshaltung, ob du so ein Comic-Look-Spiel so ein bisschen auf der, ich will jetzt nicht sagen Billig-Ebene, das tut dem Spiel Unrecht, aber ein bisschen auf der Indie-Ebene spielst oder so ein AAA mit teurer Lizenz, Polish.
Du hast ja recht.
Christian, du hast das auch gar nicht allein gespielt, oder?
Nein, ich habe es halt sogar mit meinem Sohn gespielt, ja.
Es macht das nicht viel aus bei so einem Game.
Das macht, glaube ich, auch viel aus.
Ja, sicher. Also ich glaube, das ist, was ich gesagt habe, Koop. Und gerade die Beat'em-Ups, die machen, da macht das Koop mindestens 70-80%
Spielspaß. Würdest du dieses Spiel jetzt im Singleplayer überhaupt spielen, also wirklich durchspielen?
Wahrscheinlich ja, weil es mir so gut gefällt, aber ich würde es 10-mal lieber im Koop spielen. Und ja, ich glaube, der Ludwig hat sich hier schon im Chat gemeldet und wir wissen ja auch, der Chris, der ab und zu mal mithört, der hat das auch schon lobend erwähnt und das sind ja auch Koop-Fans und das ist ein Koop-Spiel vom natürlich und kein Singleplayer-Spiel. Und das war Streets of Rage schon immer. Und auch Teenage Mutant Ninja Turtles zum Beispiel, wo ja auch jetzt ein neuer Nachfolger angekündigt wurde, der verspricht, wie Ninjas hier, wie, kriege wieder Schläge, wenn ich es nicht genau weiß, hier Ninjas in Time oder wie das hieß da, wie ist das
denn? Jetzt denken wir genau nach, sonst kommt der Ludi.
Nee, da kommt der Basti, aber egal, ihr wisst schon, das gute Ninja Turtle Spiel.
Turtles in Time, oder?
Turtles in Time, danke. Dankeschön. Und wenn man das natürlich, also wenn man das nicht mag oder wenn man das alleine spielen mag und meint, da hat man genauso viel Spaß wie im Koop, das ist natürlich falsch. Ja.
Das denke ich auch. Also ich habe es, wie gesagt, ich habe es auch noch mal kurz zwischendrin wirklich angespielt. Und ja, also so kann ich es dann nur bedingt empfehlen. Aber ich glaube auch, wenn du es Multiplayer spielst, vor allem Couch-Koop, ich glaube Online-Koop.
Richtig, das kommt zu unserem nächsten Altherren-Ausflug mit und dann wird es auch gespielt. Und dann wird der Fips überzeugt, dass es gut ist.
Weil ich da jemals schon in der Lage war, ein Spiel zu spielen. Da konnte ich nie mal mehr Mario Kart fahren.
Das haben wir alle nicht mehr aus einem.
Aber wenn wir doch gerade schon im Bereich der Retro-Spiele sind, dann muss ich euch jetzt trotzdem von meinem Retro-Gaming-Rabbit-Hole erzählen, auch wenn ich muss mal weniger auf Slack schreiben, weil sonst seid ihr ja schon alle gelangweilt, weil ihr kennt es ja schon, aber die Hörer kennen es noch nicht und wissen noch nichts davon. Ne? Deswegen erzähle ich das jetzt. Fips, du bist nicht so der Retro-Fan, ne?
Kann man so vielleicht formulieren. Nee, ich finde einfach, dass...
Also, du hast keine nostalgischen Gefühle bei so
alten Games. Ich habe nostalgische Gefühle, die gehen mir aber flöten, wenn ich sie nochmal anspiele. Ich kann es auch ziemlich genau begründen, für mich persönlich zumindest. Ich finde einfach, dass die Spielmechaniken, so wie sie mir im Gedächtnis geblieben sind, wesentlich spektakulärer waren, als sie tatsächlich sind. Weil prinzipiell die meisten alten Spiele glänzten einfach durch einen unfair hohen Schwierigkeitsgrad, gerade aus der Coin-Ära, Coin-Dingster-Ära.
Insert-Coin-Ära.
Danke, Insert-Coin-Ära. Die glänzen halt einfach durch einen wahnsinnigen hohen Schwierigkeitsgrad, sauprimitives, sauschlechtes Gameplay und eigentlich überhaupt nichts dahinter. Und in meiner Erinnerung sind es aber Bomben.
Ja, genau. So krasse.
Nein, in meiner Erinnerung sind es aber
bombastisch. Scheiß auf George Lucas, Rape My Childhood, Phipps, Rape My Childhood.
Möglicherweise, also ich würde.
Darf ich diesen Satz jetzt mal beenden, Zifix?
Nee, warte. Nein, jetzt weiß man, wie das ist. Möglicherweise hat der Phipps einfach früher echt nur beschissene Spiele gespielt.
Wahrscheinlich.
Also die halt jetzt immer noch beschissen sind.
Wir müssen jetzt mal gucken, Peter, deine Retro-Spiele, da war ich schon aus der Pubertät raus. Ja, das darfst du mal nicht vergessen. Ja, also deine Jugend war ein anderes Level. Ich möchte sogar gar nicht bezweifeln, dass ich einige Gameboy-Spiele oder sowas noch ganz gut spielen könnte.
Oder was ist mit Monkey Island und sowas? Das ist auch
Retro. Ja, das ist doch nicht Retro. Monkey Island, das ist doch nicht Retro. Retro ist der Monkey Island ist. Retro ist der ganze C64-Scheiß, den ich damals gespielt habe.
Okay,
Rick Dangerous und so ein Kram.
Dann müssen wir Retro anders definieren. Ich würde sagen, Retro geht sogar jetzt schon in die frühen 2000er zurück, weil das ist einfach 20 Jahre her, verdammt. Das ist.
Nein, also Retro ist für mich ganz subjektiv Spiele meiner Kindertage.
Ja, so 8-Bit, oder?
Die ich als Kind gespielt habe, 8, maximal 16-Bit-Kram. Und da war einfach, da kannst du mir sagen, was du willst, da war viel Scheiße dabei, die du nur durch eine nostalgisch verklärte rosa Brille als gut betrachten kannst.
Geil.
Und geil. Die gut bleibt, solange ich persönlich das nicht nochmal spiele. Ich habe das ein paar Mal versucht, aber wenn ich es wieder spiele, sind diese Spiele für mich komplett entzaubert und ich möchte die gerne so im Kopf behalten, im Gedächtnis behalten, wie sie damals waren, wie ich sie empfunden habe.
Okay, dann gehst du wirklich weit zurück, weil ich glaube wirklich, dass so C64-Games teilweise nicht mehr so angenehm sind zu spielen.
Ach, das ist ein totaler Abschuss.
Das auch
kannst du nicht mehr spielen.
Habe ich auch noch gar nicht so wirklich versucht. Also wenn ich jetzt von meinem Retro-Gaming-Rabbit-Hole spreche, dann spreche ich davon, das fängt so mit, ich habe eigentlich nur, mein Rabbit-Hole bezieht sich aktuell nur auf Nintendo-Konsolen und bezieht sich so auf den Game Boy erstmal. Also ich fange mit Game Boy Classic an. Ne?
Das ja, ist gut, sozusagen das ist, mein Start gerade. Das ist so eine Ära, da war ich, keine Ahnung, wie alt ich zum Game Boy Classic war.
89, 90 rum. 89
ich den hatte, raus. Ja. Da war ich auf jeden Fall schon so 13, 14. Als ich den dann hatte, wahrscheinlich 15. Das heißt, das ist schon wieder, das würde ich jetzt, klar ist es irgendwo auch Retro-Gaming, das ist richtig, aber es ist nicht das, an was ich denke, wenn ich jetzt Retro-Gaming höre.
Für mich Retro-Gaming ist das halt total...
Okay. Ja, das kann ich dann schon verstehen.
Also, weil du älter bist, oder?
Nach der Definition wäre das bei mir auch hier VCS 2600, meine erste Konsole.
Meine auch,
ja. Dann C64 und also von dem VCS, da rührst heute kein Spiel mehr freiwillig an.
Aber dann müssen wir es echt
differenzieren. C64, da habe ich mir noch eben das Buch gekauft, da schaue ich mir gerne die Screenshots an, aber spielen mag ich ehrlich gesagt fast auch nichts mehr. Also weil gerade eben, weil hier kommen ja auch im Chat gerade die Kommentare mit Karateka oder halt International Karate und IK Plus, halt International Karate Plus oder Last Ninja. Das willst du heute nicht mehr spielen, das willst du in Erinnerung behalten, wie es halt war.
Genau das hast du in einer Erinnerung. Das sind so Spiele wie, wie hier International Karate Plus, wie du sagst. Damit habe ich Stunden mit meinen Kumpels verbracht.
Ach, jetzt, da kommt der Ludi, der meint, er ist so alt, er hat
sein Spiel
abgetippt. Wir hatten das nicht, hey, hallo, bei uns gab es noch nicht mal Checksums bei den Codes, die wir abgetippt haben.
Das sind wir zwei Tage
lang. Doch, die gab es. C64-Listing und dann ist es trotzdem abgestürzt. Ja,
also es gab auch welche ohne Checksum. Und wenn du die ohne Checksum hattest, dann viel Spaß.
Ja, ich hatte da nur beschissen. Bei mir liefen nur immer die kurzen Listings, die habe ich hinbekommen. Wenn sie länger waren, dann ging es nicht mehr und dann hatte ich keinen Bock mehr.
Ich hatte da mal ein Pac-Man, aber das war schon ein bisschen später. Nein, tatsächlich. Also aber, für mich persönlich, die harte Retro-Ecke endet irgendwo innerhalb der 16-Bit-Generation. Ich habe festgestellt, ich kann zum Beispiel einen Sonic the Hedgehog kann ich auf Mega Drive noch ganz gut spielen, auf Master System nicht mehr.
Nee. Okay, das heißt aber übersetzt, auch so ein Super Nintendo ist dann auch noch bei dir drin als Retro, oder?
Wie gesagt, da kommst du dann, nee, Super Nintendo ist ja auch ein 16-Bit schon. Da kommt es aber auf die Generation an. Also ich glaube, die frühen Spiele auf den Konsolen müsste ich mir jetzt auch nicht mehr antun. Es gibt aber einige von später, die ich glaube, die könnte ich noch spielen, ohne dass ich brechen muss. Aber bei den anderen ist es tatsächlich so, also ich habe ja sehr viel, also C64, Amiga und sowas gespielt.
Amiga ist aber immer noch geil. Also
Amigas gibt es immer.
SNES, also kannst schon auch einiges noch spielen.
Die späten Amiga-Sachen, späten Amiga-Sachen kannst du auf jeden Fall noch spielen. Es sind aber auch viele dabei, wo ich halt sage, da habe ich mir meine Erinnerung damit geschossen, dass ich sie nochmal ausprobiert habe. Ja. Dazu gehören auch so Sachen wie Pitfall oder sowas.
Ja. Pitfall habe ich damals geliebt.
Habe ich damals geliebt und habe ich nochmal
ausprobiert. Männer erzählen vom Krieg.
Ja, genau. Und hat
also, dann schön, dass du das ausgeführt hast. Das hast du mal gerettet, weil nach der Definition gebe ich dir recht. Also so retro bin ich dann nicht. Absolut,
Fips, da bin ich auch dabei, dass ich meine Frage nicht richtig...
Mit seinem GBA, Rabbit Hole, wie gesagt, beim GBA...
Nee, es geht noch weiter. Nee, wartet mal. Deswegen, ich verstehe da was anderes drunter. Ich habe nämlich... ich habe jetzt eben ganz viel mir Game Boy Color und Game Boy Advance Spiele nachgekauft. Ich habe mir auch ein Game Boy Advance gekauft. Ich habe aber nie Game Boy Color und Game Boy Advance gespielt. Da war ich dann auch schon zu alt für. Ich hole sozusagen jetzt Retro-Games nach, die ich gar nicht gespielt habe. Also ich habe zum einen mir für Game Boy einige Spiele geholt, die ich damals gespielt habe, beziehungsweise meine alten ausgegraben. Und das ist dann der Nostalgiefaktor. Das sind dann die Games, wo du dran denkst, wie du die früher gespielt hast. Ich habe mir jetzt aber auch Retro-Games geholt, sozusagen, die schon auch einfach über 20 Jahre alt sind, auf Konsolen, die auch kein Mensch mehr nutzt, die ich aber nie gespielt habe. Also ein anderer Retro-Faktor nochmal. Gar nicht der Nostalgie-Faktor, der persönliche, sondern eher will diese alten Games auch mal noch erleben, die ich alle verpasst habe. Weil es nämlich da wirkliche Perlen gibt. Richtig.
Ja, das, ich wollte gerade sagen, das ist auch eine Generation. Ich glaube, da kannst du sagen, ja, da kannst du noch was nachholen. Was du
wie gesagt, Game Boy Color kann ich nicht mitreden. Game Boy, wie der Fips gesagt hat, ich war ja 15 damals schon. Und da war ich gerade irgendwie so zu alt für so ein Handheld, habe halt PC gezockt und war halt nichts. Aber GBA habe ich immer neidisch rüber geschielt, weil das war ja quasi das Super Nintendo in Hosentaschenformat. Aber genau. Das erschien 2001. Ich meine, da war ich 26, Kinder. Also.
Eben, aber Leute, da war ich dann auch schon 17, ne? Und da habe ich dann auch nicht GBA gespielt. Deswegen ist es bei mir jetzt, ich muss mal differenzieren. Das Rabbit Hole ist jetzt eher, dass ich jetzt gerade festgestellt habe, was es für geile Spiele und für geile Sachen gab und festgestellt habe, dass der Game Boy Advance ja sowohl Game Boy Classic als auch Game Boy Color als auch Game Boy Advance Spiele oder Cartridges spielen,
abspielen. Nintendo war da immer so geil mit der Abwärtskompatibilität.
Und das ist das Geile. Das heißt, also erstmal habe ich festgestellt, es gibt einen wahnsinnigen Markt da draußen an refurbished Game Boy Advance Konsolen, beziehungsweise überall an Game Boy Konsolen. Die werden komplett mit neuem Gehäuse gebaut, mit neuem Display drin. Da ist dann auch ein Display drin mit einer anständigen Beleuchtung, auch mit besserer Pixeldichte. Also die arbeiten dann wirklich mit Displays, die besser sind als die Originalen.
Das ist aber dann schon cheatendes Retro-Gaming, oder?
Aber es ist mega, weil auf einmal diese Spiele wahnsinnig geil rüberkommen und du kannst die halt wirklich erleben. Das Problem ist nämlich so ein Game Boy Advance Original. Ich habe mir nämlich erst normalen Game Boy Advance refurbished geholt und habe dann festgestellt, dass der keine Beleuchtung hat. Also wirklich ohne Beleuchtung. Und ja. Das kannst du vergessen. Ein Spiel.
Da gab es dann so eine Aufstecklupe mit Licht.
Nee. Ich habe Game Boy Advance.
Beim aber es geht um das Backlight. Das gab da so Aufsteckdinger, aber die waren alle scheiße. Der Original Game Boy Advance sagt dir jeder, den kannst du nicht benutzen.
Das ist kacke. Richtig. Ich will es nur kurz beschreiben. Beim Game Boy, beim Originalen, mit dieser Zwei-Farben-Technik letztendlich, da funktioniert es auch mit geringer Beleuchtung. Also, das hat ja auch keine Beleuchtung, das Teil. Ja. Aber es funktioniert, weil einfach der Kontrast da ist. Beim Game Boy Advance mit den viel zu vielen Farben und keiner Beleuchtung, ich habe nichts erkannt. Ich habe meint, das Ding ist kaputt. Ich habe echt meint, das Ding ist, habe ich mir halt bei eBay ein kaputtes Teil geschossen. Na super. Dann habe ich ein bisschen nochmal nachrecherchiert und habe rausgefunden, ach scheiße.
Das gehört so.
Das gehört so beim Advance Original ohne Beleuchtung. In meinen Augen nicht benutzbar, weil du einfach so ein dunkles Blau auf einem dunklen Display-Hintergrund nicht mehr erkennst, zum Beispiel.
Ja, aber wir haben ja damals nichts anderes gehabt, weißt du?
Ja, eben.
Aber ich glaube, damals,
das war jetzt. Der Ludwig schreibt ja auch gerade, dass damals, ja, also ich meine, damals hast du es bestimmt gerne genommen und du hattest ja nicht den Vergleich. Aber wenn du das heute siehst.
Jetzt kannst du. Plus, Ludwig, aufpassen, es gab den Game Boy Advance auch mit einem Backlight. Da kam dann nämlich eine andere Version raus mit
Backlight. Die war ja viel später, oder?
Ich weiß nicht, wie viel später.
Mindestens ein Jahr später.
Okay, krass. Okay, der Original, auf jeden Fall für mich unspielbar, habe ich zurückgeschickt. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt den SP, das ist der zum Aufklappen geholt, der mega gut in der Hand liegt. Das ist ein super geiles Gerät. Du kannst auch mit einer Hand mal nebenher Pokémon spielen, total super. Mit der anderen Hand im Internet surfen oder Instagram bedienen. Total super, funktioniert alles. Habe ich mir geholt, refurbished, neuer Akku drin, neues Display, neues Gehäuse, super geiles Teil und habe mir dann bin durchs Internet marschiert und habe mir die Toplisten von Game Boy Advance und Game Boy Spielen gesucht und habe mir dann bei eBay die Original-Cartridges geschossen, die es wirklich im großen Maße eigentlich in guten Zuständen, also ich habe jetzt keine dabei, die richtig kaputt ist, also überall die Etiketten gut zu erkennen, meistens sind die Cartridges lose, habe ich mir geholt. Hab die jetzt und spiele jetzt auch schon die ersten Games. Also aktuell spiele ich hier ein Pokémon auf dem Game Boy Advance. Total lustig, macht total viel Spaß. Und habe halt jetzt einfach mal, kann auf jeden Fall schon mal sagen, aus Sammlersicht, ich habe jetzt mal für Game Boy Advance, Game Boy Classic und Game Boy Color die wichtigsten Titel. Auch wenn ich wahrscheinlich gar nicht alle spielen werde, aber ich habe sie mal. Und die gibt es halt alle so zu Preisen, ich sage jetzt mal zwischen 5 und 10 Euro bei eBay. Manche kosten dann auch mal ein bisschen mehr, wenn du sie unbedingt haben willst, gerade die ein bisschen bekannter sind oder die ein bisschen rarer sind, die kosten mehr. Genau, da hatte ich einen riesen Spaß mit. Und mir war nicht klar, dass es da so eine Szene gibt, auch einfach Retro-Szene da draußen an Leuten, die das refurbischen, aber andere, die das dann auch wirklich nutzen und halt einfach zeigen, was sie da spielen und richtig Liebe in diese Geräte reinstecken. Ja, richtig geil. Ihr habt aber, habt ihr Gameboys noch? Ich habe meinen alten Gameboy nämlich dann auch gesucht, den habe ich dann auch gefunden.
Ich habe tatsächlich einen im Keller, ich habe keine Ahnung, ob er noch geht.
Sorry, nein, ich hatte jetzt nie selber einen, aber meine Frau hatte einen und den haben wir noch. Genau, und der, lustig, der wird auch richtig angemacht und sogar von den, also von meinem Tetris sehr zockaffinen Sohn, der spielt Super Mario Land dann immer drauf.
Der im Keller ist lustigerweise auch von meiner Frau, weil meiner ist nämlich irgendwann verschütt gegangen, aber sie hatte noch einen im Originalverpack, also mit, sogar noch mit der originalen Verpackung.
Boah, krass, ehrlich.
Und der liegt ja, also die ist natürlich nicht mehr original verpackt, sondern nur die originale Verpackung dabei.
Aber als allein schon das ist ein Sammlerwert, dass du die originale Verpackung noch hast. Aber geil, ich habe meinen angemacht, leider Display hat einen Fehler auf der rechten Seite, da ist
so ein... Leider. Pixelstreifen kaputt, ja, und das
genau.
Display, irgendwas ist auch abgegangen, ja.
Aber man kann sich auch Gameboys, normale Gameboys, die nur leicht refurbished sind oder wiederhergestellt, kann man sich auch für ganz wenig Geld holen. Also dieser Markt ist da und er ist riesengroß und da kann man sich richtig liebevolle Geräte holen. Es gibt sogar welche, die machen deinen eigenen Aufdruck und dein eigenes Gehäuse, wenn du denen irgendwie eine Vorlage gibst mit Farbe und Logo und so weiter.
Ja, wie gesagt, also das ist so
ein... speziellen Geekzone Gameboy Advance drucken lassen
zum Beispiel. Na, das ist so ein Retro-Level, da kann ich noch sagen, okay, kann ich nachvollziehen, dass einem das Spaß macht.
Genau, das war vielleicht in der Frage einfach falsch und vielleicht haben wir auch festgestellt, es gibt zwei Arten von Retro. Es gibt das Retro, mit dem man wirklich selbst groß geworden ist. Und es gibt halt Retro, das jetzt schon alt ist, man aber selber eigentlich das verpasst hat.
Und das subjektive und das objektive Retro.
Ja, das ist natürlich schon klasse, wenn du da also wirklich Meilensteine auch nachholst. Und ich meine, das, wie gesagt, wir reden ja hier von den 2000ern beim GBA. Und das sind qualitativ hochwertige Spiele, die da rausgekommen sind.
Da gab es sehr viele.
Vor allem halt in dem Pixel 2D-Look, der halt zeitlos ist, oftmals im Vergleich zu Low-Poly PS1-Games, die du heute halt echt nicht mal mehr mit der Kneifzange anfasst. Ja,
damals gab es schon viel Gutes, das darf man immer nicht vergessen, aber da war ich halt auch schon seit 13 Jahren am Spielen, ne? Oder seit 14 oder 15.
Ja, ja. Ich bin ja auch affin. Ich habe mir doch auch vor einiger Zeit mal so eine Retro-Konsole RK2020, so ein, weißt du, auf Odroid-Basis Handheld gekauft, so ein Emulator-Handheld.
Ah, okay.
Halt da auch mal so ein paar ROMs, von denen ich natürlich von allen die Cartridges habe, zu spielen. Und bin von dem bin ich mega enttäuscht. Also was ich hier ich hatte ja auch mal so ein RetroPie, mit dem war ich sehr zufrieden, aber halt am Bildschirm anschließen ist halt nicht. Du brauchst es halt nicht.
Dasselbe Thema, ja.
Ja, genau. Mobil.
Und ich habe jetzt eher den Faktor geil gefunden, dass ich halt wirklich dieses Originalgerät habe und diese Original-Cartridge dann da drauf spiele.
Du kannst ja gar nicht vorstellen, wie es so jedes Mal, wenn du es geschrieben hast, hast du mich so getriggert und ich war jedes Mal auf eBay und habe geschaut nach so einem SP oder nach den Spielen und sowas. Habe dann gesagt, mach's nicht. Und ich bin jedes Mal so kurz davor, weil es einfach nochmal ein anderes Level ist.
Ja, du hast doch eh nichts zum Spielen, Christian.
Genau. Und es ist halt was anderes, ob du jetzt so ein Emulator-Station hast, mit der du quasi tausende von Spiele spielen kannst oder ob du halt ein Original Game Boy Advance hast mit den Cartridges dazu. Das ist ein Riesenunterschied.
Das ist bei mir genau gerade so. Ich könnte die alle gerade emulieren oder sonst was, aber es ist viel geiler, einfach die Cartridges jetzt zu haben. Und auch nur, dass ich gerade weiß, ich habe die alle und kann jetzt auch mal diesen Meilenstein auf dem Advance noch zocken.
Ja. Und das macht viel aus, weil ansonsten ist es so dieser Netflix-Effekt halt. Ne? Du hast halt die ganze ROM-Laden da und dann spielst du es ja doch nicht.
Richtig. Und ich habe mir zum Beispiel, was ich nie gespielt habe auf dem Game Boy Classic, das muss ich mal kurz erwähnen, ich habe nie das Original Donkey Kong auf dem Game Boy Classic gespielt. Ich hatte das damals nicht. Ich habe das irgendwie verpennt als Kind oder so. Das habe ich auch geschossen. Das war sogar gar nicht so günstig. Das gab es dann gar nicht so oft in gutem Zustand. Und das habe ich jetzt gezockt auf dem Advance. Das hat so viel Spaß gemacht und das war auch schwer.
Ich glaube, das andere war Donkey Kong 2. Das war aber auch Game Boy. Das musst du dir... Ich suche es dir raus, ob das jetzt wirklich ist. Ich glaube, das war das.
Ja, Donkey Kong Land 2.
Das fängt an wie ein Donkey Kong, wo du halt echt hochläufst und über Fässer hüpfst und dann ist ein richtiger Puzzle-Plattformer. Und der wird so fett gut.
Ja.
Das ist dein Spiel, Peter.
Ich habe auch einige auf der Watchlist noch, ich glaube, ich habe es schon drauf, aber schick's mir gerne nochmal. Wie gesagt, da bin ich gerade voll drin im Rabbit Hole, ihr merkt es schon. Und ich habe auch zusätzlich auch noch meinen, das ist für mich jetzt auch schon Retro, obwohl es eigentlich nicht mehr Retro ist, aber ich muss es erwähnen, weil es einfach echt eine geile Konsole ist. Ich habe meinen New 3DS wieder ausgegraben, Christian. den ich einfach nicht mehr benutzt habe, seitdem ich die Switch hatte. Und jetzt erst wieder gemerkt, wie geil dieser 3D-Effekt ist. Und spiele jetzt endlich Legend of Zelda, Link Between Worlds, auch endlich mal durch.
Mega gut.
Da jetzt echt schon weit. Also einfach wieder geil, diese Konsolen doch zu haben. Und eigentlich ist das eher ein Appell. Ich glaube, gerade bei Handheld-Konsolen, verkauft das Zeug nicht, sondern hebt euch die Dinger auf. Hebt euch die Dinger auf. Das macht immer mal wieder Bock, die zu spielen. Gerade, wie du gesagt hast, Christian, bei einer Konsole am TV ist es nicht so, dass ich die dann extra anschließe und dann nochmal spiele. Sondern so ein Handheld, den lade ich halt kurz und dann kann ich den irgendwo hinlegen und mal kurz zocken. Und das ist cool. Das macht richtig Spaß. Und ich habe es endlich geschafft. Als Kind war ich, glaube ich, immer einfach zu untalentiert und zu dumm dafür. Ich habe es endlich geschafft, Mario Land durchzuspielen. Ich habe mich total gefreut, dass ich endlich mal Mario Land durchgespielt habe. Ich bin als Kind immer, glaube ich, in derselben Welt verreckt. Immer. Und diesmal habe ich es geschafft. Ich habe Mario Land durch. Ich war total stolz auf mich. Und es war dann gar nicht so schwer. Ich habe jetzt gemerkt, wie kurz dieses Spiel ist. Wie kurz dieses Spiel ist. Unfassbar. Da haben sie einfach an der Schwierigkeitsgrad Schraube gedreht. Aber das sind ja keine 10 Levels. Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Nee, genau. Ja. Keine Speicherfunktion, keine Passwortfunktion und Hauptsache Schwierigkeitsgrad hoch und dann hast du halt wochenlang Spaß.
Ja. Und da hatte ich dann, es ging noch relativ gut sogar. Na gut, ich habe es als Kind einfach nicht taktisch gespielt. Ich habe dann irgendwann verstanden, dass man vielleicht hinten raus ein bisschen mehr Leben bräuchte als 2. Das habe ich, glaube ich, als Kind einfach nicht verstanden. Und habe deswegen hinten raus halt keine Leben mehr gehabt. Und da wusste ich jetzt, dass ich da vorher grinden muss. Wie viel man lernt, ne, über die Zeit, wenn man Videospiele spielt.
Ja, die Spiele von damals, auch jetzt nicht die ganz alten, die ich vorhin meinte, sondern auch die, so mittelalten, die sind halt doch, ich sag mal, von der Spielmechanik wesentlich reduzierter als der Kram, den wir uns heute antun, ne?
Ja, das ist auch einfach Wahnsinn. Immer wieder faszinierend. Der Gameboy-Original hat halt einfach nur das Steuerkreuz und die 2 Tasten, ne? Und damit war alles möglich in diesen Games. Du hattest einfach verdammt nochmal 2 Tasten A und B, fertig. Ja, das ging mit Advanced schon los, da hast du dann auch Schultertasten Advance und trotzdem ist es aber noch übersichtlich, also da kommt man schon gut zurecht, aber auch mit 2 Schultertasten und 2 normalen Tasten kann man schon ein komplettes Inventory verwalten und sonstiges und es funktioniert wirklich gut. Also nice, Rabbit Hole, wenn ihr mal wieder keinen Bock habt auf den neuen Scheiß-Tags zum Beispiel, wenn man keine PS5 hat, kann man auch mal überlegen, ob man sich eine dritte
Konsole hat. Also bei mir war das ja ein bisschen... Sorry,
Tags, bitte. Aber da halte ich es lieber so wie bei Thimbleweed Park, wo sie meinten, die Grafik schaut so aus, wie wir es vielleicht in Erinnerung hatten. Ja, also sozusagen Retro-Look, wie wir es in Erinnerung haben. Und wahrscheinlich wird es viel schlechter ausschauen. Es hat halt den Look und da bin ich ganz froh, wenn ich Spiele mit Retro-Look spiele.
Aber der Punkt ist, ich glaube, Nintendo hat es echt hinbekommen, die Retro, also die Nintendo, der Nintendo-Look, der sieht immer noch gut aus.
Ja, das war halt damals schon ästhetisch. Da haben sie sich wahrscheinlich ewig Gedanken gemacht, wie kann ich mit denen, ich weiß nicht, 16x16 Pixel meinen Sprite bewegen. Und
muss man aber auch dazu sagen, ne? Ich glaube, bei der Retro-Geschichte haben die Handheld-Konsolen es wesentlich leichter, weil sie tatsächlich quasi gezwungenermaßen genauso ausschauen, wie du es in Erinnerung hast. Die Sachen, die du früher am Röhrenfernseher gespielt hast, wenn du die jetzt an so ein Full-HD-Ding anschließt, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das ist übrigens der Punkt. Ganz gut, dass du sagst, Philipp. Alle, die jetzt irgendwie so, also bei Instagram habe ich mir folgen wir jetzt einigen, die so Retro-Zeug machen, die haben sich alle Röhrenfernseher angeschafft für die Konsolen.
Ja, weil es auch Grafikfehler gibt in den Chips. Also ich habe meine Website angeschaut. Okay. Da gibt es Fehler in den Videochips, die dann dazu führen, dass sozusagen ein grüner Pixel wie ein grüner Texturpixel ausschaut, weil dann irgendein Bit kippt oder irgendwas. Und wenn du das dann über den Modulator an den VF-Modulator oder wie heißt das Antennenkabel oder HF-Modulator anschließt, dann kriegt es einen besonderen Look, als hätte es einen Schatten, der eigentlich nicht da ist.
Ja, da wurde auch sehr viel getrickst dann tatsächlich mit der Technik des Fernsehers schon.
Und das fehlt halt, dir dann einfach, oder? Auf den neuen
Fernsehen. Richtig, was halt auf den neuen Monitoren überhaupt nicht funktioniert. Also auch deswegen ist es total traurig eigentlich, aber die Spiele sehen, man hat die waren wahrscheinlich tatsächlich schöner, gerade weil nicht jede Linie so mega scharf war. Man hatte quasi sein eigenes Anti-Aliasing immer dabei.
Ja, ganz genau.
Und das hast du halt auf dem neuen Displays nicht. Also deswegen glaube ich, dass da die Handhelds allgemein gefälliger sind.
Guter Punkt, ja. Weil ich das auch gesehen habe, alle, die irgendwie so alte Super Nintendo oder so betreiben die alle auch an Röhrenfernsehern, die sie sich irgendwo geschossen haben und haben dadurch auch eine ganz andere und viel angenehmere Optik, als wenn ich...
Das ist alles weicher. Das ist weicher und angenehmer.
Ja. Und irgendwie auch nochmal ein Retro-Faktor zusätzlich mit drin, natürlich. Weil du dann halt einen Röhrenfernseher vor dir hast.
Ja, natürlich.
Sehr schön.
Musst nur den Platz dafür haben, dir heute noch so eine...
Danke für eure Zeit.
Musst du den Platz haben, dir noch heute so eine unglaublich riesige Möhre irgendwo hinzustellen, ne?
Ja, da gibt es jetzt auch so kleinere, habe ich jetzt auch schon gesehen. Es ist einfach ein krasses Ding. Also da geht richtig was in dem Bereich. Und wer da Bock drauf hat, schaut euch das an, weil ihr kriegt auch echt gute Hardware fürs kleine Geld. Also ich sage jetzt mal so ein Game Boy Advance, komplett refurbished mit geilem Display und einem neuen Gehäuse und allem drum und dran, da zahlt man aktuell circa 120 Euro für. Das zahlt man für. Aber danach hat man auch wirklich ein neues Teil. Wenn man sagt, man kann auch mit einem gebrauchten leben, zahlt man auf jeden Fall unter 100 Euro für einen SP. Und so ein Game Boy Advance SP mit Backlight ist, glaube ich, das Ideale, wenn man Bock hat auf die alten Game Boy Spiele und auf Game Boy Advance Spiele und Game Boy Color, weil der nun mal alle Cartridges abspielt. Genau, in dem Bereich ist man da wohl unterwegs. Gut, über mein Game Grading Vorhaben erzähle ich beim nächsten Mal. Habe ich jetzt schon gemerkt. Ich habe jetzt schon genug gesabbelt in dem Retro-Bereich. Genau. Aber ich werde auf jeden Fall nächstes Mal was zum Thema Graden von Games erzählen und die dann einschicken und Wertungen für bekommen. Und dann sind sie in so einer Glaskiste. Habt ihr sicher gerade alles schon mal irgendwo gesehen in irgendwelchen Kanälen. Ist ja gerade so ein bisschen ein Hype. Und ich habe mir dann auch überlegt, dass ich da mal mitmache, weil ich auch mitreden möchte. Genau, aber das erzähle ich beim nächsten Mal, weil ich habe noch nicht alle Games und bin da noch gar nicht so richtig voll dabei. Gut, was haltet ihr davon, wenn wir in Richtung Filme und Serien gehen? Passt das für euch?
Passt.
Dann machen wir das doch. Und da würde ich gern anfangen, Christian, da würde ich gern anfangen mit einem Metathema von dir, weil das ja direkt überleitet zu den Filmen oder zu den ersten Filmen, die geschaut wurden, oder?
Genau, ja. Können wir gerne machen.
Erzähl doch mal, ich habe ja mitbekommen, das haben wir alle mitbekommen, dass du relativ, in letzter Zeit relativ wenig zu schauen hattest. Also
relativ.
Du hast ja nur Prime und Netflix und sonstige
Disney Plus. Kauf mir ja immer noch eine Arschladung voll Blu-rays.
Voll Blu-rays, genau. Dann hast du dir gedacht, hey, das ist einfach nicht genug. Ich brauche noch mehr. Und was hast du dann gemacht? Erzähl mal.
Eigentlich hat es ja nur angefangen damit, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir den Snyder Cut von Justice League mal gucken, oder? So,
puh, damit hat es angefangen, stimmt.
Damit hat es angefangen eigentlich, ne? Also es geht um ein Sky-Abo und ich kann ja nicht die ganze Zeit immer nur sagen, wie gut Disney Plus ist. Ich habe mir gedacht, naja, ich muss da auch mal sagen können, wie beschissen Sky ist. Und deswegen habe ich jetzt mal dieses Sky angehört. Es hat damit angefangen, dass wir uns...
Ganz kurz, genau, ich bin ja Sky-Abonnent seit vielen Jahren. Also so richtiger Sky-Abonnent mit so einer Kiste und einem Fernseher und so einer Smartphone.
Wegen diesem Spiel mit dem Ball.
Genau, weil ich Fußballfan bin und gerne Fußball schaue. Und das ist eigentlich der einzige Grund. Und so ein komplett Sky-Abo ist günstiger, wenn man es richtig schießt, oder ungefähr genauso teuer, wie wenn ich nur den kompletten Sport dazu nehme. Also habe ich halt ein komplettes Abo. Reduziertes, komplettes Abo, über viele Jahre immer wieder gekündigt, rabattiert, wieder geschossen und so weiter, wie man es halt so macht.
Ja, das glaube ich schon, dass man halt, wenn man da so ein Fußballfanatiker ist, also ich würde ja für ein Hobby, das ich gern mag, ja auch einiges Dummes machen. Und deswegen seid ihr ja verziehen. Aber ich meine, es ging schon damit los, dass der Fips und ich uns ja erstmal so nicht getraut haben zu fragen, so, naja, aber braucht man denn nicht einen Receiver und geht es denn überhaupt auch noch so und so? Sky hat es halt echt geschafft, die ganze Konsumerschaft im Unklaren zu lassen, ob man eigentlich Sky abonnieren kann, ohne so einen komischen Sky-Receiver zu haben.
Ja, und die Website erklärt das Produkt auch überhaupt nicht, ne? Also wir waren ja, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde rumdiskutiert, bis uns der Peter die Welt erklärt hat. Ja. Es ist immer, wenn die Boomer unterwegs sind, muss der Millennial kommen und erklären, wie es funktioniert.
Wisst ihr, warum ich diese Produktpalette von Sky so gut kenne? Weil Sky unglaublich viel Werbung macht auf Sky, für ihre Produktpalette.
Das sollten sie mal auf nichts geil machen.
So, und jetzt kommt ihr.
Ja, also wir haben es auf jeden Fall dann rausgefunden, dass es tatsächlich, ich war immer bei SkyGo. Ich dachte, man müsste doch SkyGo irgendwie abonnieren können.
Ja, SkyGo klingt so ein bisschen so, genau, das kannst du vielleicht am Handy und an Konsolen und am
Mobil. Genau, und so halt. Peter hat uns dann gesteckt, dass es eben dieses Sky Ticket gibt, was quasi ein ganz normales Sky-Serien- und Filme-Abo ist. Ich glaube, Bundesliga ist da gar nicht dabei.
No.
Aber halt nur ohne Receiver, aber dieses
also Sky-Ticket. Ganz kurz, also das Netflix, das ist das Netflix von Sky. Also so verkaufen sie es. Das ist sozusagen, du brauchst keine Hardware, du machst ein Abo, zahlst monatlich und hast dann den Zugriff auf diesen Katalog und kannst den streamen. Ne?
Ja, nur ist es halt, wie gesagt, alles auf der Website so bescheuert erklärt. Also ich halte mich jetzt nicht für untalentiert, was die Benutzung von Webseiten angeht und Informationsfindung auf Webseiten. Aber Sky macht es einem sowas von schwer, da tatsächlich mal ein Abo abzuschließen und sich dann auch zu trauen, das abzuschließen, weil alles so uneindeutig ist.
Es mir schmackhaft zu machen. Also ich habe ja davor überhaupt gar nicht gewusst, was ist denn da alles so im Backkatalog von denen. Und wenn man da mal reinguckt, da ist ja schon ordentlich was. Und ich meine, da ist ja auch zum Beispiel Game of Thrones dabei, was ich ja schon die ganze Zeit immer mal vorhabe zu gucken. Und das wäre ja dann sogar mal eine Gelegenheit dazu. Und ganz, ganz viel anderes Zeug. Und wie gesagt, ausschlaggebend war halt die Diskussion über den Snyder Cut von Justice League, weil es ja hieß, ja, der Snyderverse, Restore the Snyderverse, die Fan-Community hat dafür gesorgt, dass Zack Snyder seinen gescholtenen Justice League-Film aus der beschissenen, irgendwie so 1 von 10 Wertungen, die Joss Whedon hinterlassen hat, hochholen kann, sagen, jetzt kann er seine Vision vervollständigen und daraus einen richtig guten Film zu machen, wo sich ja, glaube ich, auch alle nicht so ganz einig sind, ob es wirklich ein guter Film ist, aber das werden wir dann vielleicht auch heute noch was hören dazu von jemandem hier, aber mal schauen. Aber wie auch immer, das war, mich interessiert das schon, weil ich mag A, Superheldenfilme und ich mag B, Zack Snyder unglaublich gern. Also ich mochte ihn zumindest sehr, 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 sehr gern, bevor er sein Snyderverse fabriziert hatte. Aber wie dem auch sei.
Als du den steinigen Weg gegangen hast, sagt, jetzt schließt es doch ab, dieses Abo.
Genau, dann war halt.
Ihr hattet auch, ganz ehrlich, ihr hattet doch auch beide Angst.
Wonder Woman 84 ist auch dabei. Und den wollte ich ja auch immer.
Aber ihr hattet doch beide unterschwellig Angst, weil Sky einfach auch das Image hat, beziehungsweise weil es halt immer so war, dass wenn ihr da was klickt, dass ihr dann irgendein Abo habt.
Ganz ehrlich, Sky ist bei mir im Hirn noch immer Premiere.
Das ja, sowieso. Ganz genau. Ja. Ganz davon genau, hatte ich mal einen Decoder und habe tatsächlich, glaube ich, 3 Jahre gebraucht, bis ich den Decoder wieder losgeworden bin.
Oh, da bin ich auch
geschafft. Ich habe echt einen Ruf hier.
Das war ein völliges Debakel und das Geilste ist, als ich es dann endlich los war, habe ich erstmal gefeiert. Der Decoder stand schon ewig im Keller. Ich bin dann 2-mal umgezogen in der Zwischenzeit, habe den Decoder jedes Mal mitgeschleift und irgendwann Jahre, nachdem ich mich abgemeldet hatte, kam dann ein Brief an meine neue Adresse, weiß die Hölle, wo die her hatten, die mich darauf hingewiesen hat, dass ich diesen scheiß Decoder noch besitze, den ich ja nur geliehen hatte.
Das glaube ich bis ja.
Und ich habe dann
selber keinen Plan von. Die haben selber
Ich habe dann da angerufen, habe gefragt, Freunde, wollt ihr allen Ernstes, dass ich euch diesen Decoder zurückschicke? Dieses Ding ist jetzt mal locker 6 oder 7 Jahre alt. Ja, der funktioniert ja nicht mal mehr. Ihr habt ja inzwischen ein ganz neues Gerät im Angebot. Ihr könnt den schon wieder haben. Und dann sie so, wir würden Ihnen einen neuen schicken und Ihnen nochmal 3 Monate Abo schenken. Nein, vergiss es. Ja, also das war eine reine Masche, damit ich mir wieder einen neuen Decoder schicken lasse. Die wollten den gar nicht wieder haben. Und also deswegen, Sky ist immer noch Premiere bei mir auch und hat einen beschissenen Ruf. Muss man einfach sagen.
Also es ist echt so ein Drückerbande-Ruf, den sie auch bei mir haben, mit diesen ganzen mobilen Ständen, den sie auch in irgendwelchen Malls dann haben. Das ist echt das ganz mieser Ruf. Und es geht ja weiter. Also ich meine, dann hast du dieses Ding. Ja? Dann willst du den ersten Film gucken, dann steht dann da, Player schon installiert. Ich sage, what the fuck, was für ein Player? Ja, da musst du dir...
Auf welchem Gerät warst du da? Auf dem Rechner oder auf dem
Laptop? Ich war auf dem Rechner unterwegs, weil ich halt gerade am Rechner da war und hatte Zeit, am Rechner was zu gucken.
Du kannst über die Website deine Filme browsen, aber wenn du sie anschauen willst, musst du einen blöden Standalone-Player installieren.
Ja, und diesen Standalone-Player gibt es natürlich, ich glaube, es gibt ihn für Mac, wahrscheinlich FIPS, ich weiß es nicht, ja, und es gibt ihn für Windows. Aber es, das war es dann halt. Also Linux zum Beispiel ist schon mal außen vor. Na? Geht nicht.
Wird dir das beim Abschließen genannt, dass du Nein. da, wenn du das, okay, das heißt schon mal, wenn du nur Linux, wenn du ein Linux-Rechner hast, dann willst du das jetzt schauen, dann kannst du gleich wieder das Abo kündigen.
Hast du pauschal mal verloren, ja.
Da kannst du wahrscheinlich sofort kündigen,
aber übrigens, weil du gerade den Mac-Player erwähnst, der Mac-Player beendet sofort die Videowiedergabe, wenn du einen Screenshot machst.
Ja, ich habe eben gehört, das ist auch keine Möglichkeit, das per Wine oder sowas zu installieren, weil da so viel DRM-Kack drinnen läuft, dass du wahrscheinlich sowieso einen Hochklasse-Rechner überhaupt brauchst, um darauf was wiederzugeben.
Hat sich vielleicht die Premiere totgelacht und Sky, als Netflix auf den Markt gegangen ist, so DRM, das wird bei denen nie klappen, ohne eigenen Player.
Also das darf man jetzt nicht vergessen, Sky hat anscheinend hat einfach massig Kohle. Also da ist einfach richtig viel Geld da. Da ist ja sogar so, dass Netflix zum Beispiel, die haben ja ihre App jetzt auch in diesem Sky, also auf meinem Receiver kann ich Apps installieren übrigens. Und ich kann da auch Netflix installieren. Die haben eine Kooperation mit denen, du kannst auch ein Sky-Abo abschließen und da ist Netflix automatisch mit drin. Du zahlst sozusagen Netflix mit deinem Sky-Abo mit und so. Mhm. Also die leben und leben lassen, würde ich sagen. Aber das mit dem Player, das wundert mich auch gar nicht. Das ist einfach auch so typisch. Und dieses DRM-Zeug, das ist einfach, die machen genau das Gegenteil zu Netflix. Also Netflix, jeder weiß von uns, dass Netflix aktuell immer noch es nicht so genau nimmt bezüglich, wer ist jetzt wirklich Familienmitglied und wer nicht. Sie wollen zwar jetzt da die Schraube anziehen, das heißt ja schon länger. Bei Sky ist es so. Die setzen halt 100% auf den Faktor, wir werden alles blocken, was irgendwie nur sein kann, dass jemand was mitschneidet oder shared oder sonstiges.
Ja, ja. Netflix hat ja auch damals gesagt, sie machen da gar nicht so viel. Also sie machen, glaube ich, schon was mit DRM und Content Encryption und sowas alles, aber halt nicht zu viel, weil sie sowieso wissen, die Grabber und irgendwelche russischen Hackerseiten, die haben den Stream eine Stunde, nachdem das bei ihnen online ist, sowieso parat. Und da irgendwelche DRM-Sachen drauf zu hauen, die eigentlich nur die Usability hier runterschrauben, das machen sie halt einfach nicht.
Und schöne Anekdote dazu.
Genau. Und ich meine, die Alternative bei Sky wäre halt, das hätte mich auch nicht gewundert, dass du dir wahrscheinlich noch so einen USB-Dongle hättest schicken lassen müssen. Wollt ihr am PC gucken? Ja, dann bestellen Sie doch hier unseren Dongle.
Der kostet aber 29 Euro dann.
Im Monat, er ist aber geliehen, den muss dann zurückschicken.
Also das ist der Hammer. Meine Anekdote dazu noch ist, und dann kommen wir mal zum Content. Ich habe ein Abo und da gibt es dann die sogenannte Sky Go App wiederum. Die Sky Go App ist dann die App, mit der ich meinen Abo-Content auch auf einem anderen Gerät wie auf einem Tablet mir anschauen kann. Der wird dann übers Internet gestreamt. Aber das ist der Abo-Content, nicht der Ticket-Content. Und wahrscheinlich ist das, warum deswegen heißt es dann Go. Egal. Wenn ich auf meinem iPad Sky Go nutze, kann ich da alle ganz normal Filme schauen und alles ist gut. Wenn ich dann aber diesen Content über den Apple TV auf den Fernseher streame, und ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, vor 2 Jahren war es noch so, dann wird nur der Ton übertragen, aber nicht das Bild. Das wiederum aus Datenschutz, aus DRM-Gründen. Wahrscheinlich, dass man es nicht irgendwie dann da mitschneidet oder so. Ich kann es euch nicht erklären.
Wahnsinn.
Es war halt suboptimal dann, das war nämlich dann mal so, da war es noch nicht so fortgeschritten, es gab nur die App auf dem Tablet. Und das Kabel ist ausgefallen. Ne? Also wenn das Kabel ausfällt, dann funktioniert ja mein Receiver nicht mehr. Dann kann ich ja nicht mehr Sky schauen. Dann war da aber ein wichtiges Fußballspiel. Also dachte ich mir, hey, ich bin schlau, ich streame es einfach übers Internet auf meinem Tablet und lege einfach das Bild über den Apple TV auf den Fernseher. Ging leider nicht. Und das ist dann, da denkst du als Kunde schon auch ein bisschen, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Und da stellen sie sich selber ein Bein mit. Also so sieht es da, aber das war eure Erfahrung. Also ihr habt richtig gemerkt, da haben sie was dran gepflanscht an einen alten, verknöcherten Kasten, oder? So fühlt sich's an.
So fühlt sich's an. Ja, und es ist halt der deutsche Gegenentwurf zu Netflix. Es ist verkopft, es ist viel zu kompliziert. Es ist so German. Kein Mensch kapiert's und wobei Sky ja inzwischen auch irgendwie international ist. Also in Großbritannien gibt es das ja auch. Das weiß ich zumindest.
Aber ob's da auch so ist wie bei uns, wäre die Frage. Ich glaube einfach, bei uns ist es wirklich, die sind zwar alle so, die sind weltweit, sind die vertreten und so weiter und so fort, aber ob die nicht komplett verschieden sind, so wie T-Mobile US und T-Mobile
Germany ja auch mit die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, ja. Also
das ist so deutsch, das Ding ist
der
so
Weg,
deutsch.
Der Weg zu Sky ist ein totales Desaster, aber sie haben halt einfach, ihr seht es, die Hörer nicht an meiner Liste, ich habe relativ viel geguckt, dafür, dass ich es auch erst seit ein paar Tagen habe.
Da kommen wir jetzt auch zu. Ich würde sagen, oder? Dann gehen wir die mal durch. Also du hast richtig viel geschaut, Philipp, weil sie haben nämlich, und da sieht man wieder, dass sie Kohle haben, sie kaufen sich schon ganz gut Zeug ein und sie haben auch Kinofilme und so relativ schnell, jetzt natürlich noch schneller, jetzt haben sie nämlich direkt zum Kinostart, in Anführungszeichen, auf ihrer Plattform. Ne? Das ist ganz
genau,
cool. Ja, dann legen wir los, oder?
Mir brennt natürlich, Christian hat es ja schon ein bisschen geteased, ich habe 4 Stunden meines Lebens in den Snyder Cut von Justice League investiert. Ich würde sagen, wir sprechen ausführlich das nächste Mal drüber, Christian, wenn du es auch gesehen hast.
Ich weiß gar nicht, ausführlich. Aber also wie gesagt, Peter will ihn auch. Ja, das heißt, ein paar Wörter müssen wir schon verlieren.
Aber ein paar Wörter müssen wir verlieren.
Ich gerne versuche auch nicht zu spoilern. Weil mich wäre ja froh, wenn du meine Erwartungshaltung drückst, damit mir der Film vielleicht doch mehr Spaß macht, als ich befürchte.
Also ich glaube, das kriege ich hin. Also grundsätzlich mit dem Original Justice League verglichen ist natürlich, dagegen kannst du ja nur gewinnen. Ja? Also du könntest alles gegen das Original Justice League vergleichen und es wäre ein Gewinn. Das ist tatsächlich, es ist besser geworden, es ist schöner geworden zum Anschauen. Die Story ist elaborierter, es ist mehr Fanservice drin, eindeutig. Ja? Das Problem, das Hauptproblem dieses Films, das ich damals schon hatte, bleibt leider 1:1 bestehen. Es gibt zwischen den Darstellern überhaupt keine Chemie. Mhm. Die stehen alle da, machen ihren Stiefel, aber es ist nicht wie du jetzt hier bei, bei jetzt wieder die Avengers als best passendes Gegenstück aus dem MCU, die, wenn du eine Chemie nimmst zwischen Tony Stark und Thor oder sowas, ja, sowas gibt's da nicht. Die sind alle da, die Gags zünden nicht und auch wenn ich einzelne Charaktere, The Flash oder sowas mag, ich wahnsinnig gern, ist ein Charakter, den ich sehr, sehr gern mag, ja. Hier Ezra Miller und so. Das passt auch alles. Die passen alle für sich, aber sie spielen diesen Film immer noch nicht zusammen.
Okay, das heißt, es gibt da auch keine Chemie einfach zwischen denen oder man One-Liner, dass du weißt, das ist so ein Callback vom letzten Film oder sonst.
Nein, die One-Liner funktionieren nicht, die zünden nicht. Das ist einfach, weil du genau merkst, das ist nicht so. Also du hast so, weißt du, ich denke immer an diese Szene in Avengers mit Thor, Banner und Captain America und sowas, wo sie sich teilweise anstänkern, teilweise ihre Scherzchen auf gegenseitige Kosten machen und so weiter. Das wirkt irgendwie organisch und glaubwürdig, ja. Und sowas hast du da nicht. Du hast zwar ähnliche Szenen, also es gab ja immer diesen Vergleich zwischen beiden Filmen.
Ja,
eine sehr ähnlichen Dramaturgie folgen mit sehr ähnlichen Szenen, die aber einfach alle nicht funktionieren in Justice League. Und dieses Grundproblem behebt er meiner Meinung nach mit diesem Cut nicht. Da hätte er wahrscheinlich einen Nachdreh verdammt gut getan.
Aber, ja, genau, und er hat ja kaum was nachgedreht.
Er hat gar nichts nachgedreht. Ja,
doch, das Ende.
Ich dachte,
das sind echte, er hat, glaube ich, Ben Affleck nochmal geholt. Und er hat
auf jeden Fall nicht viel.
Es ist ganz wenig. Und das ist ja
das
Richtige, weil das war alles schon auf dem Schneidetisch.
Richtig. Und das ist das zweite Problem.
Snyder-Tisch.
Das ist aus dem Snyder-Tisch. Das ist das zweite Problem, das ich mit diesem Cut habe, ist, da sind einfach wahnsinnig viele Szenen drin, die im Gesamtkontext keine Rolle spielen, die unmotiviert einfach so mittendrin sind. Gerade der Fanservice, der bei Marvel so ein bisschen nebenher passiert, der regt mich da einfach nur auf. Ja, ich meine, da gibt's dann als Fanservice mal eine Szene mit Deathstroke und Lex Luthor kommt noch vor, der Martian Manhunter kommt vor, die spielen aber weder für die Story noch für irgendetwas, irgendeine auch nur untergeordnete Rolle.
Ja, puh, ja.
Die tauchen halt einfach auf und am schlimmsten die Aktion mit dem Joker, ja, der Joker, der taucht ganz ziemlich am Ende nochmal auf in einer Sequenz mit Batman. Ja? Da will ich jetzt nicht dazu viel sagen, sonst spoilere ich zu sehr. Aber das ist so die größte von einmal. Es sind so viele Sequenzen, die braucht kein Mensch. Also ich behaupte, wenn er den Cut
startet. Ja, das ist dann halt der, weil die, wenn es halt einfach nur drin sind, damit sie drin sind.
Und ne? dann ist noch dieser Mist, dauert dann 4 Stunden.
Und was ich nicht verstehe, also ich meine, ich gönn's Zack Snyder das sehr, dass er diesen Film so verwirklichen konnte, wie er ihn wollte. Wenn das jetzt wirklich sein mach weg. Und ich glaube, sie haben ihm jetzt da jede Freiheit gelassen und er hat ja auch wenig nachgedreht. Er hätte, glaube ich, mehr nachdrehen können, wenn er wollte, weil er hat ja nochmal richtig viel Geld dafür bekommen. Und ich finde es schon okay, dass er das machen konnte, weil das war ja ein sehr schlimmes persönliches Schicksal, das er da hatte. Seine Tochter hat ja, glaube ich, während er den Film fertigstellen wollte, hat Selbstmord begangen. Und daraufhin hat er dann Justice League liegen lassen, hat es dann halt übergeben und das Studio hat sich Joss Whedon genommen. Eigentlich ein sicheres Pferd, wie sie dachten, weil Joss Whedon halt der Ober-Comic-Nerd vom Herrn, der Serien gemacht hat wie Firefly, wie Buffy und halt auch den ersten Avengers-Film zum Beispiel, der auch richtig geführt hat, hat man sich ja auch gedacht, boah, da kommt ja das Beste raus, was dieses je rausgeschissen hat. Und dann kam das halt raus. Ne? Und
deswegen, das Problem ist, du siehst es, glaube ich, daran, ich glaube, dass sich hier der liebe Herr Snyder einfach viel zu viel vorgenommen hat für diesen Film. Es kommen so viele Characters vor. Das siehst du ja schon daran, er hat die gecastet, er hat die besetzt, er hat wirklich Szenen mit denen gedreht und alles, ja, die aber für diesen Film einfach keine Rolle spielen.
Also verfranst halt gar.
Die sind, das zerfasert komplett. Und das ist, wie gesagt, das ist der Grund, warum ich sage, ja, das ist besser. Also wenn der originale Justice League Cut eine 1 von 10 war, dann ist das vielleicht eine 3 oder eine 4 von 10. Ja. Aber für mir reicht, ich weiß, die Meinung, der polarisiert sehr stark. Er versucht es mit epischer Musik und er versucht episch zu sein. Aber wie gesagt, für mich steht und fällt der Film einfach mit seinen Darstellern, die Chemie zwischen diesen Justice League Jungs, die ist nicht da. Die ist nicht so, dass er nicht stimmen würde. Die ist überhaupt nicht da und zu keinem Zeitpunkt.
Ich find's, aber wenn einem das gar nicht so sehr wichtig ist, dann wie ist denn der Film?
Ohne funktioniert so? Aber der Film nicht, weil der Film ist ja eigentlich
DC-mäßig so drin wie bei Marvel. Also bei Marvel weiß ja jeder, du bist da schon ein ziemlicher Fan.
DC-mäßig. Also ich bin bei DC nicht ganz so tief drin wie bei Marvel, das ist schon richtig, aber.
Bin ich auch immer so, das ist so die Trash-Variante von Marvel für mich.
Ja, aber es, also ich weiß auch nicht, ob es. Willst du jetzt darauf hinaus, dass es vielleicht von den Charakteren her so angelegt ist oder.
Nein. Wie sehr du mit verbunden bist mit DC oder wie.
Ja, mit einigen Sachen, Batman und sowas. Und,
also, was du so sagst, schilderst, es erinnert mich so ein bisschen an so Kritiken bei mir an Endgame, die ich an Endgame hatte, weil die mir vieles von dem Fanservice einfach egal war.
Nee, es geht nicht darum, ob er egal ist. Also das ist gar nicht tatsächlich, das ist nicht so, dass ich sage, er ist mir egal, sondern er spielt tatsächlich also weniger Rolle als bei Avengers. Bei Avengers taucht auch mal eine Figur rein als Fanservice in einer Szene auf, ja, die danach nie mehr irgendwas tut. Ja. Aber so das hier hat teilweise fast ein bisschen von Douglas Adams, der auch teilweise gesagt hat, er schreibt komplette Kapitel nur wegen einer Pointe. Ja, und wenn du dir halt irgendwie in einem 4-Stunden-Film eine 4- oder 5-Minuten-Sequenz anschaust, nur die überhaupt keinen Sinn hat, wo du dich schon fragst, was macht die jetzt hier, nur damit am Ende dann mal ganz kurz der Martian Manhunter auftaucht, irgendwie einen knackigen Spruch loslässt, so wie, das war wichtig, ja, und dann wieder verschwindet, dann muss ich halt schon sagen, was soll denn das?
Schaust du das dann bis zum Schluss an oder sagst du dann auch, nee?
Also ich habe nach 3 Stunden habe ich mal hart mit mir gekämpft, ob ich mir die letzte Stunde auch noch gebe. Mhm. Aber ich wollte dann doch noch sehen, wie die anderen, ich hatte ja vorher gelesen, wer noch alles vorkommt an Fanservice und Cameo, wie er das dann noch alles reinkriegt, auch diese Nummer mit Lex Luthor, da Sie machen ja, ich fange schon wieder das Faseln an, aber sie machen lauter so Sachen, die ich nicht mag. Also sie machen, wenn der Film eigentlich zu Ende ist, kommen noch 3 oder 4 so Pre-Credit-Scenes, die eigentlich in sich lauter so kleine, oh, was macht denn unser Held danach, Geschichten erzählen. Ja, also das ist auch sowas. Es gibt quasi
für die... 5 Jahre später öffnet er eine
Herrenbutik. Ja, genau. Es gibt so für die Characters, es gibt kein richtiges gemeinsames Ende, sondern für jeden erzählst du ein anderes, kleines Ende mit, das aber gleich wieder eindeutig mehr auf einen neuen Film hinteasen würde.
Also, was ich finde es total krass auf jeden Fall, dass du es trotzdem durchgezogen hast, weil es hört sich eigentlich nicht so an, als hätte man da dann noch lang Bock drauf. Du hast es eigentlich nur für uns getan, oder?
Hauptsächlich am Schluss schon. Also der, ganz ehrlich, ich glaube, dass sich der Herr Snyder hier einen Gefallen getan hat, wenn er sich auf 3 Stunden beschränkt hätte.
Ja, 4 Stunden, weil das ist...
Du merkst es auch teilweise, also es gibt eine Szene mit Deathstroke und da siehst du so eine Yacht, die im Meer liegt und ein Boot, das in dieser Yacht anlegt und Deathstroke steigt eben aus diesem Boot aus. Ja. Und wenn du jetzt den Zeitpunkt nimmst, wo ich angefangen habe zu erzählen, die Anfahrt dieses Bootes mit dem Kameraflug um das Schiff, an das das Boot anlegt, würde jetzt immer noch andauern. Du wüsstest immer noch nicht, was das Ganze soll. Und wenn wir im nächsten Film sind, dann würde er ungefähr aussteigen.
So krass, oder?
Also es ist
da auch so wirklich
es ist für mich
Kamerafahrten am Ende.
Ja, es ist schön gemacht, aber es ist alles zu viel. Es dauert alles, so diese Sequenzen, auch wenn The Flash anfängt, hier Speed aufzunehmen, um genug Energie zu erzeugen. Er rennt dann halt, ja, das hat man aber nach ungefähr 10 Sekunden, wo man ihm in Zeitlupe zuschaut, wie er rennt, hat man begriffen, oh, der läuft jetzt. Das muss man nicht eine halbe Minute zeigen.
Das ist aber spannend, weil das ist eigentlich gar nicht so der Snyder-Style.
Also, nee, also ich wie gesagt, kann ja,
schnelle also ich weiß nicht, in seinen die Machwerken hier davor hat er
jetzt
ja schon.
Jetzt kommt's, Leute. Ihr wisst ja, dass ich nicht der große Superhelden-Fan bin, ne?
Vielleicht findest du ihn gerade
sowohl. Ich mag sowohl Man of Steel als auch Batman vs. Superman total gern. Mir haben die beide Spaß gemacht. Ich habe die total gern angeschaut.
Also ich mochte die auch beide gern.
So aber erklärt mir, warum mir die beide gefallen haben. Sie sind irgendwie düsterer als
die waren aber auch beide um Längen besser als Justice League. Also ich bin kein Fan von beiden Filmen. Bei Man of Steel schon nicht, weil ich kein Superman-Fan bin. Bei Batman vs. Superman, weil ich die Prämisse relativ dämlich finde. Da würde ich sagen, die waren beide definitiv besser, also um Längen besser als das originale
Justice League. Das hat sich halt gut gemacht und kompakter. Also ich mag Superman schon ganz okay und ich fand Man of Steel wirklich gut gemacht, weil es gibt so viel beschissene Superman-Filme.
Ja.
Und da war ich echt froh. Und Batman wie Superman hatte für mich den riesen Vorteil, dass ich finde, dass der Affleck der beste Batman überhaupt ist.
Für mich. Den mag ich lustigerweise als Batman auch.
Super geil als Batman. Also vor allem, weil er halt auch diese Figur Bruce Wayne so geil verkörpert auch. Und das finde ich geil. Also bei den anderen Schauspielern hatte ich immer das Gefühl, die hatten, entweder waren sie halt ein ganz guter Bruce Wayne, aber halt ein beschissener Batman oder andersrum. Mhm. Aber so geil, wie es jetzt hier der auch Affleck gemacht hat, das fand ich schon cool, muss ich sagen.
Echt auch beim Bale? Bale fand ich schon auch stark.
Auch, nee, ich mag auch den Bale gar nicht so gern. Also auch als Batman hat bei mir nicht so richtig funktioniert eigentlich, obwohl
ich fand mit Christian Bale schon ziemlich cool.
Ja, Christian Bale hat bei mir tatsächlich auch als, finde ich, allgemein fand ich die Filme einfach wesentlich geiler als die anderen Batman-Filme.
Aber ich hätte gerne einen anderen Batman gehabt auch.
Aber als Bruce Wayne hat er mich auch nicht 100% überzeugt, ja.
Aber
Bale hat mich als Wayne halbwegs, also als arroganter Multimilliardär halbwegs überzeugt, aber dann als ich bin Batman nicht. Also leider überhaupt nicht.
Gut, wobei als Batman hat es dank der Maske und dem allem überhaupt
hat es
tatsächlich wenig mit der schauspielerischen Leistung zu tun, sondern glaube ich mehr mit dem Drehbuch, das sie ihm verpassen. Und ich finde ich in Justice League hier übrigens genauso peinlich, wenn Batman mit seiner schlechten Synthesizer-verzerrten Stimme spricht.
Ja.
Das ist ganz, ganz, ganz fürchterlich. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Aber Peter, wie gesagt, also ich glaube, dass du als Fan, als Nicht-Superhelden-Fan tatsächlich an den beiden Filmen, die du genannt hast, relativ gut Spaß haben kannst.
Ja.
Ich glaube, das geht sogar als Superhelden-Fan. Wie gesagt, ich habe damit so meine Probleme. Ich würde sie nicht als kompletten Kernschrott bezeichnen, vor allem nicht verglichen mit Justice League. Also der originale Justice
League gespannt.
War ja eh Bullshit ohne Ende, ja. Und also jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, die 4 Stunden nochmal haben sich eigentlich nicht gelohnt.
Dann müssen wir aber über Justice League nächstes Mal wenigstens noch ein paar Sätze verlieren.
Weil ich muss doch ganz kurz was loswerden. Ich schaue gerade hier zu meinem Watchmen-Schrein rüber, den ich mir ja aufgebaut habe. Ich habe einen richtig schönen Kunstdruck, Leinwanddruck von Watchmen und da halt auch jede mögliche Fassung und Artbooks dazu. Weil ich liebe ja den Comic Watchmen und warum hat Snyder das geschafft, da auch da mit dem Ultimate Cut, der 3,5 Stunden geht von Watchmen, es geschafft, einen Film abzuliefern, den ich jede Minute von diesen 3,5 Stunden genieße. Und dann bei einem Universum, wahrscheinlich ist es das Problem eben, das so viel größer ist, wo so viel mehr rauszuholen ist, weil Watchmen ist ja halt schon gekapselt, es sich einfach da so verfranst und in 4 Stunden oder halt auch weniger nicht schafft, annähernd was zu schaffen, was
Wie gesagt, vielleicht habe ich jetzt eure Erwartungen auch weit genug gesenkt, dass ihr mehr Spaß
habt. Das glaube ich, ja.
Die Wahrscheinlichkeit,
Christian, oder?
Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Wie gesagt, ich würde sagen, er hat ihn auf jeden Fall verbessert. Der ist auf jeden Fall besser als, also ich hatte danach nicht den Drang, den Kopf an die Wand zu hauen, wie ich es nach Justice League hatte. Also er gibt den Charakteren einfach ein bisschen mehr Zeit, zumindest sich irgendwie zu entwickeln. Aber es funktioniert halt für mich so trotzdem nicht. Also dieses ungleiche Team, das zusammenarbeiten muss, obwohl sie eigentlich gar nicht so wirklich wollen, dieses Thema haben so viele Filme so viel besser behandelt. Aber versucht es. Vielleicht habt ihr jetzt nach meinem kleinen Namen.
Und das nächste Mal, alle zuhören wieder, da gibt es dann das Update davon.
Aber genau wir werden auf jeden Fall ein Update zugeben, weil da bin ich gespannt. Ich habe es bis dahin auch, der Taxa kennt Sky.
Ja, nee. Die Hürde haben ich genommen, der Fips genommen, das schafft der Taxa auch. Der Taxa
holt sich jetzt auch noch zu seinem neuen Disney Plus,
das ist seine neue Sky-Ticket. Ganz kurz im Anschluss daran noch, das möchte ich aber wirklich dann schnell abhandeln, nachdem ich weiß, dass Christian das auch gesehen hat. Wenn ich jetzt, also Justice League war auch übrigens deutlich besser als Wonder Woman 84.
Ja, da wollte ich jetzt als nächstes mit euch hin, weil das habt ihr ja beide auch gesehen, ne?
Das Drama. Also ich, Magen-Darbe ist deutlich besser als Wonder Woman 84.
Erzählt mir mal, was ist denn da dran so schlecht an dem Film? Erzählt mir das. Ich kann es mir ja gar nicht vorstellen, dass ein Film so schlecht sein kann auf dem Niveau. Erzählt mal.
Vor allem in dieser Geld mit diesem Preistag. Das ist ja das.
Erzähl.
Das ist unglaublich.
Also, was ist wirklich Kacke dran?
Die Handlung. Die Handlung ist total für den Arsch. Und jetzt ist natürlich, kann man sich sagen, ah, Superheldenfilm, Handlung, was willst du denn da erwarten? Es geht halt um übernatürliche Sachen und so Zeug. Ne? Aber okay. Schauspieler. Die schauspielerische Leistung, das sind super Schauspieler dabei. Ich meine, da ist ja dein allseits geliebter Pedro Pascal dabei. Den möchtest du jedes Mal in die Fresse hauen, wenn du den siehst. Und ehrlich? Das ist jetzt, also, weil er so eine Rolle verkörpert, dass du sagst, ah, der will ein Arschloch spielen, den willst du in die Fresse hauen, sondern nein, den willst du für seine schauspielerische Leistung in die Fresse hauen.
Das ist unglaublich. Das ist wirklich eine Wahnsinn, unglaublich schlechte Leistung, dieser Film von vorn bis hinten, der ist eine beschissene Regie.
Aber bleiben wir kurz beim Pedro. Pedro Pascal, der spielt in Game of Thrones eine wahnsinnig geile Rolle. Und er spielt auch richtig gut. Gut, im Mandalorian hat er viel Maske auf, fällt jetzt nicht so auf. Deswegen bin ich fasziniert. Der spielt einfach schlecht, oder wie, Christian? Das ist jetzt nicht so, dass der Charakter hier einfach
unsympathisch ist. Schlecht spielt, aber ich glaube auch nicht, dass es einfach nur dieser Charakter ist, den er da verkörpert. Also ein Großteil ist es schon so, das kommt dann so, aber du magst ihn gar nicht mögen. Also du magst, das ist dann schon irgendwie so vorbei, dass du dann sagst, das ist ein Arschloch, den will ich hassen, sondern das ist einfach so alles so also Einheitsbrei von den Schauspielern und auch gar nicht so viel über Pedro Pascal. Ich wollte eigentlich schon längst auf Cheetah rübergehen, weil die ist viel, viel schlimmer. Also ich meine, Pedro Pascal ist noch lange nicht der Schlimmste an diesem Film. Ne? Also, ja. Vor allem, ich mag Pedro Pascal ja echt gerne auch in anderen Rollen.
Aber Pedro Pascal, um das nochmal zu sagen, der überbietet sich, finde ich, dauernd selbst im Overacting. Der übertreibt alles. Und zwar permanent. Und da ist, aber das sogar Schauspieler.
Aber nicht nur er, also allgemein. Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem dieses Films.
Ich glaube, das war auch so ein Regie-Ding. Ich glaube, die sind dazu angetrieben, weil hier auch ein Chris Pike heißt er, glaube ich, oder?
Chris Pine.
Der Chris Pine, Kirk. Kirk Pike. Pike war der andere Captain von der Enterprise, egal. Ja, ja. Also Chris Pine ist ja jetzt, gut, das ist jetzt auch nicht der Mega-Charakterdarsteller, ja, aber der ist zumindest, finde ich, ein angenehm erträglicher Schauspieler, der solche Rollen im ersten Wonder Woman eigentlich ganz cool
drüber bringt. Der Botox-Unfall verhindert schlimmeres Overacting, ja.
Ja, aber also, auch der spielt unglaublich beschissen. Also und zwar in einem Maß beschissen, wie ich es von Schauspielern selten gesehen habe in so einem teuren Film.
Ja, und auch, also man kann es auch nicht weglassen, Gal Gadot, auch die spielt beschissen. Ich meine, es gehört schon mehr dazu, als einfach schick auszuschauen aus Wonder Woman, und das tut sie durchaus. Aber selbst sie kann das nicht mehr rausreißen, wenn sie mit miserablen CGI durch die Luft gehoben wird und dann einfach auch noch mit ihren schauspielerischen Leistungen da alleingelassen wird.
Das ist ja das Nächste, das habe ich ja in unserem Laber nebenher.
CGI war so scheiße.
Schon mal geschrieben, wenn du vorher... Das
wird heute nur geschimpft, gell? Also,
wenn du vorher Falcon and Winter Soldier gesehen hast,
genau. Wenn du eine TV-Serie siehst, wo eine Folge TV-Serie bessere Action, bessere Schauspieler, bessere CGI hat als ein 2,5-Stunden-Film von DC. Ja.
Also bei Wonder Woman 84 war ich echt, nach der gibt es am Anfang so eine Kampfszene in der Einkaufsmall, wo sie irgendwelche Räuber dingfest macht und dabei mit ihrem Lasso durch die Gegend fliegt. Danach war ich kurz versucht, den Film abzuschalten. Ich habe mir gedacht, ey, das kannst du nicht anschauen.
Dann machen wir da jetzt aber auch einen Punkt. Also Scheißfilm, schaut keiner bitte.
Ja, eben, genau.
Muss ich auch nicht schauen für Justice League, oder? Brauche ich nicht.
Nein, das muss man nicht schauen. Also, keine Ahnung, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber...
Nee, musst du nicht. Ich hab eine Frage an euch. Dann können wir mal das Superhelden-Chapter jetzt wirklich mal schließen.
Nein. Aber was für ein Bösewicht soll der Cheetah sein, bitte? Was für eine Scheiße! Das kann doch nicht sein, dass wir so viel Geld raushauen dafür, dass sie zwei, also ich meine auch Pedro Pascal, das sind doch keine Bösewichter.
Das ist ein Scherz. Das ist ein schlechter Witz, was er da
gemacht hat. Warum, Freunde der Sonne, warum gibt es, gibt einen Batman-Film, es gibt einen Superman-Film, es gibt einen Wonder Woman-Film, es gibt einen Aquaman-Film. Es gibt doch auch einen Flash-Film, oder?
Der kommt noch.
Von den neuen
jetzt. Nein, der gibt es noch nicht.
Ach, der kommt noch.
Serie.
Und was ist mit Cyborg? Was ist mit Cyborg, der ja auch Teil von dieser Justice League ist? Den kenne ich gar nicht. Wo kommt der denn vor?
Bei Doom Patrol.
Ja, aber jetzt erklärt mir mal bitte.
Das ist
ja
geil.
Warum haben die das nicht hinbekommen, bevor sie Justice League rausbringen, erstmal irgendwie diese Einzelcharacters in einzelnen Filmen, so wie es Marvel ja auch macht, einfach mal vorzustellen, da eine Story zu zeigen, dann die Verbindungen zu zeigen und dann halt Justice League zu machen? Warum haben sie das nicht?
Also, na, das wäre schon okay.
Irgendwie was.
Das wäre, glaube ich, okay gewesen. Das einzige wirkliche Problem ist, finde ich, dass hinter dem DCU von Anfang an kein Gesamtkonzept steckte.
Genau.
Schaut so aus, oder?
Das wäre okay gewesen, wenn der in dem Film halt irgendwie einen Charakter, also ich meine, dann gibst du dem halt eine untergeordnete Rolle in dem ersten Justice League-Film oder sowas, aber lässt ihn halt nicht als Deppen darstellen, so wie halt, also in dem Original, wie dem Cut von Justice League, ist ja Cyborg echt ein Depp. Und
der wird nicht viel sympathischer im Extended Cut.
Also
im
Doom Patrol ist er halt geil. Also so macht man das halt. Und Avengers hat das ja auch gemacht. Die haben ja nicht für jeden Charakter einen eigenen Film gemacht, sondern halt danach. Aber das ist halt viel besser vernetzt und viel
durchdachter. Hier sind es ja nur 6 Stück. Also das wäre jetzt schon möglich gewesen.
Ja, und das schaut halt immer aus wie so eine Laienveranstaltung. Wie so, hey, wir treffen uns zum Lab am Wochenende. Ja, du bist Superman, du bist Batman und da drüben, der Tisch, die fragen mal, ob das die Bösewichter sind. So die 5 Leute. Und das ist dann die Armee der Finsternis.
Und die Bardame macht Wonder Woman.
Ja, genau.
Also eigentlich will ich jetzt nur noch mal vor Justice League, weil die gibt es auch bei Sky, mir auch noch mal Batman vs. Superman noch mal reinziehen und Man of Steel, weil ich die beide halt gern mag. Das macht wahrscheinlich auch Sinn, oder? Dass man die vielleicht zum Einstimmen sich noch mal...
Du brauchst anschaut. Überhaupt nichts vorher sehen. Der Film ist... Das ist nicht das zweite oder? Problem. Der Film integriert sich nirgends.
Ja, Batman wie Superman vielleicht, wenn du meinst, halt hier mit wegen...
Ja, dann wenn du wissen willst, warum Superman auf einmal tot ist, ja.
Okay, jetzt machen wir aber echt einen Haken dran. Also Wonder Woman 1984.
Nee, nicht gucken. Kein
Mensch. Debakel.
Was habt ihr denn sonst noch auf Sky geschaut?
Darf ich kurz, weil es thematisch besser passt und weil der Ludwig es bestimmt hören mag oder weil er zumindest gesagt hat, er hat die erste Folge auch geschaut. Ich habe Invincible geschaut, die ersten 2,5 Folgen leider erst. Ich glaube, die ersten 3 Folgen gibt es bei Amazon Prime mittlerweile.
Das hast du erzählt, ja.
Invincible. Eine Zeichentrickserie, aber halt nicht für Kinder, sondern für Erwachsene.
Plopst gerade ein bisschen. Geh mal ein bisschen sauberer an dein Mikro.
Ich hab's gehört, das ploppt, aber es war gar nicht ich. Aber ich versuch's.
Ich geh mal. Das Ludi ist auch schon weg.
Ja, hör das. Egal, aber es hören uns ja auch noch mehr Leute als Ludwig zu. Also du hast Invincible wo geschaut?
Auf Amazon Prime gibt's Invincible. Okay, Invincible. Auf Amazon Prime gibt es jetzt die ersten Folgen verfügbar. Das Invincible ist eine Zeichentrickserie basierend auf dem Comicbuch von Robert Kirk. Heißt jetzt Kirkland oder Kirkwood? Jetzt weiß ich schon selber nicht mehr. Kirkman. Ja, okay, Kirkman, der Macher von The Walking Dead.
Ja. Genau.
Die wurde bei den Fans ziemlich heiß erwartet, weil das Comic wohl halt sehr beliebt ist und sehr viele Sachen anders macht, was auch diesen Superhelden-Trope ist. Und es hieß auch schon im Vorfeld, dass Amazon sich nicht lumpen lässt und die Verfilmung ähnlich brutal ist oder ähnlich rigoros ist, wie es auch bei The Boys ist, nur halt nicht im Echt-Look, sondern im Zeichentrick-Look. Und ich möchte halt jetzt speziell den Fips sehr ans Herz legen, weil es geht eben um diesen namensgebenden Invincible, den Sohn von Omni-Man. Omni-Man ist ganz klar ein Superman-inspirierter Charakter, der von einem fremden Planeten kommt, um die Erde zu verteidigen. Und Invincible hat erst noch keine Superkräfte, weil er erst noch in der Pubertät steckt und noch wartet, dass sie dann einsetzen. Und sie setzen dann aber halt ein und dann wird er halt dann über Nacht quasi zum Superheld und lässt sich von seinem Vater so ein bisschen ausbilden. Und es gibt dort halt mehrere Superhelden-Gruppierungen, von denen Omni-Man kein Fan ist, der ist ein Einzelgänger. Unter anderem diese Guardians of the Globe, die ein Justice League-Ableger sind. Also die sind 1:1. Es gibt einen Batman, einen Flash, eine Wonder Woman und so weiter. Das ist wirklich, wirklich sehr lustig zum Anschauen. Green Lantern ist auch dabei. und gerade wenn man frisch aus einem Snyder-Cut von Justice League gekommen ist, sollte man sich das unbedingt anschauen, weil es ist, glaube ich, die bessere Justice League. Und das Ende der ersten Folge ist so unglaublich geil, dass man dann dabei bleiben möchte.
Da werde ich mal eine Chance
Man geben. Muss sich so ein bisschen mit dem Zeichentrick-Look halt anfreunden,
nee, aber ich finde den sehr schön. Zeichentrick ist bei mir immer relativ schwierig inzwischen. Also da geht, aber muss schon besondere Qualitäten haben, sage ich mal.
Ja, cool. Aber dann ist ja das Invincible vielleicht doch was für dich, Philipp, oder für alle anderen, die so Superhelden zeigen. Aber ja, wir wollen ja noch mehr jetzt wollen wir noch mehr erfahren, was ihr auf Sky geschaut habt. Vielleicht macht der Philipp da direkt noch weiter. Du hast ja in kürzester Zeit echt viel auf Sky
geschaut. Ich habe Vollgas gegeben, ja. Ich habe gedacht, bevor das Wetter schön wird. Ich mache zur Abwechslung was ich tatsächlich gegen meine Erwartungshaltung vorher empfehlen würde, zu gucken. Und zwar war das tatsächlich hier Charlie's Angels, Neuverwurstung, das 15. Remake von Drei Engel für Charlie, ging total an mir vorbei. Ich weiß nicht, es war 2019 oder sowas, glaube ich, war das Produktionsjahr. Oder, ja, kann das sein?
Ja, sowas um die Drehung.
2019? Ja. Und zwar mit Kristen Stewart, Resting Bitchface in Person, Elizabeth Banks und was weiß ich, was noch alles für nette Damen mitspielen hier. Ich weiß nicht mehr, wer es alles war. Naomi Scott.
Ja, genau.
Patrick Stewart, nicht Dame, aber spielt auch mit. Sie haben es ja, haben es sogar geschafft.
Ist der Charlie?
Er ist ein Bosley.
Er ist ein Bosley, genau. Sie haben das aber recht charmant gelöst hier, auch die alten Remakes und sogar die Originalserie quasi in den Kanon aufzunehmen, indem sie einfach relativ am Anfang schon etabliert haben, Bosley ist mehr ein Rang in dieser Organisation, für den alle Händler bekleiden. Also jeder Händler heißt Bosley, ja. Und deswegen waren die anderen Bosleys mit den anderen Engeln, die hat es natürlich alle trotzdem gegeben. Man sieht die auch kurz in den Fotos dann am Anfang.
Das war witzig.
Aber das sind halt quasi andere Teams. Das sind andere Teams der Charles Townsend Agentur und damit ist das gut, damit ist das abgegriffen und erklärt. Hat für mich erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Christian?
Ähnlich. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Nach den letzten Desastern von Charlie's Angels hier mit McGee Filmen und
ja,
so.
Ja, ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und sie haben, also sie haben es tatsächlich geschafft, mit diesem Film einen, ich nenne es mal, hochgradig unterhaltsamen Actionfilm mit Girl Power in die Kino zu bringen, dem jegliche Peinlichkeit fehlt, die ja so Girl Power Filme gerne mal haben. Ich sag mal
Ghostbusters. Genau.
Und auch nicht,
also er wird, das ist das Geile, sie sind übermäßig sexualisiert, die weiblichen Darstellerinnen, ohne übermäßig sexualisiert zu wirken. Also es ist nicht so, dass sie halt so, oh, es ist nur Männerschau, also es ist hier eine Frauenschau für Männeraugen, sondern mehr. Also es ist deutlich mehr Frauenpower, wie du schon gesagt hast.
Ja. Und es ist tatsächlich, ich bin ja jetzt zum Beispiel von Kristen Stewart, bin ich ja überhaupt kein Fan. Ja. Aber ich weiß, dir hat sie in dem Film nicht so getaugt, mir hat sie jetzt gerade in dem Film getaugt.
Ach so, nein, ich mochte sie in dem Film auch. Ich fand nur die Rolle, die verkörpert für mich nicht so diese flippige, das muss ich sagen, es hat Drew Barrymore besser geschafft in dem alten Charlie's Angels Remake da. Aber ich mochte sie auch in dem Film, weil ich mag sie einfach auch schon ganz gerne anschauen.
Ja, es hat echt gut gepasst und da habe ich tatsächlich angefangen zu gucken und habe mir gedacht, na gut, das wird wieder ein rechter Scheißdreck sein. Ja? Aber guckst du mal, so ein bisschen Action schadet ja nicht. Und da war ich echt sehr angenehm überrascht. Also das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht zu gucken.
Ja. Die Action war gut, also muss man echt sagen. CGI war deutlich besser als bei Wonder Woman.
Oh ja.
Und die Action war echt sehr geil. Also alles so PG-13-Action, nichts großartig spektakulär Blutiges oder sowas, aber halt geht viel kaputt und tolle Autojagden und war schon geil.
Ja, also ja, es ist jetzt kein Film, wo ich einen Oscar vergeben würde, ja, aber definitiv ein angenehmer Vertreter eines etwas oldschoolig unterhaltsamen Action-Genres, sagen wir es mal so.
Genau. Mit netten Gadgets auch hier, diese Spionage-Gadgets und so. Sehr dumm, aber sehr lustig.
Ja, natürlich. Also das war einfach Popcorn-Kino. Das ist einfach Popcorn-Kino, wo ich sage, das schaue ich mir gern an, zur reinen Unterhaltung, wenn ich keinen Anspruch habe wie ein Avengers oder sowas, sondern einfach nur Popcorn-Kino will. Schaue ich mir diesen Film an. Das ist super. Simple.
Sonst ist ja dein Kinoplan gespickt mit Arthouse und
genau.
Komplexen
genau. Strukturen. Und dann, ja, was mal so einen kurzen Überflug, was ich
Hammerspiele. Mache,
Christians, nachdem ja, ich
da auch die positiven Beispiele.
Genau, nachdem er, also Christian hatte ja The Hunt auf seinem, ich glaube, du hast
genau, mir Top 3 letztes
Jahr. Sogar auf seiner Top 3 letztes Jahr. Ich hatte das schon wieder vergessen. Aber habe ihn mir trotzdem angeguckt, ist natürlich immer riskant, gehen schnell Freundschaften kaputt bei sowas. In dem Fall nicht, war ein Bombenfilm, ich habe riesen Spaß dabei gehabt, war super lustig.
Danke.
Hatten wir auch schon drüber gesprochen, brauche ich jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen. Ne? Also,
wir gucken. Also wirklich, wenn jemand Action, ein bisschen brutale, derbere Action auch mag, supergeilen Girl, hier so Catfight am Ende, der war ja echt Weltklasse.
Das war super. Ja, ich hatte viel Spaß dabei.
Den gab es übrigens auch damals irgendwie zum Kinostart, weil der hat ja auch schon die Probleme gehabt, oder? Der kam letztes Jahr, hätte der eigentlich ins Kino kommen sollen.
Und der kam genau zur ersten Welle rein. Ja.
Genau.
Also genau,
Sky kauft immer, die sind jetzt irgendwie auf die Welle aufgesprungen und kaufen halt gerade immer die Filme zum Kinostart sozusagen ein für entweder für ihre Abos oder halt für ihre Tickets.
Also nein, die sind ja hier, Warner hat ja HBO als Streamingdienst und ich glaube, Sky ist ja der deutsche Partner von HBO.
Halt. Genau, also die kriegen das da halt, kriegen das halt rübergespült.
Deswegen kriegst du auch die HBO-Serien da recht früher.
Dann habe ich noch geguckt, Ready or Not, hatte Christian, ich weiß nicht, ob du schon mal erzählt hast im Podcast oder ob du ihn nur geguckt hast.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mal zumindest nicht gewürdigt genug erwähnt habe wahrscheinlich. Ja,
weil es war auch so ein Horror-Thriller-Splatter von 2019, ganz kurz die Geschichte. Eine jungvermählte Frau kommt mit ihrem Mann in das Anwesen der etwas splinigen Verwandtschaft von ihm und muss abends um Mitternacht muss an einem Spiel teilnehmen. Da muss er eine Karte ziehen und dann wird entschieden, was gespielt wird. Sie spielen dann Verstecken, wobei Verstecken in der Familie dann in diesem Fall mit dieser Karte bedeutet, dass sie sich im Haus versteckt und von den anderen mit Waffen gejagt und umgebracht werden soll, weil sie der Meinung sind, wenn sie das nicht tun, dann liegt ein Fluch auf der Familie und alle sterben beim nächsten Sonnenaufgang. Das ist so grob die Geschichte zusammengefasst. Ja. Und ja, natürlich, sie ist jetzt nicht das ganz leichte Opfer, ja. Und ich will es nicht, ich will es nicht spoilern, aber hast du es nochmal geguckt, Christian?
Nein, ich hab's, aber mir ist schon wieder, ich habe da nochmal ein bisschen nachgedacht auch und so, mir ist
das
Ende dann auch wieder eingefallen und ich weiß nicht, warum du gesagt hast, das Ende ist so geil, ja, das Ende ist wirklich so geil.
Sein Ende wirklich weggeschmissen, ein bombastisches Ende, womit den ich tatsächlich nicht gerechnet hätte in der Form. Ja. Wirklich, wirklich schön, also kann ich auch jedem Horror und so ein bisschen schräge Film-Fan empfehlen. Ich muss allerdings feststellen, ich hätte Andy McDowell überhaupt nicht mehr erkannt.
Also Wahnsinn, gell?
Ich wusste, dass es jemand ist, den ich kenne, aber ich bin nicht drauf gekommen, wer es ist. Hätte ich nicht erkannt. Hat sich wahnsinnig verändert. Aber
ja.
Schön
trotzdem. Ich meine, die gute Dame ist halt auch nicht mehr die Jüngste, ne?
Richtig, richtig. Also, aber sie, ich würde auch nicht sagen, dass sie jetzt total schrecklich ausgeschaut hätte, aber sie hat sich sehr verändert. Und man spielt sicher auch das Make-up in dem Film nochmal mit. Die waren jetzt alle so ein bisschen auf Leichenschick hergerichtet, aber ja, also sie war echt schwer zu erkennen.
Aber weißt du eigentlich, dass die Hauptdarstellerin, Samara Weaving heißt sie ja, ihres Zeichens nämlich auch sogar die Nichte von Hugo Weaving ist, weißt schon, so einen tollen Hugo Weaving hier, Elrond und Agent Smith. Und genau, es ist seine Nichte, was sie schon mal zum einen Samara Weaving, was sie sehr sympathisch macht. Und zum Zweiten, was sie noch sympathischer macht, ist sie nämlich diese durchgeknallte Oberkillerin aus Guns Akimbo.
Stimmt.
Ja, weil die ganze Zeit, wenn ich Guns Akimbo geguckt habe, habe ich mir gedacht, ich kenne die doch, wer ist denn das? Und dann habe ich nachgeschaut und habe gesehen, ach, das ist die aus Ready or Not, ach, wie toll.
Ja, hat auf jeden Fall gut gepasst. Also noch eine Sky-Empfehlung gibt es sicher auch woanders. Inzwischen ist auch 2019.
Ja, genau. Bei Prime gab es den, also ich habe mal den für 1 Euro eben, glaube ich, auch geliehen, habe den leider noch nicht in meinem Besitz. Ich muss mir den noch irgendwie in meinen Besitz überschieben, genau. Weil der ist echt eine Empfehlung. Ja.
Genau. Gut, dann ich habe noch, wie viele? 5 habe ich noch, die ich geguckt habe.
Entschuldigung. Such dir von den 5 mal die wirklich guten noch raus. Der Christian hat ja auch noch, aber nicht bei Sky, auch noch
spannend. Wir gehen jetzt, da kann man wirklich schnell drüber gehen. Also
ja, bei Sky habe ich nichts
mehr. Mit 2 Sätzen jeweils. Ich hatte noch geguckt, weil ich nach Justice League irgendwie dachte, ich brauche noch ein bisschen Affleck, hatte ich noch nicht genug, habe ich mir Gone Girl nochmal angeschaut.
Oh mein Gott, hast du den noch gar nicht gesehen?
Ich glaube, ich hatte ihn sogar schon mal gesehen, aber nur zur Hälfte und dann hatte ich keinen Bock mehr und ungefähr nach 3/4 vom Film wusste ich auch, warum ich keinen Bock mehr hatte, haben dann aber trotzdem mal zu Ende geguckt, aber er ist nicht besser geworden. Also das ist wieder eine nicht unbedingt Empfehlung.
Der ist gar nicht so gut, ne? Wie man. Der hat ja diesen Twist, diesen Twist, aber ansonsten hat der eigentlich gar nichts.
Der hat nicht besonders viel. Das ist eigentlich ein ziemlich langweiliger Film. Aber gut, wie gesagt,
Ich muss unbedingt was dazu platzieren. Also wenn ihr Gone Girl, wenn ihr da was erwartet, was der Film euch nicht gibt, dann schaut euch unbedingt mal Girl on the Train an, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Der ist nämlich richtig geil und der ist vom Stil her, finde ich, total ähnlich. Es kommt nicht nur Girl auch im Namen vor, sondern der Style ist total ähnlich. Girl on the Train ist echt ein Geheimtipp und der ist mega spannend und der gefällt euch auch. Auch dir, Philipp, musst du schauen, unbedingt.
Muss ich mal gucken, kenne ich auch noch nicht.
Richtung vom Stil her, von der Art.
Ja. Okay. Nee, dann gut, dann kam die obligatorische Nicolas Cage-Runde, habe ich Running with the Devil und A Score to Settle angeschaut.
Habe ich auch gesehen, dass er voll die Cage-Filme, gell?
Ja. Aber Running with the Devil hatte ich sogar einigermaßen Spaß dran, der hat eigentlich ganz gut gepasst. Also der ist jetzt auch kein Highlight der Filmgeschichte, geht eigentlich nur darum, dass irgendwo auf der Drogenkurierroute von Peru, keine Ahnung, was genau war, habe ich vergessen, ist nicht relevant, nach USA irgendwo auf dem Weg geht, streckt jemand die Drogen vom Drogenbaron und Nicolas Cage begleitet quasi dann die Drogen auf dem Weg durch die ganzen Hände, durch die sie gehen, um rauszufinden, wer jetzt diese Drogen streckt. Spielt auch Lawrence Fishburne noch mit und das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, also das hat zu ihm gepasst. Er ist nicht übermäßig durchgeknallt, so ein durchgedrehter Dings, Nicolas Cage geht nicht immer, aber Running with the Devil, so eine Kartellgeschichte, war ganz lustig zum Angucken, fand ich. A Score to Settle ist wieder so ein Film, über den muss man nicht reden, der ist nicht völlig schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Das ist eine belanglose Unterhaltung nebenher. Dann hatten wir noch Ruhe den Frieden, A Walk Among the Tombstones mit Liam Neeson.
Ach, Liam Neeson,
ja, Liam Neeson, immer noch so einer,
bei der dem Depri-Film ist es, oder?
Der ist ziemlich Depri, und bei Liam Neeson bin ich mir auch immer noch nicht so wirklich sicher, wer dem gesagt hat, dass er Actionstar ist. Also der ist irgendwie so ein ganz untypischer Action-Schauspieler, finde ich.
Aber in den Film passt es doch besser, der ist doch
in gar nicht so. In den Film passt, das, passt es echt gut. Also ich finde erstaunlicherweise, Liam Neeson hat ja auch in den ganzen anderen Actionfilmen, die er gemacht hat, gepasst. Auch
die finde ich alle so scheiße, so ich habe allerdings nur einen gesehen.
Echt hier? Taken fand ich schon geil, die Reihe.
War gut. Ach, die sind so dumm. Die sind einfach so dumm.
Der Peter wieder. Der Arthouse-Peter.
Gut. Ja, aber dieser Walk Among the Tombstones, da wird dem Peter vielleicht schon gefallen. Also der für mich war der einfach zu harte Kost. Also das.
Der war tatsächlich relativ schwer verdaulich, okay. Aber er war aber auch nicht schlecht. Also ich fand
ihn nein, ich fand ihn gut, ja.
Ich fand ihn gut, du solltest ihn dir noch nicht gucken, wenn du dir sowas wie Charlie's Angels erhoffst. Also das ist keine lockerflockige Unterhaltung für zwischendurch. Dann hatten wir noch ganz großartig hier Stuber, 5 Sterne Undercover mit
über den Batista. Hat irgendjemand von euch damals ja schon mal gesprochen.
Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich den sogar schon mal gesehen, aber ich fand ihn wieder lustig, es tut mir leid.
Das ist der mit, wie heißt der, Blumenkohlohr, Batista. Ich habe den noch nicht gesehen. Ne?
Batista und dieser auch andere, auch relativ bekannte indische Schauspieler, ist wahrscheinlich inzwischen Amerikaner, aber
Barry Badrinoff.
Frag mich, wer halt, wenn du was weißt. Nee, Kumali Nanjiani.
Kumali
Nanjiani, der hat gespielt in Stuber und spielt in The Eternals von Marvel mit, also ist ein guter Schauspieler. Hat gespielt in Men in Black International, war er. Dr. Doolittle hat er mitgespielt.
In diesem unglaublich schlechten, der so zerrissen wurde, der Dr. Doolittle.
Habe ich noch echt jetzt? Aber den habe ich gesehen mit meinen Kindern, den hier mit Iron Man halt, Robert Downey Jr. als Dr. Ich fand den saugeil. Also meine Kinder hatten Spaß, ich hatte Spaß, sogar meine Frau hatte viel Spaß. Ich fand den super. Ich
werde mir den auch nochmal anschauen. Gibt's ja auch bei
ich glaube, der ist ziemlich verrissen worden, aber ich fand den geil.
Es ist wieder eine Frage,
so der also Stuber
ist halt
eine Empfehlung.
Eine relativ depperte Comedy, aber ist trotzdem witzig. Er lebt halt von ich mag Batista wahnsinnig gerne, ich finde ihn total lustig, schon weil er so ein unglaubliches Blumenkohlohr ist. Ja, ich finde den schon lustig, wenn ich ihn angucke. Insofern passt es.
Blade Runner ist der auch gut.
Ja, und als Drax.
Da habe ich schon geschlafen.
Ich wusste gar nicht, dass er Blade Runner mitspielt. Genau.
Schon geschlafen.
Das war so bisher meine Sky-Geschichte.
Abschließend euch was fragen. Was macht ihr jetzt? Werdet ihr jetzt einfach diesen Monat so viel schauen wie möglich, dann erstmal kündigen und dann wieder warten, bis genug Material da ist und dann wieder abonnieren? Oder wie macht ihr es?
Das ist ja, wow, lasst es. Warte mal, Entschuldigung, mein Kater versucht gerade den Monitor umzuschmeißen. steht vorn dran, zieht wie ein Blöder und streckt sich, der Hirsch. Ich werde mal versuchen, Game of Thrones zu gucken.
Ja, Mann, aber und bitte Originalton.
Wenn es mich hookt, dann werde ich Sky kaum nach einem Monat kündigen können.
Fertig. Ja,
Stimmt, da ist ansonsten ja alles. Ansonsten kann ich mir relativ gut vorstellen, dass das so ein Service ist, den man auch mal zwischendrin im Monat abonniert, wenn er wieder frische Filme aufgeladen hat, nach einem halben Jahr
oder
so.
Same, geht mir ganz genauso.
Einige gute Serien sind schon jetzt auch drin, natürlich, die HBO-Serien, da findet man
sogar was. Mittlerweile mein Serien-Backlog, die ich gucken will und muss, ist so riesig, die ich empfohlen habe.
Das wird dann wieder spannend, wenn irgendwann, ich weiß nicht, wann das losgehen soll, die Bonus-Season von Dexter losläuft, dann freue ich mich wieder drauf. Dann müsste ich wahrscheinlich nochmal abonnieren, weil das läuft ja auch auf HBO.
Aber jetzt habt ihr
ja gelesen. Ja, aber die habe ich ja nie fertig gesehen.
Es ist ja dann auch ein schönes, einfach okay, jetzt brauche ich es nicht mehr und dann merkt ihr wieder, okay, Content ist da, dann abonniere ich es mal wieder für
einen Monat. Ja, man kann ja jetzt auch mit einem Klick nochmal einen Monat abschließen. Das ist ja monatlich kündbar.
Genau. Also Watchmen will ich unbedingt halt gucken. Die Serie gibt es ja auch bei Sky. Genau. Also hoffe ich, ja. Genau. Also dann habe ich hier auch diesen schlechten Fantasy Island. Ach, wenn es den da auch gibt, ja. Ah, der ist mit, habe ich schon mal gesagt, das ist mir auch zu depri. Ich meine, ich habe das ja damals live miterlebt und war ja zwar noch, da war ich auch noch nicht so alt. So alt war ich nicht, aber extrem verängstigt. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist, was halt diese Retro-Gaming positive Kindheitsgefühle auslöst, löst das halt schlechte Kindheitsgefühle
aus. Geht mir ja genauso, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber ich finde, man kann die Serie gucken. Ich habe sie ja inzwischen geguckt. Und die ist jetzt nicht so, dass sie dieses, schon weil es ja im Prinzip nur darum geht, was bei den Russen passiert. Ja. Also die hat nicht so diesen Bezug dazu, wie es unser Leben damals betroffen hat.
Ja. Du hast sie auch, du hast sie geguckt.
Ich habe die durch, ja, ja.
Der Fips hat die geguckt, ja.
Naja. Insofern, ich denke, man kann es gucken. Ich bin ja auch so ein Tschernobyl-Opfer als Kind. Zumindest emotional und geistig, aber ich finde, man kann es gucken, ohne dass man nachts dann wippend im Bett sitzt und man sagt, keine Atomkraft, keine ja. Atomkraft. Also es geht. Man kann es tatsächlich aber gucken. Ich finde,
man sollte es gucken, wenn man, weil es echt eine gute Serie ist, weil es echt geil ist.
Ja, das glaube ich gerne, ja, das glaube ich wirklich gerne. Ja. Also wie gesagt, Watchmen, ich glaube, der ist drauf, gell? Und was ich gerade auch geil. Noch gerade just in diesem Moment gesehen habe, was ich nicht wusste, dass es da ist, ist Gangs of London. Und das wird jetzt den meisten nichts sagen. Das ist von Gareth Evans, dem Macher von The Raid. Der ein Brite, der in Indonesien Filme macht. Und der hat ja.
Sorry, was hast du gehört?
Das haben wir doch vor 10 Jahren im Kino angeschaut, oder?
Nein, nicht Gangs of New York.
Gangs of New York. Ah. Aber danke, danke.
Das ist genauso ein krasser Hut.
Ist auch eine Stadt.
Ist auch eine Stadt.
Aber schau dir mal die Watchmen-Serie an, dann können wir darüber mal diskutieren.
Du hast sie gesehen?
Ich habe die gesehen, ja.
Ja, ich bin sehr, sehr skeptisch, weil es gibt ja auch eine Comicbuchreihe, die heißt Before Watchmen, die erzählt die Vorgeschichte, was ja in dem Buch auch so nebenbei behandelt wird. Und ich finde ja, alles, was rund um dieses Buch von Alan Moore, Watchmen, gibt, ist alles unnötiger Ballast. Weil Alan Moore hat es perfekt geschaffen. Der hat dieses ganze Mysterium, was waren die Minutemen, also die Vorgänger von den Watchmen, wer das überhaupt war und was das so danach alles wäre, das hat er alles, das ist abgeschlossen. Er hat auch gesagt, er will auch mit nichts anderem zu tun haben, will auch mit der Verfilmung nichts zu tun haben. Alan Moore ist ja eh ein komischer Typ, aber egal. Das ist ein abgeschlossenes Meisterwerk und alles, was drumherum ist, bin ich eigentlich skeptisch und deswegen bin ich auch bei der Serie skeptisch. Na, mal schauen.
Ich sag jetzt keinen Ton dazu, sonst beeinflusse ich deine Erwartungshaltung in irgendeine Richtung. Weil wenn ich jetzt sage, die ist saugeil, dann bist du wahrscheinlich enttäuscht. Wenn ich sage, die ist kacke, dann findest du sie voll geil. Und deswegen sage ich gar nichts.
Dann sag mal nichts. Dann genau, das nächste Mal.
Nächstes Mal,
genau. Genau, aber unser Sky-Fazit ist auf jeden Fall, kann man machen wegen dem Content. Die ganze App und alles ist einfach eine scheiß Experience und da könnten die Kollegen mal ein bisschen was modernisieren und vielleicht auch mal ein bisschen DRM zurückschrauben. Das würde allen wahrscheinlich gut tun, denke ich.
Können sich mal von Netflix erklären lassen, wie es funktioniert.
Ja, genau.
Aber sie haben wenigstens keine selbststartenden, mit Ton laufenden Trailer, wenn du Netflix so irgendwas drauf guckst. Da hasse ich ja Netflix.
Gibt es ja auch eine Plattform, die wir jetzt alle auch abonniert haben und die wir alle auch ganz toll finden bisher, und zwar Disney Plus. Und bei Disney Plus haben wir auch alle ein bisschen was gesehen. Wir können den Tax auch hier jetzt ein bisschen mehr integrieren. Ja. Es ist nämlich so, dass der Christian und ich es endlich geschafft haben, Mandalorian Staffel 2 zu schauen. Der Philipp hat es ja schon vor längerer Zeit, glaube ich, auch Staffel 2 angeschaut. Und der Tax hat gerade angefangen mit Staffel 1. Und machen wir es doch erstmal so, oder? Dass der Tax jetzt mal ein bisschen berichtet, wie er bisher den Mandalorian so findet. Und dann werden wir spoilerfrei versuchen zu erklären, wie sich das Ganze so weiterentwickelt und wie Staffel 2 im Vergleich zu Staffel 1 beispielsweise ist.
Ja, da muss man erstmal mit der Onboarding-Experience starten, weil ich musste immer relativ schnell das Disney Plus schießen und ich war echt positiv.
Willst du erzählen, warum?
Positiv.
Weil wir ihn gezwungen haben. Ich muss jetzt erzählen, warum. Weil der Tax nämlich dachte, er muss jetzt unbedingt noch den Mandalorian schauen und der Podcast wäre gestern Abend gewesen.
Ja, und du wolltest in doppelter Geschwindigkeit dann anschauen, ja, aber das wäre auch nicht so toll gewesen.
Commitment pur. Der Tax ist heimgekommen, relativ spät, hat sich direkt Disney Plus geschossen und hat direkt noch angefangen, Mandalorian zu schauen. Also dafür erstmal großes
Respekt, ja.
Dann erzähl doch mal.
Weil es ja keine schlimme Aufgabe ist. Also erstmal Lob an die Apple TV-App. Das fühlt sich wie eine native App an. Keine komische Bedienung. Wobei ich heute mit einem Double Opt-in begrüßt wurde, dass ich meinen Account in der App nochmal verifizieren muss. Das fand ich echt komisch. Naja, aber zum Content. Ich habe mich sofort abgeholt gefühlt bei Mandalorian. Also ich habe jetzt die ersten 4 Folgen angeschaut und gestern sozusagen ja noch ein bisschen die dritte angefangen. Aber ich war sofort angefixt.
Moment, du hast die ersten 4 angeschaut und die dritte angefangen, das verstehe ich nicht. Die 5.
Nein, ich hatte gestern die ersten 2 angeschaut und die dritte angefangen. So. Und heute nochmal 3 und 4 aufmerksamst sozusagen verfolgt.
Es war ich noch mal, darf ich noch mal ganz kurz was zwischenwerfen, was ich vorhin verpasst habe? Tax, darfst gleich weitermachen. Der Mandalorian wird übrigens auch gespielt von Pedro Pascal, ne?
Ja, ja, genau.
Ja, ja, das hat der Peter ja vorhin schon. Ja. Nee, hat der Peter auch erwähnt hat wegen der gesagt, Maske, weil er einen Helm auf hat.
Habe ich verpennt, Entschuldigung.
Ja, also vielleicht wird die Gesichtsmimik ja mal aufgelöst. Aber wahrscheinlich nicht, ja, genau. Also ich bin ja auf dem Punkt, einmal Helm abnehmen, dann brauchst du aber nicht mehr aufziehen. Also dieses ganze Star Wars Ökosystem und Optik ist super getroffen. Sie haben auch ein Mega-Händchen natürlich für die ultra süßen Figuren, ja, also die schließt du sofort in dein Herz.
Da bin ich übrigens immer noch der Meinung, dass sie da unglaublich profitieren, dass sie Pixar mit an Bord haben.
Ja, vollkommen. Also sozusagen, wie du sagen würdest, Peter oder Christian, voller Fanservice. Es gab aber einen Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, ich will mir einen coolen Star Wars Science-Fiction-Film anschauen. Und ich dachte, bin ich jetzt in einer Western-and-Country-Scheiße gelandet. Also so viel zu,
ja. Du triggerst mich schon wieder.
Ja, mach ich nicht. Der überlegt sich vorher, womit kann er uns triggern,
Peter. Ja, das ist ja gerade das Spezielle an Mandalorian. Oh, Mann.
Dieses Western-Style.
Western-Star-Wars-Style aus den alten Filmen, Han Solo und so weiter, wieder einfängt. Dass er das hinbekommt,
das
wieder
Das hat zuletzt Firefly geschafft. Und
ja, seitdem ich weiß, nie wieder. Serenity Firefly, oder was war das?
Ja. Genau.
Ja, aber das war nur so mein
Eindruck. Auch Joss Whedon übrigens, ich dachte,
du wirst doch dieses junge Fohlen reiten können. Da habe ich mir gedacht, bitte hör doch jetzt auf, echt das Pferd zu besänftigen. Das war ein kurzer Moment, wo es gekippt ist, wo ich dachte, oh mein Gott, was für ein Scheiß. War aber wieder megamäßig positiv überrascht von dem coolen Kopfgeldroboter. Also der hat mir schon einen Riesenspaß gemacht, diese Schießmaschine, die sich ja selber zerstören muss und dann wieder kurz abgehalten wird. Also das war richtige Knaller-Highlights. Und dann ist mir der Werner Herzog ja gar nicht aktiv aufgefallen. Ja? Also ich war irgendwie so...
Ja, hast du es auf Deutsch geguckt, oder?
Ich habe es tatsächlich auf Deutsch geschaut. Mhm. Und heute auf Spanisch. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich schaue dann Folge 3 oder Folge 4 an.
Auf der Fernbedienung ausgerutscht.
Wahrscheinlich, ja. Und dann dachte ich, ach, der will jetzt hier diesem Baby-Yoda-Style einfach ein bisschen Spanisch beibringen, bis ich gedacht habe, Moment mal, da stimmt doch was nicht.
Pedro Pascal will halt jetzt hier Spanisch beibringen. Ja.
Genau. Ja. Nein, genau.
Dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, die hat mich ein bisschen an Brasil erinnert. Also es ist sehr viel, ich würde mal so sagen, versteckter Klamauk drinnen. Also es gab es ja schon früher immer bei Star Wars, aber allein bei dem Versteck, bei dem Augesymbol, was den Gast identifiziert, das fand ich, das ist so eine Brasil-Optik. Wo sozusagen eine Art Augapfel herausgefahren kommt, um die ID zu bestätigen, die er dann später auch rausreißt. Ach so. Ich glaube, wir spoilern ein bisschen was. Also es sind wirklich sehr lustige, nette Elemente drin.
Aber du wurdest schon gefühlt abgeholt, du warst im Star Wars-Universum,
voll,
oder?
Als du das voll, ja, ja. Auch die ganzen Raumschiffe und dergleichen, das wirkte Ja, ich habe jetzt die letzten Tage, Wochen kein Star Wars angeschaut, aber es hat mir richtig gefallen.
Du hast
Hast
auch
du,
nicht
ist
den
dir aufgefallen?
DeLorean vermisst.
Den DeLorean.
Ja,
Den DeLorean.
was ist das, ein GMC oder den?
Genau, der ist bis jetzt noch nicht durchs Bild gedüst.
Nee, überhaupt
Ist dir
nicht.
aufgefallen, das haben wir ja, haben da Christian und ich ja, glaube ich, schon mal herausgehoben, ist dir aufgefallen, wie geil der Abspann von jeder Folge gemacht ist? Mit den handgezeichneten Bildern
Tatsächlich,
aus
also
der
ja,
Folge.
das Artwork hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe dann zwar meistens dann übersprungen, aber es ist mir auch, nein, aber es ist mir positiv in Erinnerung. Ich wollte einfach weiterschauen.
Du triggerst so hart, das ist
Peter, also
unglaublich.
Peter, ich schicke dir nachher einen Link. Ich habe mir das Artbook bestellt von der Season One. Es gibt
Boah,
einen von
boah, schau
Abrams.
bitte.
Ich schicke dir das auf Amazon. Es dauert ein bisschen, bis es geliefert wird, aber es ist heute versendet worden.
Schick ihn
Kommt
mir
gleich noch
jetzt.
zu Ostern. Ich schicke es dir jetzt.
Ja,
Und
schick
das
ihn
sind
mir
nämlich
jetzt.
auch, also das sind zwar auch Zeichnungen, auch so Bilder aus dem Film, aber hauptsächlich diese Artworks aus dem Abspann sind da mit dabei.
Du musst es unbedingt, Tax, schau den Abspann bitte jedes Mal an, weil das ist einfach nochmal geil, weil in dem Abspann, das sind im Prinzip dann die Artworks aus der Folge, die du gerade eben gesehen hast.
Ja, das habe ich schon verstanden, aber ich war
Die
dann
musst du ganz,
neugierig
das ist
auf
ein
weiteren
Hammer.
Content. Großer Spoiler an alle Leute, die es ja noch nicht gehört, gelesen haben. Die Sandmänner sind wahrscheinlich die Steilvorlage für die
Es sind nicht die
Inhumans.
Sandmänner, es sind die Javas, du Hirsch.
Sandmänner.
Javas?
Die Sand People das sind andere, das sind nicht die Minions, das sind die Javas.
Nein.
Ach
Ah,
nein, sind die
Alter, ey.
Javas. Du meinst die mit ihrem großen DeLorean, mit dem großen rostigen DeLorean, die durch die
Groß.
Wüste
Genau.
fahren?
Ach, und ich dachte bis heute, das sind die Sandmänner.
Nein, das sind die Javas, interessant.
Nein!
Die
Was sind
Sand
da die
Sand People,
Die
ich schicke dir
Sand
mal
People sind
ein
andere.
Bild, Bilder.
Die haben auch so Stoff am Körper.
Bild kopieren, Jack. Sand
Ah ja, der ist ja
People.
unsympathisch, ja, den brauche ich nicht. Ja, den kannst du vergessen. Nein, dann die Javas.
Und
Und
genau.
die übernehmen ja echt alles von den Minions. Also das, ich würde sagen,
Alter.
das sind die Evil Minions sind das.
Du machst mich
Also
so
die
fertig.
Akustik ist voll geklaut, wie sie sich auch
Das machst du jetzt absichtlich, gell? Das machst du jetzt absichtlich, gell?
Ich hoffe sehr.
Das sind
Also,
für mich
du weißt, das.
100% die Minions.
Ja, andersrum halt, ne?
Ja, schon klar. Ja.
Nee, das kann nicht sein. Ich habe gehört, der eine Java heißt Kevin.
Genau.
Und wenn man sich die Fotos anschaut, die haben ja auch so gelbe Augen. Das sind sozusagen die gelben Minions darunter versteckt. Ja, nee, also kurzer Ausflug. Extrem hoher Unterhaltungswert. Und was mich einfach so als Kind auch damals getriggert hat, als sie halt die Leute eingefroren haben. Und es ist ja, glaube ich, schon gleich in der ersten oder zweiten Folge, die, ich weiß nicht, was war das, Kryokammer oder
Carbonit.
ja, Carbonit, genau.
Carbonit.
Das war ein Spaß.
Ich weiß schon, sagst, es ist fies, aber wenn man die in der Lore so drin ist, dann macht einen das natürlich
Ich
kirre,
habe jetzt mehrfach gespürt, während wir physikalisch an einem Tisch, während der Peter und der Christian schon ein paar Mal über den Tisch gekrabbelt zum Taxi.
Ich kann es euch gar nicht
Wahrscheinlich,
sagen. Also ausgerechnet heute ist ein Kind, nein, nicht ein Kindheitstraum,
Ich
aber
muss noch mal
ein
kurz
lang
miauken.
ersehnter Traum von mir wahr geworden. Ich habe nämlich heute mit dem Timmy Star Wars Episode 4 angeschaut.
Ah, da
Weil wir
leiten wir auch,
den.
wir wollen eigentlich noch gar nicht überleiten, aber
Nein, wir
egal,
wollen auch,
machen
ich
wir
will das auch nur
als
ganz kurz, ich meine,
Exkurs.
da braucht man gar nichts drüber erzählen, was für ein Meisterwerk das
Ja,
ist. Wir haben den
ja.
geguckt, der Timmy ist die ganze Zeit mit offenem Mund da gesessen, hat gemeint, boah, der ist so toll, das ist echt so toll, wie er sich das gedacht hat und so. Und die Stormtrooper schon geil aus und alles geil. Und dann kommt der Tax hier mit, die Minions sind, die Javas haben das von den Minions geklaut.
Aber vielleicht mochte er das deswegen so gerne, weil er sich an Minions erinnert gefühlt
Und
hat.
macht
Ich
Ja,
glaube,
das
da wollte er uns
hat
jetzt
er
auch
nicht
nicht
erzählt.
begegnen.
Ne? Und ja, ich hoffe, weil damit hat er jetzt mein Erfolgserlebnis von heute zunichte gemacht, dass ich den mit meinen Kindern
Okay.
Puh.
Jetzt ist es ja so, jetzt hat der Tax mit Mandalorian angefangen. Ich denke, er wird auch weiterschauen. Ich glaube, es gefällt ihm schon. Jetzt haben
Trotzdem
wir ja die
Western
Season.
Country ist da.
Jetzt haben wir endlich die Season 2 fertig geschaut, Christian. Obwohl wir es eigentlich gar nicht unbedingt vorhatten bis zum Cast.
aber es hat uns gefesselt.
Doch. Und also ich hatte schon vor, weil ich habe immer nach einem Moment gesucht, wenn ich Zeit habe, aber ja. Und dann haben wir es gezwungen.
Ich habe es gemacht wie du. Bei mir war das kein Nebenher-Ding. Ich musste sagen, so jetzt schaue ich Star Wars, jetzt habe ich richtig Bock drauf. Und habe ich es auch episodenweise geschaut. Aber jetzt war es so, dass ich wirklich 3 oder 4 am Stück geschaut habe. Weil auch die letzten von der zweiten Staffel relativ kurz waren. Also das waren immer so eine gute halbe Stunde.
Ja, die waren allgemein immer nie länger als 40, 50 Minuten, ja, glaube ich. Manche halt kürzer, genau. Ja. Und ich habe es halt, ich habe halt nicht gemacht, also ich wollte auf keinen Fall das auf Deutsch gucken, weil ich habe einmal in Deutsch reingehört, es war okay, aber halt allein solche Sachen wie halt Werner Herzog oder halt allgemein also Pedro Pascal, also die Stimme hier von Mando ist halt einfach so viel cooler da im Original und so, das wollte ich mir dann nicht nehmen lassen, das auf Englisch zu schauen und dann will ich mich hier auch doch komplett darauf konzentrieren und dann war das auf jeden Fall nichts für nebenher. Und deswegen habe ich mir immer Zeit.
Sowas, das wollte ich zelebrieren. Also ich wollte da Folge für Folge wirklich schauen und das auf mich wirken lassen. Aber wie gesagt, zweite Staffel, im Vergleich zur ersten finde ich, die zweite, die zieht anders an. Du hast dann wirklich so das Gefühl, das steuert jetzt auf irgendwas hin und die hat mehr Zug. Bei der ersten hatte ich das Thema, ich mochte die sehr gerne, ich mochte jede Folge gerne, aber die hatte doch im Mittelteil waren Episoden, wo ich gesagt habe, die haben eigentlich fürs Gesamtkonstrukt erstmal gar nicht so viel gebracht und die wurden aber in der zweiten wurden auch Charaktere nochmal aufgegriffen.
Also bis Folge 4 ist doch alles super spannend bis jetzt.
Ja, also ich fand ich jetzt gar nicht so. Ich fand eher etwas, dass die Kritik von Episode 2, von der Staffel 2 dann ist, weil er dann ja eher von Planeten zu Planeten geschickt wird auf der Suche nach dem, was er halt sucht. Und ja, also ich könnte dir helfen, aber erst musst du mir dabei helfen, das und jenes zu erledigen. Und das fand ich dann, das war so die Hauptkritik, wenn ich überhaupt eine hätte an der Staffel 2. Und das war bei der ersten irgendwie stringenter.
Ja, es ist aber auch wieder sehr, sehr Star Wars-mäßig, oder? Ich meine, die
fliegen
mit dem Planet. Also insofern.
RPGs, es sind eigentlich wirklich so wie so alte Rollenspiele. Ja, du musst erstmal diese Quest jetzt erledigen.
Ja. Und wie in so einem Adventure, ja.
Na, das war übrigens, also insgesamt, ich sag's hier nochmal, das ist tatsächlich für mich als jetzt sicherlich der kleinste Star Wars-Fan in dieser Runde. Hat es tatsächlich das originale Star Wars Feeling so wahnsinnig toll wieder eingefangen, auch in der zweiten Staffel noch.
Ja.
Das war einfach wunderbar. Und dann in der zweiten Staffel noch das auf, darf man das so mini-spoilern, das Aufeinandertreffen mit Boba Fett?
Nein!
Ja, ich glaube, dass Boba Fett
in der Zeit. Ja, es wurde halt dadurch wegen der Serie, die halt auch angekündigt wurde jetzt.
Das passt einfach alles super. Das fühlt sich im Gegensatz zu allem, was nach Episode 6 kam, für mich wieder nach Star Wars an.
Ja. Ja, genau. Also die haben auch wirklich diesen ganzen Stil von der 4, 5 und 6 angefangen, halt auch mit diesen Übergangsschnitten, wo sich dann halt so das durchs Bild zieht und so halt von einer Szene zur anderen.
Ja, das ist komplett den Stil wieder aufgegriffen. Und
diese Schnitte habe ich geliebt.
Ja, genau. Also der hat das nicht.
Auch vom Storytelling und alles, das passt einfach viel, viel besser als dieser Murks, den sie zwischendrin veranstaltet haben.
Eine Frage, kann man eigentlich voraussetzen, da war doch dieser AT-ST oder wie dieses Teil heißt, das sah ja aus wie so ein Monster in der Folge 4. Kann man davon ausgehen, dass alle Leute, die das sehen, schon mal so ein Gerät gesehen haben? Also Leute, die Mandalorian anschauen, kennen die den Star Wars-Kontext komplett?
Ja, aber musst du doch nicht unbedingt.
Kann es würde einfach ich, doch, oder? Kriegsmaschine. Ich wollte gerade vorhin noch sagen, ich würde für mich persönlich auch hervorragend ohne den Star Wars-Kontext funktionieren, weil die Serie einfach nett ist. Also der Star Wars-Kontext ist sicher spätestens in der zweiten Staffel dann öfter sehr, sehr
hilfreich.
In der
zweiten Staffel geht dir ziemlich viel verloren, wenn du den nicht hast. Ja. Also man merkt ja, es kommen ja Charaktere vor, die nicht aus den Filmen sind, sondern zum Beispiel aus dieser Clone Wars Serie sind. Und da, wo sie ja auch alle abgefeiert haben. Also ich habe Clone Wars nie geguckt, es wurde ja immer nur empfohlen, dass es ja so toll wäre. Und diese Ahsoka zum Beispiel, da, die ist ja da, hat ja da einen Auftritt, wenn wir schon, also ist ja jetzt auch kein großer Spoiler. Und die ist halt aus den Clone Wars, aus der Serie. Und ich glaube, wenn du das halt nicht kennst, das gibt dir dann nicht viel. Aber trotzdem ist die Folge, also die Figur gibt dir nicht viel, aber die Folge ist halt trotzdem sauber.
Ich wollte gerade sagen, ich habe Clone Wars nicht gesehen.
Weil für den für den Star Wars-Experten war dir ja sofort klar, was ein AT-ST ist. Aber wenn du das vorher nicht gesehen hast, dann hättest du vielleicht gedacht, das ist irgendein Monster, was da aus dem Wald kommt. Ja, also es hatte.
Na gut, dann stellt sich die Frage, spielt es eine Rolle, ob du es erkennst oder nicht für die Story?
Weiß ich nicht.
War es eigentlich irrelevant?
Weil es vielleicht dann so eine ganz andere Optik oder so hat. Das fand ich interessant.
Also ich kann dich auf jeden Fall beruhigen, Tax, dahingehend, die Qualität, die du in den ersten 4 Folgen von der Staffel 1 hast, die setzt sich durch bis zum Ende der zweiten Staffel. Also es ist einfach qualitativ wahnsinnig geil, es bleibt Star Wars ohne Ende und du wirst es lieben. Und
ja,
es und wird auch, glaube ich, noch weniger Cowboy.
Ja, und ich hatte den Eindruck, der Fernseher ist wieder geschrumpft. Also zum einen hatte ich keine komischen Kompressionsartefakte.
Ja, hab Disney Plus hat eine geile Quali, ne?
Ja, und dann habe ich gemeint, irgendwie so 85 oder 95 Zoll wäre nicht schlecht. Und da wurde dann aus dem Nebenzimmer gekrächzt, es gibt keinen größeren Fernseher. Aber also gerade die ganzen Raumszenen und dergleichen, das wirkt gut, ja. Also das ja, ist
könnte auch im Kino. Referenz.
Voll.
Könntest auch
im Kino sein. Auch, also das auf jeden Fall. Natürlich. Die Bildqualität, alle Qualität ist super gut, ja.
Ja, also wahrscheinlich hat es eh jeder, der uns hört, schon gesehen und wir sind wieder hinten dran, aber wir können dann euch auch nur bestätigen, es ist einfach gut und es ist so Star Wars, wie man sich Star Wars wünscht. Obwohl ich ja auch die neuen Episoden echt gerne mochte, ist das einfach Star Wars wie Episode 4 bis 6. Der Stil ist halt 1:1 wie Episode 4 bis 6. Ja, und
kein Jar Jar Binks Scheißdreck so. Also
ja, das ist
mit Humor, aber extremst unterhaltsam.
Coole Schauspieler auch dabei, coole Cameos immer wieder in der Folge jemand dabei, wo du denkst, ach krass, der war dabei, das steht ja dann auch im Abspann, wer alles mitgespielt hat. Und bist dann auch überrascht manchmal, wer da jetzt doch dabei war.
Ja, Lionel Richie hätte ich nie erkannt. Ja,
also. Genau, die Regisseure wechseln ja auch, das sind ja auch verschiedenste immer wieder. Rodriguez hat, glaube ich, auch in Staffel 2 in der Folge Regie geführt, hast du gesagt,
Christian? Ja, ne? Genau, also mindestens bei einer, ich weiß nicht sogar, ja. Vielleicht sogar bei mir, ja.
Sehr cool, sehr cool.
Das ist schon cool, ja.
Cool, dann haben wir das ja auch soweit abgehakt. Wir haben ein Dilemma. Also wir laufen gerade schon wieder auf unser 3-Stunden-Limit, ne? Und wir haben schon noch ein bisschen Content. Ja,
ich muss aber noch eine Sache nachhaken. Das mit Peilsender habe ich nicht kapiert.
Gerne.
Es muss ja auch nicht, so es muss ja nicht erklärt werden. Weil,
welcher Peilsender? Woher,
ja, hat entweder sozusagen dieser Baby-Yoda oder dieses, der Name ist ja noch nicht aufgelöst.
Ich habe es nicht mehr ganz im Gedächtnis, aber da gibt es noch eine Szene, wo die den Peilsender in sein Schiff irgendwie reinbauen.
Ja, aber war das nicht in Staffel 2 erst?
Gab es nicht in Staffel 1 auch noch so eine Szene mit einem Peilsender?
Ja, es ist relativ unerheblich, aber ich habe mir nur gedacht, können die jetzt das Baby einfach anpeilen? Das finde ich ja schon
wieder. Nein. Schau mal, es gibt normalerweise, ich kann mich ganz genau, irgendwas war da in der ersten Staffel auch mit einem Peilsender. Die haben doch da einen Peilsender reingepappt irgendwo hin.
Also ich kann mich da auch an nichts irgendwie so extrem Logiklücke erinnern. Nee. Das passt schon.
Schau nochmal, Tax. Ansonsten ignorier es einfach und schau
weiter. Also ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich berichte gerne.
Von sehr geil. Unbedingt
nochmal ein Update. Ja, genau. Ich glaube, die letzte Folge von der von Staffel 1 hat ja dann Taika Waititi Regie geführt.
Ach, wie cool. Ja, genau.
Selbst ja, und ich auch. Also ich verehre den sehr, der hier ja auch. Tor 3 und gerade, cool. Nicht Guardians, sondern zum Beispiel auch hier 5, welche What We Do in the Shadows gemacht hat. Sehr geiler Typ.
Ja. Cooler Typ, ja. Auf jeden Fall, was ich jetzt verstanden habe, also ich habe es nicht ganz gecheckt, aber die Staffel 3, die wird dieses Jahr wohl, die wird jetzt im April, wenn ich es verstanden habe, wird angefangen zu drehen. Wenn die Pläne alle noch stimmen, wird jetzt im April angefangen, Staffel 3 zu drehen. Trotzdem kommt Ende des Jahres ja erstmal, haben wir vorhin eh schon gesagt, eine Boba Fett-Serie startet da.
Genau.
Die erstmal auch nichts mit Mandalorian zu tun hat oder den irgendwie ersetzt oder sonstiges, sondern es kommt eine Staffel 3 von Mandalorian.
Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das wollte ich eigentlich noch fragen, weil ich wusste gar nicht, dass eine kommt, weil für mich
Wobei sich das Gerücht hält, dass Pedro Pascal nicht mehr mitspielt.
Okay. Das lässt sich leicht verbergen.
Ja, also der Punkt ist wirklich, ich finde überhaupt, ohne dass wir das Ende von Staffel 2 spoilern, wird es interessant, wie eine Staffel 3 überhaupt aussehen soll. Und ich sage euch sogar, für mich wäre es okay, wenn es jetzt einfach so ist, wie es ist.
Ja. Also worum ich noch bitten würde, also entweder der Tax ist ganz schnell und wir machen das beim nächsten Mal oder wir der Tax muss nachher, wenn wir Aufnahme beendet haben, mal kurz raus. Ich brauche einen Spoiler-Teil nämlich, weil ich habe einen Punkt auf dem Herzen. Den möchte ich aber nicht ansprechen.
Kannst du ruhig erzählen. Das passt schon.
Alles gut.
Aber jetzt gar nicht im Cast. Nee, nicht im Cast.
Unabhängig. Unabhängig. Ihr merkt schon, wir fasern. Wir fasern langsam. Ich stelle einfach die Frage, gibt es für euch noch was, was ihr auf jeden Fall heute noch auf dem Herzen habt, was wir jetzt noch kurz, was ihr noch
anspricht? Das kann ich gerne im nächsten Podcast berichten.
Also ich hätte gern, weil der Fips das auch auf der Liste hat, zwei Sachen, weil uns da, glaube ich, auch gegenseitig die Meinung zu interessiert. Das eine ist der goldene Handschuh auf Netflix.
Wow, okay, der
Sprung ist ein bisschen krass, aber
Erzähl mal, um was es da geht, weil ich glaube, das kennt nicht unbedingt jeder.
Der goldene Handschuh ist eine Säuferkneipe in St. Pauli, Heimat für Alkoholiker, fast Obdachlose, Heruntergekommene, also wirklich kein schönes Etablissement. Und darin treibt sich auch der Antagonist, Protagonist dieses Filmes.
Nee, ist der Protagonist. Ja,
genau. Und zwar ist es die Verfilmung eines Serienmörders, der in den 70er Jahren in Hamburg mehrere Frauen getötet hat in seiner Wohnung und dann zerstückelt hat und die Leichenteile bei sich in der Wohnung auch aufbewahrt hat, weil er sie nicht mehr richtig entsorgen konnte, weil er wusste auch gar nicht so richtig, wohin damit. Also ein leicht gestörter Typ. Und von dem die Geschichte ist, dass da, die das halt erzählt, wie er sich davon irgendwie auch versucht irgendwie zu verlieben, aber versucht sich auch mal trocken zu kriegen, weg vom Alkohol, was sogar fast klappt und so. Naja, und, wie gesagt, das ist die basiert auf einer wahren Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte von diesem Typen. Ich habe den Namen leider schon wieder vergessen von dem Typen.
Ja, genau.
Genau. Und also wie ich fand, also spielt in den 70ern und auch sehr authentisch spielt es für mich in den 70ern. Also jeder
Fritz Honka,
genau, übrigens ist der Name. Genau, danke. Jeder Shot, jede Einstellung und so, die ganzen Kulissen, es ist echt alles 70er. Und deswegen ist den Production Value fand ich sehr gut für einen deutschen Film. Die Härte in dem Film fand ich sehr krass für einen deutschen Film. Das war teilweise echt für mich auch schwer zu ertragen, weil halt diese Gewalt gegen Frauen und dieses Milieu einem halt auch nicht so geläufig ist, also mir zumindest nicht. Ich bin auch nicht so scharf drauf. Und das war schon sehr, ich fand den Film sehr deprimierend, aber auch sehr gut, aber definitiv nichts, was ich mir definitiv nochmal anschauen werde.
Nee, also ich habe auch so ein paar Probleme mit dem Film. Also gut, wie du sagst, der Bühnenbild war total super. Also sagt man Bühnenbild noch, oder ist das zu oldschool? Was mich ein bisschen gestört hat, wo ich erst gar nicht so richtig wusste, wo ich da hingreifen soll geistig, war die Perspektive von dem Film. Ich fand den Film, klar, kannst du jetzt sagen, das ist ja irgendwie aus der Perspektive vom Honker erzählt. Ja? aber den Film an sich, ich hatte dabei immer irgendwie das Gefühl, das Ganze ist unglaublich frauenverachtend. Auch von der Inszenierung her. Und ich habe danach gelernt, dass ich bin nicht der Einzige, der das so.
Sie haben halt geschafft,
dass die ganzen Frauen in dem Film, die sind relativ irrelevant. Die sind einfach nur die Säuferin und sowas.
Das ganz im Gegenteil. Ich fand gerade eben, also das sind alles verzweifelte Frauen, die an der Grenze zum Nichts haben, stehen, Alkoholikerinnen sind und sich teilweise, und das war ja gerade eben, der hat sich ja in diesem Milieu da auch herumgetrieben und auch da die Frauen gesucht, die halt wirklich für einen Schnaps sich haben ficken lassen. Ja,
Das ist schon alles klar, aber ich sag mal.
Ich fand das nicht frauenfeindlich oder auch nicht frauenverachtend oder sowas, sondern eigentlich.
Nein, das ist halt die.
Ich habe dazu gehört, dass diese Meinung, also würde mich jetzt auch gerade wundern, wenn es so gedacht ist. Aber es kommt für dich so rüber, Philipp. Also
es
ist auch
es kommt für mich so ein bisschen so rüber. Also nicht, dass ich jetzt sage, man muss da jetzt einen Film über die Opfer draus machen, weil es ist ja doch ein Film über den Täter eigentlich. Aber gut, vielleicht waren die auch so eindimensional, die Damen. Das mag durchaus sein. Aber es kommt irgendwie... Also auf mich wirkte das Ganze nicht gut, aber vielleicht soll sich es auch einfach wirklich nicht gut anfühlen.
Also ich fand, das ist sehr stark, ein Film über die Opfer und nicht nur über den Täter. Und da kann man jetzt auch den Täter als Opfer sehen, wie auch immer, das ist jetzt egal, der Täter ist ein Arschloch, aber ich fand das sehr stark, ein Film über die Opfer. Und gerade die Frauen, die sich dann, weißt du, wie die eine, die ja dann auch noch bei ihm kocht und was macht und er sie trotzdem verprügelt und alles, aber sie halt so verzweifelt ist und sie halt auch gar nicht weiß, wohin und schon damit zufrieden ist, dass sie da ist und so, das fand ich schon sehr halt auch erschütternd und nicht frauenfeindlich, sondern ich glaube einfach, man darf das nicht vergessen, ich meine, das ist 50 Jahre her.
Ja, frauenfeindlich ist vielleicht
auch zu haben noch ein anderes, ja.
Ist nicht unbedingt das ideale Wort dafür, also ich weiß nicht.
Also, aber gleich ordentlich getriggert, da ist er direkt aus seiner Mute-Starre erwacht. Ich glaube so, wirklich, so, wahrscheinlich war es der falsche Begriff, ich glaube einfach, so wie es da dargestellt ist, ist vielleicht schon überzeichnet und hat wahrscheinlich auf dich gewirkt. Du wolltest wahrscheinlich immer sagen, die waren doch sicher nicht so eindimensional, aber vielleicht
ja, aber
in dem Moment halt doch auch durch den Alkohol.
Das, ich meine, das Thema ist relativ schwer, dass man das um diese Uhrzeit
noch formuliert
kriegt, wie man es denkt. Ja. Also,
eigentlich hätte der Film von mir kommen müssen, jetzt mal ganz
ehrlich. Ich war mit Film angesprochen.
Ich war tatsächlich einfach so mit dem Gesamtfilm an sich nicht so wirklich glücklich und ich habe gerade nebenher noch mal so ein bisschen den Absatz Kritiken und Einspielergebnis bei Wikipedia gelesen. Die fassen das sehr viel besser zusammen, die Filmkritiker, als ich das jemals könnte. Wahrscheinlich ein bisschen hochtrabender, als ich sagen würde und auf Ebenen, an die ich gar nicht gedacht habe. Also hier, ja, also es, irgendwie ist der Film komisch. Ich mag ihn nicht.
Aber gleichzeitig ist es schon ein Film, wo du sagst, der bleibt irgendwie hängen. Also wenn... Du wirst auch wahrscheinlich noch im Jahr wissen, Goldener Handschuh, ach, das war dieser eklige Film, ich erinnere mich.
Das war dieser eklige Film, den ich nicht nochmal gucken muss.
Ja. Ja, also das ist so, ich mag den nicht, weil das ist ein Film, ich glaube, der will nicht gemocht werden, also ich mag den auch nicht und trotzdem würde ich dem jeden, der sich für das interessiert, empfehlen, weil er einfach, ich fand ihn sehr gut gemacht.
Und der ist ja da gehen wir ein bisschen auseinander, also ich finde den nicht so gut, ganz ehrlich.
Ja, gut, das ist da, genau ein bisschen Geschmackssache. Fatih Akin, ich glaube, der ist auch sonst schon der Style, wie seine Filme oder sagen wir mal seine Milieufilme dann eher sind, so gegen die Wand oder aus dem Nichts. Das sind also Filme, die beschreiben halt sehr stark und sehr ungeschönt menschliche Abgründe.
Und ja, das ist, wie gesagt, es ist wirklich, er hatte gute Aspekte, ja, also so von der Inszenierung und ich glaube, handwerklich kann man da nicht so viel sagen. Ich kenne auch tatsächlich das Buch dazu nicht, der basiert ja auf dem Buch von Heinz Strunk.
Ja, genau.
Und ich habe tatsächlich das Buch nicht gelesen. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob das Buch mich jetzt auf genau die gleiche Weise abgestoßen hätte. Aber ich würde ihn eben genau nicht empfehlen.
Der hat auch wirklich ein FSK
18, ne? FSK 18. Ja. Weil der kann sich für mich auch nicht so richtig entscheiden, was er sein will. Also kein Film für mich.
Wo ich nicht klargekommen bin, ist mit diesen komödiantischen Einlagen. Er hat so ein paar
komödiantische
Einlagen, die fand ich echt nicht gut platziert, ja.
Das passt dann zwischendrin wieder überhaupt nicht rein. Und ich zitiere das mal ganz kurz von Wikipedia, weil das so schön ist. Der goldene Handschuh sei weder als eine Studie über gewalttoxische Männlichkeit psychologisch aufschlussreich, noch sei der Film als ein Beispiel über ein verderbtes Leben besonders informativ. Also, ne, so... waren genau meine Gedanken natürlich. Ja. Nein, also ich kann mit dem Film an sich einfach so nichts anfangen, weil ich nicht weiß, was er mir sagen will.
Aber ich glaube, es kam gut rüber, wie ihr seht, und ich sehe gerade Frauenkritik von Alice Schwarzer natürlich.
Ja gut, die gilt nicht.
Also es wird schwierig. Er ist auf jeden Fall ein streitbarer Film, der im Gerede ist, über den wurde auch viel gesprochen, als er im Kino war. Ich weiß noch, dass das ein richtiger Aufschrei war.
Und der hat auch polarisiert, auch bei den Kritikern, glaube ich. Da war auch alles dabei von richtig geil bis völliger Scheißdreck.
Und ich fand den Satz von Christian recht schön zu sagen, vielleicht will der Film gar nicht gemocht werden, sondern der Film möchte vielleicht eher, dass man über ihn spricht. Was ja für so einen Film nicht schlecht ist, wenn drüber
ja, den Eindruck hatte
genau.
ich jetzt auch. Das ist jetzt uns sogar auch.
Ich meine, wie willst du einen Film machen über diesen Typen, wo du sagst, oh, der Film war toll?
Ja. Christian baut schon sein Mikro ab.
aber ich bin nicht fair gar nicht immer. Ich habe jetzt gar nichts gemacht.
Nee, Entschuldigung, ich musste gerade kurz meine AirPods retten. Ich musste gerade kurz meine AirPods retten. Die waren gerade auf dem Weg zum Katzenwassernapf.
Ah, okay. Christian, du hattest noch ein zweites Thema, das du unbedingt mit Philipp auch noch besprechen wolltest.
Genau. Auch aufgrund von einer Empfehlung habe ich mir Lupin, die Staffel 1, auf Netflix angeschaut. Ach, und das habe ich gesehen, das hat der Fips auch.
Das habe ich auch gesehen.
Lupin. Ich sage immer noch Lupin übrigens.
Ich sage eigentlich immer Lupin. Aber
Lupin. Lupin, bitte. Ja. Arsène Lupin. Lupin. Eine französische Serie über einen Gentleman-Dieb, der selber großer Arsène Lupin-Fan ist. Das ist ja eine historische Figur aus Frankreich, der eben auch ein Gentleman-Dieb ist. Ganz, ganz bekannte klassische Literatur. Und da gibt es ja auch zig Verfilmungen und Serien und alles Mögliche über diese Figur. Und genau, und es spielt aber jetzt spielt auf mehreren Zeitebenen, weil es geht um eine Auswandererfamilie aus dem Senegal, glaube ich, sind sie, gell? Der Vater mit seinem Sohn, die Mutter ist gestorben und die sind alleine hier in Frankreich. Und der Vater ist Chauffeur und Diener bei einem reichen Industriellen, der ihn eines Tages dann aber auch beschuldigt, dass er aus seinem Safe ein Collier geklaut hat. Und der Vater daraufhin verhaftet wird, im Gefängnis dann auch Selbstmord begeht und der Sohn dann allein gelassen wird und dann aufwächst. Und dann sieht man das eben auf mehreren Zeitebenen erzählt, wie der Sohn halt jetzt in der Neuzeit angefixt ist durch die Geschichte von Arsène Lupin, ist halt zum Dieb geworden, zu so einem richtigen Meisterdieb und dort ganz gewitzte Dinger dreht und dieses damals geklaute Collier taucht dann bei einer Auktion wieder auf und damit beginnt dann halt diese Staffel und mehr will ich auch gar nicht sagen, weil das ist dann ein riesiges Katz-und-Maus-Spiel und hin und her und eben auf diesen unterschiedlichen Zeitebenen unglaublich toll erzählt. Er hat mittlerweile auch einen Sohn, lebt von seiner Frau, aber getrennt, weil sie sich doch nicht so richtig vertragen und genau, und da geht es dann auch mal, es schenkt dann auch seinem Sohn die Geschichte über Arsène Lupin, das Buch und sein Sohn ist dann auch gleich angefixt und also unglaublich sympathisch. Und ich bin darauf gebracht worden, weil es verglichen wird als das französische Gegenstück zu Sherlock. Also eine klassische Literaturvorlage in die Neuzeit verfrachtet und ebenso akkurat wie sympathisch rübergebracht. Und dem kann ich eigentlich echt nur zustimmen. Also ich war mega begeistert von dieser Serie.
Ist es sehr französisch?
Ja.
Okay.
Aber gut, also ich finde es gut. Also es ist
Ich hatte gerade bei gemutetem Mikrofon bei der Frage ziemlich zeitgleich, wie du ja gesagt hast, habe ich gesagt nein. Ich finde es nicht so französisch. Okay. Ich stimme dir ansonsten in dieser Einschätzung diesmal komplett zu. Das ist eine sehr, sehr sympathische Geschichte. Es ist eine nett erzählte Geschichte, die teilweise fast so ein klein bisschen heile Weltkomponenten hat und die Welt ist schön und sie ist positiv erzählt, sie ist positiv gestimmt, die Geschichte, finde ich. Und bei allem Schlimmen, was passiert und allem, was irgendwie tragisch ist in seiner Vergangenheit und sowas, finde ich ist eine wahnsinnig schöne Serie, wirklich eine schöne Serie.
Also das mit diesen heile Welt und alles kann ich jetzt nicht so ganz zustimmen, aber wie gesagt,
nicht vorrangig, ja.
Ja, doch. Und ich finde eben gerade die Charaktere und die Erzählungen, schon speziell die Polizei, das finde ich extrem französisch.
Also ja gut, die Polizei, die ist...
Das ist extrem französisch dargestellt.
Die Polizei, die ist ein bisschen französisch, ja, da kann man nichts machen, ne? Können sie ja nichts für. Aber kann man nee. Grob
sagen, der französische Sherlock dann, oder ist es nicht ganz so...
Nee, es ist halt nicht vergleichbar, weil es geht ja nicht um einen Meisterdetektiv, sondern um einen Meisterdieb. Und das macht das Ganze eben noch... Ich finde es fast noch interessanter, aber er ist ähnlich gewitzt, also gerade eben seine Dinger, wie er durchzieht und halt, also es gibt wohl auch eine Geschichte über Arsène Lupin, wie er im Gefängnis ist und dort entkommt und auch dort in der Serie gibt es dann mal eine Szene, wo er ins Gefängnis geht, zwar sehr und auch sehr, sehr spektakulär und danach auch sehr spektakulär wieder rauskommt. Ziemlich cool, also
es ist wirklich schön gemacht, ja. Es erzählt jede Folge erzählt eine nette Geschichte. Und hat einen schönen übergreifenden Handlungsbogen, kann man eigentlich.
Es geht auch schnell, sind nur 5 Folgen, glaube ich. und endet aber leider mit einem fetten Cliffhanger, aber der wird auch, haben sie schon gesagt, im Sommer kommt die zweite Staffel.
Ja, also kann man tatsächlich empfehlen, das ist wirklich eine schöne Produktion von Netflix Frankreich.
Ja.
Ach, ist auch von Netflix Frankreich produziert, okay.
Jupp. Ja.
Cool.
Ist es nicht der, ist es nicht auch der Hauptdarsteller, ist es nicht der auch aus Ziemlich beste Freunde?
Ja, der ist es.
Das ist das wusste ich
nicht. Ich habe geschaut, woher ich den kenne, und der ist es, genau.
Aber ein super sympathischer Typ, ja.
Super, Wahnsinn. Ja,
der ist schon cool, der ist witzig.
Die Serie hat, glaube ich,
auch... Ich habe nicht im O-Ton geschaut.
Mais oui, monsieur.
Ich habe den mit meiner Frau geschaut und die schaut ja prinzipiell nichts im O-Ton. Außer Deutsch.
Französisch hättest du auch nicht angeschaut, oder? Wahrscheinlich.
Doch, also ich habe auch...
mit deutschen Untertiteln.
Ja, genau. Also Französisch verstehe ich das nicht genug, dass ich das verstehe. Aber ich schaue mir französische Filme schon auch ganz gerne auf Französisch.
Stimmt, du schaust also japanische Filme auf Japanisch mit deutschen
Untertiteln? Auch mit Untertiteln, ja.
Japanische Filme auf Französisch mit englischem Untertitel?
Das haben wir auch gedacht, mit französischen Untertiteln.
In Schwarz-Weiß.
Okay, Freunde.
Okay, da hast du mich nochmal versöhnt mit deinem Resümee-Fazit zu Lupin.
Naja, ich glaube, der andere vorher, der Goldene Handschuh, ist so ein Film, der polarisiert, glaube ich, auch. Also das ist ja auch, glaube ich, eine
dritte Meinung.
Wahrscheinlich.
Ja, wie gesagt, ich wollte gar nicht so lange reden, weil es lohnt sich gar nicht, so lange drüber zu reden. Also Lupin.
Aber genau, man diskutiert dann doch. Jetzt aber, Leute, ist es gut für heute.
Schaut Lupin an.
Schaut es Lupin an, schaut es alles andere an. Wir haben über PS5 gesprochen, Netax 5. Nächstes Mal hast du eine. Eher nicht, ne? Dann durfte ich auch kurz über ein Arthouse-Spiel sprechen, das kam nicht so gut an, aber wir haben auch Retro-Gaming besprochen, zum Beispiel Street of Rage 4. Ist kein Retro-Game, aber Retro-Style. Geil finde ich ja, dass wir wirklich ein Sky-Segment hatten. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir jemals wirklich ein Segment haben, wo wir über Sky sprechen und dann über so viel Content, den jemand geschaut hat, aber seht ihr, Überraschungen gibt es immer wieder. Und endlich über den Mandalorian und am Ende jetzt Goldener Handschuh und Lupin, ich sage immer noch Lupin. Das war doch schön. Das war doch da war sicher für jeden irgendwas dabei. Und wenn man nur sagt, ihr Idioten, wie kann man sowas spielen, wie kann man sowas schauen? Oder ihr sagt vielleicht, wie geil ist das denn? Oder ihr sagt, Wonder Woman kann ich mir jetzt einfach mal klemmen.
Wonder Woman!
Oder ihr sagt, wir haben den Meilenstein dieses filmhistorischen Meisterwerks übersehen und wollten uns einfach.
Der Fips hat null Ahnung von Justice League. Ja, das war eigentlich der beste Film der Welt.
Kann auch sein. Ja,
gibt's sicher.
Aber das ist ja das Schöne dran. Deswegen, ihr könnt euch uns auch gerne Feedback geben. Das wäre natürlich ganz schön. Und auch gerne mit uns in die Diskussion treten auf den diversen Kanälen. Gerne auf Twitter, auf Instagram oder hier auf dem Discord. Kommt auf unseren Discord. Ihr findet die Links normalerweise überall auf Twitter und sonst was auf der Webseite. Findet ihr ihn, glaube ich, auch. Kommt rein in Discord. Das war auch heute wieder ein schöner Chat. Waren doch einige Leute heute da. Und das macht immer besonders Spaß, wenn man da ein bisschen Feedback
bekommt. Ja, wir hatten ja, glaube ich, heute fast Live-Hörer-Rekord, oder?
Ja, Live-Rekord, großartig was. Und wenn es unter den Hörern dann auch im Chat Diskussionen gibt, das macht einfach Laune. Also kommt dazu, das ist wirklich schön, das macht Spaß. Und wir sind hier ein kleines, feines Krüppchen an Leuten. Und ich denke mal, in einem Monat sind wir zurück. Spätestens, ich weiß nicht, ob wir einen Speedrun zwischendrin schaffen, aber spätestens in einem Monat sind wir zurück. Und dann gibt es wieder die große Gala mit ganz viel Content und ganz vielen Themen. Und bis dahin würde ich sagen, ciao. Genießt den Frühlingsstart. Vielleicht schon, wahrscheinlich ist in 2 Tagen schon wieder sommerlich heiß und wir sagen, kann es nicht endlich Winter werden? Wir werden sehen. Und dann sehen wir uns Ende April wieder auf diesem Sender. Ne? Macht
sich gut. Ciao, ciao. Tschüssikowski.
Servus.